mal so behaupten, da muss man ja in Quarantäne gehen.
Ja. Und dann wird man ja auch getestet, oder nicht?
Ja.
Gibt es jetzt schon Schnelltests? Ich weiß gar nicht.
Naja, im Moment dauern die 24 Stunden. Ist das
Ding,
schon
ding.
schnell?
Schon relativ, ne? Cool wäre ja wie so ein Teststreifen, Drogenschweißtest oder sowas. Zack. Ja,
Schwangerschaftstest.
genau.
Ja.
Dann kann sich jeder jeden Morgen testen.
Gibt es nur für Antikörper gibt es das ja schon.
Ja.
Aber nicht für den Virus direkt nach, weil ich bin müde.
Ja, wollen wir einfach anfangen?
Ja,
Was
bitte.
erzählen wir nachher noch so viel? Falsche Seite.
Audiophil, der HörerInnen-Podcast. Hören, verstehen, verzweifeln.
Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Tag, ist
herzlich
es euch?
willkommen bei Audiophil, dem höheren Podcast mit Joscha, Christian und Danny. Wir haben es lange nicht gesehen.
Ja, lang.
Moino.
Anderthalb Monate oder so, ne? Glaube ich,
Fast
6 Wochen.
zwei.
Es kam
Zwei,
mir
oh,
länger
fast
vor.
echt 2. Stimmt, wir haben ja nochmal verschoben, ne?
Ja. Nein, wir haben es nicht
Ja.
verschoben. Wir haben eine Sommerpause eingelegt, Joscha. Wir
Ach
machen das wie
so,
alle.
ja.
Wir haben es nicht verschoben. Wir tun es, als hätten wir eine Sommerpause gehabt. Es läuft alles nach Plan.
Genau.
Alles
Ja.
gut.
Na, wie geht's euch?
Gut. Sehr gut. Eigentlich.
Joscha, erzähl, wie läuft deine Karriere?
Gut. Ja, sehr gut sogar. Also, ich bin echt zufrieden. Ich bin jetzt selbstständig tatsächlich. Ist noch ein bisschen surreal. Seit letzter Woche, Dienstag, arbeite ich nicht mehr bei Lebenshilfe. Ist noch etwas Umgewöhnung, weil ich nicht, noch nicht so, ich bin ja vorher relativ viel Auto gefahren, die ganzen Betreuungen hin und her. Und es fällt alles weg, ne? 2 Stunden Autofahren am Tag oder so. Fallen einfach weg. Das
Was
ist
macht
schon
dein
ganz cool.
Tagesrhythmus?
Boah.
Freiberufler, so mittags mal aufstehen?
Nee.
Nachmittags.
Nee, schon noch vormittags. So zwischen 9 und 10 oder so.
Oh.
Naja.
Manchmal auch früher, je nachdem. Ne? Aber das bin ich ja eh schon gewöhnt durch meinen Job vorher. Ne? Da war das ja nicht anders, da ich eigentlich fast immer nachmittags gearbeitet habe. Ja, und läuft auf jeden Fall irgendwie so. Es kommt immer gefühlt alle 2 Tage noch was mehr.
So viel schon, dass du was ablehnen musst, oder bist du bei dem Level noch nicht?
Tatsächlich habe ich heute was abgelehnt.
Guck an.
Aber nur aus dem Grund, weil ich halt heute das nicht mehr geschafft hätte, weil ich heute noch irgendwie andere Sachen fertig machen musste.
Ach, so
Und
kurzfristig ist das
ja,
tatsächlich.
teilweise, ja, da geht es jetzt an ein Projekt, an dem ich schon arbeite, dieses Museumsding da, ne? Beats and Bones. Da ging es so um so Säuberungsschnitt, den eigentlich die Redakteurin macht, aber auch mir gerne gibt, weil keiner diese Arbeit gerne macht. Und ja, das hat jetzt heute zeitlich nicht gepasst. Und am Wochenende wollte ich jetzt mal zu meinen Eltern, deswegen schaffe ich es dann am Wochenende auch nicht. Ja.
Nimm deinen Eltern einfach einen Podcast auf und schicke den dahin.
Ach so, ja.
Eine Win-Win-Situation.
Ja, ich muss mal wieder raus hier.
Bist du jetzt schon Künstler, offiziell?
Ich bin noch nicht in der KSK, nein.
Nee? Aha. Hast du deine Anträge
Ja,
abgeschickt?
ist alles abgeschickt jetzt.
Oh. Ja,
Und
hier
ich
haben wir
bin
schön,
jetzt noch
Corona dauert auch.
freiwillig gesetzlich versichert, selbstgesetzlich, wie auch immer man das nennt. Ja. Genau. Und jetzt muss ich natürlich gucken, ne? Ich habe angefangen, Sport zu machen tatsächlich. Oder was ist Sport? Ich finde Klettern ist ganz lustig irgendwie. Und das mache ich
So
jetzt.
Wandkletter mit
Hier
so diesen dünnen
bouldern.
Klötzen. Ach.
Bouldern nennt man das,
Und
ja.
hängt man da jetzt, hängst du jetzt runter wie so ein nasser Sack oder kann man das von Anfang an dann auch?
Weiß ich nicht. Also bei mir ging's relativ, keine Ahnung. Ich bin jetzt, glaube ich, bei, das ist so in so Farben aufgeteilt, ne? Es gibt irgendwie schwarz und blau, das ist so das Einfachste, das kann, glaube ich, fast jeder sofort. Und dann bin ich jetzt bei der 4. angelangt. Aber dann hängt man schon so und so, ne? Das ist auf jeden Fall, und muss dann irgendwie so weiterkommen. Macht auf jeden Fall echt Spaß.
Christian, hast du Klettererfahrung? Kannst du was beitragen?
Nein, null. Ich
Ich
habe
habe
da auch
gehört, man muss
null
die Hüfte mal
Interesse
an die
dran.
Wand drücken, ne? Die Hüfte mal an die Wand, nicht weit weg,
Ja,
dafür
genau.
runter.
Und irgendwie die Arme hängen lassen. Also ich habe am Anfang immer so mit angewinkelten Armen und mich da irgendwie so hochgezogen und so. Und das ist, da wurde ich gleich belehrt, von einer Dame dort, die meinte, lass doch mal deinen Arme hängen.
Hast du so eine Person, wie muss man denn die, wie soll man die Arme denn hängen lassen? Man muss sich doch irgendwie festhalten.
Ja, ja. Also so, dass du halt nicht angewinkelt hast, dass du den Bizeps angespannt hast, sondern dass die halt gerade, ja, dass du dich im Prinzip an diesen Dingern festhältst und dann eigentlich viel mehr aus den Beinen arbeitest.
Ah, okay, das meinst so, du. So also die Arme nicht, genau, angespannt, genau, aber nicht hängen lassen.
Und ich hatte, ja, natürlich, ja, beim ersten Mal, wo ich dann irgendwie fast die ganze Zeit die Arme angespannt hatte, tierisch Muskelkater, ja, nachher. Ja. Das war echt furchtbar. Aber ja.
Hast du da so einen Personal Trainer, Trainerin?
Nee. Nee. Aber das sind die ganze Zeit irgendwelche, ja, ich meine, letztendlich musst du halt hochkommen, ne? Irgendwie. So.
Joshas Karriere ist wie das Klettern, merkst du? Einfach so einfach versuchen, ein bisschen selbst und schon irgendwann kommt der Weg nach oben. Das ist so parabelhaft, Joscha.
Ein paar Tutorials.
Du bist die Boulderhalle der Podcast-Szene. Ja. Alle wollen an dir rumklettern. Mittlerweile sagst du, nee, komm, wieder runter. Du bist einfach, weißt du? Du bist ein Boulder-Parcours, ein Lebender.
Ja.
Und wir alle versuchen uns an dir, um zu dir emporzusteigen.
Hm. Karrieremäßig. Nee, es ist jetzt ja auch nicht, dass ich reich bin. Ne?
Ja, das heißt ja nichts. Also ist Geld das Kriterium, an dem man Erfolg festmachen sollte? Ich finde nicht.
Ja, natürlich nicht, Christian. Ja, da hast du natürlich recht.
Ja, aber ich würde sagen, als du mit dem Ganzen hier angefangen hast, da warst du ja noch weit davon entfernt, diesen Status inne zu haben. Und deswegen würde ich sagen, ein kleiner Applaus.
Vielen Dank. Ich sag jetzt die Zukunft voraus. In einem Jahr wird es diesen Podcast hier noch alles einmal im Jahr geben, weil Joscha keine Zeit mehr hat. Und zweitens hat er dann so eine Visitenkarte, wo so draufsteht, Joscha Grunewald. Erfolgreicher Podcaster, erfolgreiches unterstrichen.
Ich bin ja kein Podcaster in dem Bereich.
Podcast-Produzent.
Also ich.
Und er hat Muskeln. Er hat dann so einen ganzen Achselschirm an, weißt du, mit so riesen gestählten Armen. Du reichst immer so eine Visitenkarte. Und während er immer so die, zeigt, was er für Muskeln hat. Ja, so wird's kommen, ich sage es euch.
Ja, nee. Ich habe jetzt ja Zeit, das ist ja das Geile. Ich muss ja diesen anderen Job nicht mehr machen. So, das heißt also, ich arbeite mich jetzt ja auch nicht kaputt. So, ich habe auch gar keine Lust. Also ich finde, das 40-Stunden-Modell ist auf jeden Fall längst überholt.
Vermisst du denn deine Klienten schon?
Nein. Wirklich gar nicht. Ja, naja, weil ich weiß nicht, ich habe das ja auch immer sehr, also den Job immer sehr professionell versucht zu sehen. So, ne? Und also wirklich auch dieses, was man so dann lernt, dieses professionelle Beziehungsgestaltung, wirklich ernst zu nehmen und auch den Klienten das zu vermitteln, dass ich halt immer austauschbar bin, ne, und nicht irgendwie eine Person, die irgendwie fix ist, so, ne, ich bin halt einfach nur da, um zu unterstützen. Und nee, ich vermisse das.
Hast du auch, als du es noch gemacht hast, abends nie über die nachgedacht, nee, oder so? Okay.
Ah, 40 und Feierabend.
Ja, okay, verstehe.
Ja. Also sicherlich ist es jetzt nicht so, dass ich bin ja auch kein Eisblock oder
ein muskulöser Eisblock.
Aber jetzt nicht so in dem Sinne, dass ich nicht schlafen konnte oder so, sonst was, ne? So, oder dass ich dachte, oh nein, so. Ging irgendwie immer. Ja. Ist auf jeden Fall verrückt jetzt tatsächlich, wie sich das auf einmal so entwickelt hat, so, und dass es jetzt doch alles so schnell ging. Und jetzt, also ich mache ja wirklich gerade tatsächlich nur Podcasts. Haus 1. Hey.
Oh, neuer Kunde.
Ja.
Sehr gut.
Was machst du denn da? Darfst du das verraten?
Nee.
Okay.
Also, ich kann sagen, was ich praktisch mache. Ne? So, ich mache dann auch so Dings, aber natürlich machen die auch Auftragsproduktionen. Ne? So, und da ist das dann sowas. Genau. Und ich mache halt dann irgendwie die Musik und das. Und es war wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Ich hasse ja so in diesem ganzen Business-Bereich diese Verhandlungskacke, ne? Finde ich total nervig, so, also irgendwie dann da dich noch irgendwie um 50 Euro hin und her handeln, so, da habe ich lieber, okay, das können wir dir geben, das ist so auch der Standard und nicht irgendwie, also sich dann irgendwie auch an Standard tarifmäßig einfach zu orientieren, und das war da sehr angenehm. Verhandeln ist scheiße, kann ich außerdem auch nicht. Ja, genau, und irgendwie ist viel los. Und macht aber Spaß.
Was macht Berlin?
Sehr gut.
Berlin, ne, weiß ich nicht, nichts gerade.
Sehr gut, perfekt. Du bist im Stadion, wo man, sagt, ach, Berlin, das ist mir zu, ich bleib hier, wo ich bin, was interessiert mich Berlin?
Ja, es war ja wirklich nur dieses Netzwerkding so und ich sehe es halt überhaupt nicht ein, diesem Wohnungsmarkt da irgendwie nur annähernd zuzutun, ne, so, also das mache ich einfach nicht mit, ich stelle mich nicht mit 100 Leuten bei einer Wohnung an, so, das will ich nicht. Dann fahre ich lieber irgendwie alle 2 Monate mal mit dem Zug dahin und irgendwie machst du so ein bisschen Geschäftsabklapperei und das war's dann, aber nee, und die Stadt an sich so, weiß ich nicht, ich will ja eigentlich lieber aufs Land oder ans Wasser, ist ja viel eher meins eigentlich, als Stress. Ja.
Du warst auch an einem Podcast, habe ich gesehen.
Ach ja, stimmt, ja, genau.
Erzähl doch mal. Hab ich nicht gehört.
Wir haben uns unterhalten.
Ach, bisschen präziser,
wie
bitte.
Wie heißt denn nochmal? Natürliche Ausrede, ne? Der Name ist eigentlich ganz cool, finde ich. Oder war es natürliche Ausrede?
Natürlich. Ich glaube schon.
Ja. Genau, der Christoph Brauchs, glaube ich. Der kommt hier aus Wattenscheid. Nee, Quatsch, gar nicht aus Wattenscheid, sorry, aus Langendreher, Bochum. Und macht so ein, das ist so ein Talk-Format. Und wir haben einfach ein bisschen über Podcast geredet. Er hat das Sendegate durch mich entdeckt. Es ist so lustig, ne, was mir dann wieder aufgefallen ist, dass wir haben uns ja immer oder gefühlt so in diesem ganzen Sendegate-Subscribe-Ding irgendwie hat man sich so gefühlt, okay, das sind halt alle Podcaster in Deutschland.
Nee.
Irgendwie so vom Kopf so. Und dann merkst du aber, okay, da gibt's wirklich welche, die da irgendwie gar nicht wirklich Kontakte mit haben. Und ich weiß, ich glaube, ich habe den über Twitter, der hat mir bei meiner, ich habe mal irgendwann so eine Aufrufe nach Sounds im Ruhrgebiet gemacht. So einen Aufruf. Und da hat er irgendwie drunter geschrieben. Und dann hat er mich irgendwann angeschrieben. Ja, und das war echt ein nettes Gespräch über alles mögliche Technik, was ich da so mache. GEZ-Abgaben. Alles mögliche. Es war sehr nett.
Habt ihr persönlich miteinander geredet?
Ja.
Wenn ihr beide aus, ja?
Ja.
Live vor Ort?
Ja. Entfernt und so. Mit Abstand. Und bisher habe ich auch noch nichts verspürt. Nee, genau. Ach so, von wegen Twitter. Ich habe meinen kompletten Social-Media-Zeugs vom Handy gelöscht und es ist sehr angenehm. Ich habe Instagram vor einem Monat oder so gelöscht. Oder sogar schon länger. Und Twitter jetzt vorletzte Woche. Und irgendwie vermisse ich das gar nicht.
Aber du hast ja noch einen Account.
Ich habe noch den Account, so, aber ich dachte
das
mal bei
Instagram. Das machst du dann nur über einen Rechner, oder?
Genau, so. Und das ist, minimiert die Screentime, wie man so schön sagt, enorm. Weil ich es dann doch so, also es ist dann wieder so ein Suchtding bei mir, ne? So, und dann kann ich da irgendwie gucken, dass ich, ja, das einfach so automatisch. Instagram ist zum Beispiel völlig uninteressant geworden. So, da war ich jetzt auch seitdem, glaube ich, einmal habe ich mich da nochmal eingeloggt.
Das heißt, du schaust dir gar nicht meine schönen neuen Fotos an, die ich mit meiner schönen neuen Kamera mache. Toll.
Ja, tatsächlich, ja, vielleicht mal so einmal im Monat oder zweimal dann. Ja, aber mir war die Werbung einfach zu krass gut. Ne? Das hat mich irgendwie beängstigt.
Also zu passend zu
ja,
dir,
zu
meinst
unglaublich.
Du?
Unglaublich. Also gefühlt jede Werbeanzeige konnte ich da was kaufen. Und das
aber ich dachte, du hast so einen geilen Werbetracker und Blocker auf deinem
Handy. Ja, Video. Aber kommst du ja trotzdem nicht hinterher, ne?
Ich dachte, die filtern alles
nee,
raus.
Nee, bei Instagram filtert nicht raus, YouTube genau nicht, weswegen ich jetzt tatsächlich gerade überlege von Spotify zu YouTube Premium, weil da hat man auch YouTube Music drin und dann ist YouTube werbefrei, was sehr angenehm ist. Ich mache da gerade so einen Test-Account und eigentlich funktioniert das tatsächlich ganz gut. Da bin ich gerade ein bisschen überlegen, ob ich da wechsle. Genau, wo waren wir davor? Ach so, die
Instagram?
Werbung, ach so, mit dem Tracken. Ja, und Instagram und Twitter kriegt ja die Werbung aus den Apps nicht raus, nur bei so anderen Apps. Aber Twitter ist tatsächlich ganz komisch so, die zeigen mir irgendwelche Finanz- und weiß ich nicht was Werbung an. So, das war tatsächlich, aber ich glaube, da habe ich auch die Personalisierung ausgestellt und bei Instagram ging das nicht oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Aber gibt es nicht so Twitter-Clients, die die Werbung nicht anzeigen? So
bestimmt.
Drittanbieter?
Aber ich will ja eben, mir geht es ja gar nicht auch nur um die Werbung, sondern tatsächlich auch um dieses ständige da drauf gucken.
Ja, nee, ich frage mich das nur gerade, also wenn da jemand was weiß, einen guten Twitter-Client, wo die Werbung rausgefiltert wird, das fände ich sehr interessant.
Was haben die denn immer? Haben die Leute nicht mal dieses Tweet-Deck oder wie das heißt? Das sieht man manchmal.
Ja, Tweet-Deck kenne ich auch, das ist aber, finde ich, sehr komplex. Also da hast du so verschiedene Reiter, die so nebeneinander angezeigt werden und ich fand das alles viel zu voll und überfordernd auf dem Display und auch auf dem Rechner sogar. Aber das Coole an TweetDeck ist, dass du die Tweets halt timen kannst, dass du sagen kannst, also das so und das soll.
Professionell Tweet-Twittern quasi.
Ja, genau, das so benutze ich halt für einen anderen Account, wo ich so ein bisschen Social Media mache. Aber für Privatgebrauch finde ich das viel zu überbordend.
Aber bei Twitter fand ich die Werbung tatsächlich auch nie nicht wirklich nervig, weil die ploppt dann zwischendurch mal so auf, aber die ist irgendwie nicht so. Bei Instagram war es halt beängstigend gut.
Da ist auch so viel Werbung. Das ist ja gefühlt so jeder dritte Post, der dir angezeigt wird, ist da Werbung. Das ist wirklich nervig.
Ja, und dann dachte ich mir, habe ich zumindest jetzt irgendwie da, ich habe ja auch kein WhatsApp und kein Facebook und dann habe ich das irgendwie zumindest von meinem Handy weg. Ja. Und wie gesagt, so die, ich habe das ja vorher viel so, um so Tier-Content zu mir zu Gemüte zu führen und jetzt gucke ich einfach öfters nochmal so eine Arte-Doku. Ich habe ja jetzt Zeit. Zum Aufstehen dann einfach irgendeine Tierdoku und dann habe ich mein Tier-Content für den Tag quasi.
Ja, also ich kann das verstehen, dass man irgendwie seine Screentime reduzieren möchte. Übrigens höre ich mich doppelt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Irgendwer hat noch irgendwas oder so.
Du hörst dich doppelt?
Keine Ahnung. Ja.
Schon die ganze Zeit?
Ganz, ganz leise aber nur. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, für mich wäre das trotzdem keine Option, das komplett zu löschen. Also du hast es ja auch nicht gelöscht, aber zumindest ist es nicht mehr so verfügbar für dich. Weil mir das alles schon irgendwie zu wichtig ist. Und ich bin da tatsächlich von so einer total pessimistischen Haltung auch ein bisschen weggekommen. Und ich finde, wenn ein Social Media glücklich macht, das Potenzial ist ja durchaus da, dann soll man das machen, aber bewusst, finde ich. Und bewusst in dem Sinne, dass man weiß, dass alles Mögliche getrackt wird. Okay, ich höre mich jetzt immer noch doppelt und das wird irgendwie in meinem Kopf immer schlimmer.
Wieso?
Ich weiß
über
es
was
nicht.
Habt ihr geredet? Ich war gerade bei Facebook.
Sehr passend.
Ich habe mich auch eben doppelt gehört. Warte mal. Seid mal ganz leise. Ja, ich höre mich doppelt. Ich höre mich im Echo, als wenn Joscha, hast du irgendwie, bist du vielleicht deine Kopfhörer zu laut oder so?
Test.
Aber mit
Test,
Delay.
Test.
Halbe Sekunde.
Na, jetzt ist es besser, aber jetzt ist er auch weg.
Ja, ich glaube, es ist deine Kopfhörer, Joscha. Deine Kopfhörer repeaten ins Mikrofon.
So ist besser.
Halt mal ran. Test. Nein. Test.
So. Ist besser?
Ah. Nein.
Nee. Ich höre mich.
Meine Boxen sind noch an.
Ups. Toll. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Audiophil, dem unprofessionellsten Podcast dieser Welt. Wir haben den begabtesten Techniker, den die Podcast-Landschaft dieses Jahr zu Frage gebracht. Er arbeitet für die größten Firmen, unter anderem für die weltweit und deutschlandweit größten Produzentenfirmen von Podcasts und kriegt es nicht hin, seine Boxen leise zu machen.
Ja. Shame. Ja. Ja, genau, das zu diesen Social. Nee, ich würde das auch überhaupt keinem vorschreiben, das ist eine rein persönliche Sache. Also für mich, das ist es mir tatsächlich, dass ich gemerkt habe, für mich ist es scheinbar nicht wichtig. Weil bei Twitter wiederholt sich für mich alles irgendwie und ich habe das ja eher so als Nachrichten, okay, was sagen bestimmte Leute zu bestimmten politischen Themen oder so genutzt und irgendwie. Mhm. Da gucke ich dann nochmal draus. Aber vor allem, was mich halt total genervt hat, dass ich manchmal einfach so rumsaß und dann hast du das Handy an und scrollst so hoch und runter und liest dir irgendeinen Shit durch. Und jetzt spiele ich einfach Gitarre.
Ja, aber ich bitte darum, dass du dir meine Fotos mal anguckst.
Mach ich. Von deiner wunderbaren neuen Kamera, ne?
Ja, genau.
Erzähl mal, was machst du denn für Fotos, Christiane?
Ja, was mache ich
für die
Fotos?
Kamera nochmal, was für eine Kamera hast du gekauft? Analog und
also,
digital?
Also, ich habe, das habe ich Joscha an dem Tag auch geschrieben, einen Spontankauf gemacht, weil ich dachte, ich habe bald Geburtstag und ich träume da schon so lange von und jetzt will ich mal eine richtig gute Digitalkamera haben. Analog will ich auch immer noch weiterführen, aber das ist jetzt ein bisschen pausiert. Und da habe ich mir spontan die Fujifilm X100V gekauft, die Joscha mir auch mal nahegebracht hat, also beziehungsweise ein anderes Modell, also ein Vorgängermodell. Und damit bin ich wirklich sehr glücklich. Die macht sehr schöne Fotos. Man muss nicht so viel dazu tun, aber man kann natürlich was dazu tun, dass die noch besser werden. Ja.
Ja, das ist ein super Ding, ne? Ich glaube, das hat sich auch so als fast, glaube ich, so ein Street-Standard geworden. Wenn man so ein bisschen recherchiert, auf jeden Fall kommt man Witti immer schnell empfohlen, wenn man sich keine Leica leisten kann.
Ja, genau. Das war auch mein Gedanke dahinter. Ja. Nee, das macht schon wirklich sehr viel Spaß. Also ich merke halt, dass ich am liebsten Menschen fotografiere. Ich bin aber noch nicht so gut, dass ich jetzt irgendwie auf Menschen zugehen würde, so in der freien Wildbahn. Weil ich denke, dann will ich denen ja auch was zeigen so und dann dafür bin ich noch nicht gut genug. Also ich krieg schon ganz gute Fotos hin, aber das ist dann halt das 20. oder so.
Wie, darf ich was fragen, wie regelst du denn das jetzt? Du hattest ja dann, haben wir da nicht mal irgendwann auf Twitter mit Dirk, glaube ich, drüber debattiert kurz, wie das mit von wegen Streetfotos und Leute fragen und so? Du erinnerst dich?
Ja, ich erinnere mich, ja. Also wenn du die Leute fragst, ist das natürlich abgeklärt irgendwie. Und das mache ich halt nicht, aber deswegen fotografiere ich auch keine Leute von vorne.
Ach so, okay, du machst dann im Prinzip einfach nur, dass man sie nicht wirklich erkennen kann.
Genau.
Ja,
genau.
Okay.
Ja. Ja, und die ich kenne, die fotografiere ich nicht auch von vorne. Und das, ja, genau, deswegen beschränkt sich das jetzt irgendwie auf meine Freunde. Aber das ist schon, ist trotzdem ganz nett.
Möchtest du mal sagen, Spaß, wo man deine Fotos finden kann? Sind die für alle gedacht?
Ja, also ich stelle die halt bei, nee, das ist nicht geheim. Ich stelle die bei Instagram rein und bei Pixelfed. Das können wir auch gerne verlinken. Das packe ich dann in die Shownotes. Genau, ja.
Wie heißt du bei Instagram?
Filinchen.
Filinchen.
So wie ich auch mal bei Instagram hieß, aber mit 3 i nach dem L.
I. Ah, Christiane, Punkt. Aha, guck, sehr gut.
Ja, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch. Ach so, genau. Und ich mache auch Fotos für den, also ich habe Fotos gemacht, aber die sind noch nicht öffentlich für die Website des Leipziger Podcast Meetups. Da habe ich mir so überlegt, dass ich gerne Podcaster-Porträts machen würde. Also Porträt in dem Sinne, dass ich die fotografiere, aber auch, dass die ein paar Fragen beantworten und man da so einen kleinen Text draus macht, um die Leipziger Podcast-Szene ein bisschen sichtbarer zu machen. Ja, das mache ich. Und insofern mache ich auch auf den Meetups ein paar Fotos und möchte die demnächst auch auf meiner eigenen Website veröffentlichen. Ich habe so eine WordPress-Seite mir eingerichtet, wo ich aber noch diverse Dinge hochstellen muss. Das kann man noch nicht verlinken. In dem Stadium ist das noch nicht, genau. Ja,
aber das so sieht's aus. Mit 35 mm ist mit Festbrennweite das Ding, ne? Oder? Mhm. Ja, da musst du schon rumrennen, ne?
Ja. Genau. Aber das ist auch irgendwie cool, dass man da so diese Restriktion hat, weil man dann eben auch was hat, womit man arbeiten kann, dass man sozusagen nicht von seinem Standpunkt aus alles irgendwie machen kann, wie man möchte, sondern dass man dann, wie du sagst, rumrennen muss, um dann den perfekten Abstand zu haben und so perfekte Tiefenschärfe, wie man das halt haben möchte. Ja.
Mhm. Festbrennweite ist eine Befreiung. Im Gegenteil, finde ich, ist ja keine Restriktion, sondern es ist viel cooler mit Festbrennweite, weil man viel weniger gebunden ist. Du hast nie das Gefühl, du hättest jetzt was Falsches gemacht, weil es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Ich mag Festbrennweite sehr gerne.
Sind die nicht meistens auch lichtstärker oder sowas?
Häufig.
Ist das nicht? Ist meistens so, ne? Dadurch wegen der Bauart, glaube ich, ne? Beim anderen.
Und auf jeden Fall optimiert auf Schärfe halt, ne? Also die sind in dem Spektrum so gebaut, dass du bei Zoom hast ja immer das Problem, du hast bestimmte Randbereiche, die nicht optimal sind für das Objektiv, auch mitgenommen werden. Und bei Festbrennweite hast du natürlich das optimale Verhältnis von einem. Ja. Ein Hoch auf die Festbrennweite. Applaus. Das wird halt eine Applausfolge. Heute bekommen alle Applaus. Sehr gut.
Ja, der Joscha, bist du durch mit deinen Themen?
Ah, doch, nee, ich habe noch Musik. Musik.
Ist Trumpf. Musik.
Ich empfehle, das neue Sophie Hunger-Album zu hören. Mhm. Das ist wirklich sehr gut. Und tatsächlich.
Wie heißt das denn?
Halluzinations, glaube ich. Ne, Halluzinationen, oh. Ja, genau, wer Sophie Hunger nicht kennt, ist meiner Meinung nach die beste europäische Künstlerin meines oder unseres Alters, grob. Die ist ja, glaube ich, nicht viel älter als wir. Und die macht einfach unglaublich gute Musik und hat auch schon mehrere Sachen, Alben rausgebracht, ich glaube 5. oder 6. Album ist es jetzt mittlerweile. Und was interessant bei ihr ist, sie entwickelt sich eigentlich jedes Mal weiter, dass ich immer das Problem habe, wenn ich das Album das erste Mal höre, mir denke, ich weiß auch nicht. Und dann aber höre ich es nochmal und dann wird es auf einmal von Mal zu Mal besser. Und das ist bei mir auch, jeden Tag höre ich das Album und jedes Mal grinse ich ein Stück mehr, weil ich mich über die Musik freue. Interessant ist, die hat das tatsächlich, normalerweise nimmt man ja mittlerweile so Alben, du nimmst die Gitarre auf, du nimmst das Schlagzeug aus und machst immer dieses Overdubbing im Studio und irgendwie. Das Ding ist ein One-Take. Also es ist komplett an einem Stück hintereinander live aufgenommen.
Krass.
Ohne, also sie haben 6-mal hintereinander, glaube ich, eingespielt und haben dann die beste Variante genommen. Total interessanter.
Ist das was, wo du sagst, das merkt man, das hat irgendeine Wirkung auf die Musik?
Ja, es, ja. Es ist,
inwiefern?
Ja, du hast dieses Live-Gefühl, also sie hat einfach unglaublich gute Musiker. Der Schlagzeuger ist wahnsinnig gut, der spielt auch total interessant, weil das nicht so ein klassisch, der spielt so ein bisschen wie ein Drumcomputer und sehr perkussiv, also hat nicht nur irgendwie eine Hi-Hat und eine Snare und eine Bassdrum und irgendwie so diese Standardsachen, die man am Schlagzeug hat, sondern ganz viel so kleine Elemente auch und klackert da die ganze Zeit rum und das macht es total interessant. Und wenn du live aufnimmst, hast du ja immer die Interaktion der Musiker. Das kann man schwierig in Worten beschreiben. Und kann vielleicht auch ein bisschen esoterisch sein. Gebe ich zu. Aber
die feinstoffliche Ebene.
Ja, genau. Ich habe trotzdem irgendwie immer das Gefühl, das fließt dann irgendwie anders oder so, weiß ich nicht. Das klingt wirklich sehr esoterisch. Aber es ist irgendwie, also, und es ist natürlich auch einfach, du musst dich halt limitieren als Künstler dann wieder, ne? Weil wenn du jetzt im Studio bist und eine Studioplatte machst und da irgendwie mit mehreren Gitarren und weiß ich nicht was alles übereinander immer einspielst, hast du halt irgendwie alle Varianten und so musst du halt gucken, okay, dass ich mit dem Live-Setup, was ich habe, Sängerin, irgendwie ein Schlagzeuger, Bassist, ich glaube, ein Gitarrist ist nicht dabei oder vielleicht sogar noch eine Gitarristin oder so und irgendwie ein Klavier, 5 Leute oder so, da halt wirklich alles rauszukriegen und das machen die wahnsinnig gut. Ja, es ist eine sehr interessante Mischung irgendwie aus Pop, Jazz, Elektronik und auch so New Wave 80s. Also sie hat auch viel, auf dem letzten Album hat sie schon mit sehr viel mit Synthesizern rumprobiert. Also sie probiert halt immer sehr viel aus und das hört man einfach so. Und sie hat Spaß am Musik machen. Es ist nicht so ein durchproduziertes Ding, sondern ja, einfach schön. Und ja, extrem gut arrangiert auch vom. Und das Songwriting, ich glaube, das ist tatsächlich. Ich habe dann auch mal so, doch mal so ein Review darüber gesehen, gelesen und mich dann auch mal ein bisschen mit den Texten beschäftigt. Sie singt ja auf Französisch, Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch. Es ist, glaube ich, von der feministischen Seite sehr interessant. Aber da kann ich auch nicht jetzt so viel mehr zu sagen. Aber da kann man sich definitiv mal so die textliche Ebene angucken und da vielleicht so ein bisschen was lesen. Ich meine, sie erwähnt da irgendwie so eine Schweizer. Oh, ich habe einen Knopf gedrückt. Ich dachte gerade, was ist hier los? Wie auch immer. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, von dieser Perspektive ist es tatsächlich sehr interessant. Eine ganz, ganz wunderbare Frau, wie ich finde. Macht ganz tolle Musik.
Cool, höre ich mir an. Ja. Ich habe gar keine neue Musik gehört, ich kann dazu nichts beitragen.
Nicht dramatisch. Du hast sehr viel gearbeitet, ne?
Ja, ich arbeite im Moment sehr viel. Ja. Und das ist hier heute, also diese Aufnahme ist meine einzige Freizeit an diesem Tag. Oh. Und ach ja, ist schon ein bisschen anstrengend, aber in den letzten Wochen war ich schon ganz aktiv mit Podcast-Gastspielen. Wenn das jetzt so die Überleitung zu mir sein sollte, dann mache ich es
einfach
weiter.
Moment, bevor du die Überleitung zu dir machst, Applaus für Christian, dass sie die Freizeit für uns opfert. Applaus, Applaus.
Vielen Dank. Ich opfere die nicht. Ich wollte damit sagen, das ist gerade hier das einzig Schöne an diesem Tag.
Applaus für Christiane, dass sie so bescheiden ist. Ah, da ist sie wieder. Die Crowd, das Publikum. Was haben wir euch vermisst? Monate mussten wir ohne euch hier aufnehmen. Jetzt sind wir wieder bei Audiophil Live in der Messehalle Bochum. Schön, dass wir alle wieder hier sein können.
Olympia.
Der Eintritt hier kostet übrigens nur 25 Euro. Supportet damit unseren Podcast. 25 Euro Eintritt. Ermäßigt 20. Wer kriegt bei uns ermäßigten Eintritt?
Studierende und
Gehörlose auf jeden Fall. blöd, weil wir haben ja nur den Simultan-Match schon, Joscha redet zu schnell. Rentner.
Ja.
Auf jeden Fall. Kinder. Auf jeden Fall. 20
Kinder
Euro.
Sind gar nicht erlaubt.
Stimmt, Kinder
haben
sind
nicht
explicit. Haben wir
nicht einen Explicit-Button?
Ja.
Ach so, aber muss man das so ernst nehmen?
Und Corona-Leugner. Ich liebe ja Corona-Leugner, sehe ich gleich. Ich bin ja total in die Materie eingestiegen. Ja, Christiane, wo warst du denn überall zu Gast?
Also, ich war zum Beispiel bei der filmischen Begegnung. Da habe ich über meinen Lieblingsfilm, einen meiner Lieblingsfilme, Vanilla Sky, gesprochen. Das hat viel Spaß gemacht, weil ich finde, dieser Film ist unterschätzt und das sollten viel mehr Leute sich mal anschauen.
Ich habe Angst vor dem.
Wieso? Hast du ihn schon mal gesehen?
Gruselig, ja. Richtig
gruselig. Das ist doch nicht gruselig. Das ist doch ein Liebesfilm. Finde ich. Science-Fiction-Liebesfilm.
Ich glaube, ja, ich habe den tatsächlich nie gesehen.
Ja, dann hol das mal nach. Der ist wirklich toll. Dann war ich noch bei der Second Unit. Das ist ja einer meiner liebsten Filmpodcasts und habe da über den Corona-Film, in Anführungsstrichen Pandemie-Film Contagion gesprochen. Das war ganz interessant. Der wurde ja vor ein paar Monaten total gehypt. Habt ihr das mitbekommen?
Ja.
Mhm. Ja. Habt ihr den daraufhin geschaut?
Nein.
Okay, ich habe den jetzt halt für den Podcast geschaut. Ich wollte mich eigentlich auch nicht dem Ganzen hingeben, aber fand den gar nicht so übel. Der schlachtet das wirklich nicht aus, das Thema, sondern betrachtet das relativ nüchtern. Insofern war das ganz interessant. Also es guckt sich fast wie eine Dokumentation und halt sehr realitätsnah gerade so.
Ich habe den früher gesehen, aber jetzt nicht nochmal. Der ist doch alt, ne? Wir reden über den alten Film, richtig?
2006 oder so.
Mit Matt Damon, ne?
Ja, genau. Genau.
Mettemont.
Ja. Ja, dann war ich noch beim Datenschutz-Podcast von Claudia Zotzmann-Koch, mit der ich ja schon mal im Sendegarten zusammen gepodcastet habe. Und da haben wir über Grauzonen von Hate Speech und Mobbing im Internet gesprochen. Das war auch sehr interessant, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Euch ist langweilig, ne? Ich habe aber noch zwei.
Nee, ich finde, ich muss mir den auch mal anhören. Wusste ich gar nicht. Finde ich spannend. Ich liebe ja Datenschutzthemen.
Ja, also das ist nicht nur wirklich, ist nicht so trocken datenschutzmäßig so, das würde ich mir auch nicht anhören, sondern sehr, sehr menschlich und betrachtet das Thema aus sehr, also ganz viele verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema und auch randständige Themen, die mit Datenschutz vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Ja, kann ich empfehlen. Dann war ich noch bei dem Podcast Achilles Running. Das ist ein Lauf-Podcast. Ja, ihr fragt euch, was tut ihr da? Ich habe da über
Christiane,
meine Forschung gesprochen.
Wissen wir doch, ja. Was tut ihr da?
Ich habe da über Fitness-Checker gesprochen. Ansonsten hätte ich da wahrscheinlich wenig Berührungspunkte. Und das war auch ganz schön, weil ich da das Ganze ein bisschen ausführlicher darstellen konnte. Und das war ein sehr schönes Gespräch. Und der hat offenbar ziemlich viele Hörer in der Podcast. Und war auf jeden Fall interessant. Und dann habe ich noch endlich mit Julius zusammen die Brainflix-Pause beendet. Wir hatten ja Corona-bedingt pausiert. Danke, danke. Und da haben wir zuerst mit den Freunden des Hauses, Becky und Christopher, zwei Folgen aufgenommen zu deutschen Filmen und dann noch eine Folge zur Borderline-Persönlichkeitsstörung im Rahmen des Filmes Gegen die Wand. Und da bin ich jetzt ganz glücklich, dass wir das endlich weitermachen, weil die Pause war echt ziemlich lang. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen und wir hatten schon Beschwerde-E-Mails.
Oh.
Ja. Naja. Ja, und dann hatte ich noch Geburtstag, wie ich gerade erwähnt habe, aber das ist jetzt auch schon so lange her, da müssen wir nicht drüber reden. Danny, komm.
Happy Birthday to you. Ich finde das auch mal so peinlich, wenn man Geburtstag hat und die Leute wollen anfangen zu singen. Ich hasse
ja. Ja.
Weil heute dein Geburtstag ist. Was singt man denn noch? Gibt es noch ein Lied?
Hoch soll's leben.
Horror,
ja, und ich hatte noch Urlaub, weil wir haben uns ja wirklich lange nicht gehört. Ich hatte Urlaub Mitte bis Ende August und habe da 8 Zugfahrten innerhalb von 14 Tagen absolviert, trotz Corona. Aber immer schön die Maske natürlich aufgehabt und die Menschen um mich herum in den Zügen haben das tatsächlich auch alle gemacht. Ich war da echt begeistert. Und da war ich in Berlin, habe den Mario besucht, in Wiesbaden, da habe ich eine gute Freundin besucht, in Würzburg, da habe ich den Jan @Zwangsdemokrat besucht und dann nochmal in Berlin. Und da war ich zum ersten Mal im IMAX-Kino und habe mir Tenet angeguckt.
Und?
Und ich dachte, da wollt ihr doch bestimmt drüber sprechen, oder?
Ich habe tatsächlich vergessen, irgendwie den zu gucken.
Du hast Tenet nicht gesehen? Der einzige Film, der rausgekommen ist? Mein Gott, du musst echt
jetzt ich hatte irgendwie keine Zeit und dann hat es nicht geklappt, aber ich könnte eigentlich mal irgendwann nächste Woche reingehen.
Danny, wie fandst du den denn?
Ich fand beim Gucken richtig blöd. Ich habe während ich da saß, dachte ich so, oh, wie finde ich ihn blöd, ich weiß auch nicht. Also die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Aber dann habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, 3-4 Tage mal drüber nachgedacht. Und jetzt finde ich ihn richtig gut.
Hast du den denn nochmal gesehen oder wirklich nur durch das Nachdenken?
Nee, durch Nachdenken. Weil ich beim Gucken dachte ich, ich denke bei Christopher Nolan-Filmen, denke ich immer, oh, warum muss diese ganzen Action sein? Warum müssen sich alle hauen? Warum müssen die bluten? Ich verstehe das immer nicht, weil die Geschichten eigentlich gut sind. Und diese Hauerei und Klopperei kann ich immer nicht ausstehen. Aber deshalb, ich habe den geguckt und dachte, ein Actionfilm. Und dann habe ich aber gedacht, okay, irgendwie war das doch spannender. Und ich, für mich ist ja diese These, hatte ich ja in einem anderen Podcast schon gesagt, über den wir noch sprechen, für mich ist ja das Thema Glaube so der das essentielle Thema. Das hat mich lange noch beschäftigt. Also ich mal Spoiler. Okay. Spoiler-Alarm. Achte, wer den Film nicht gesehen hat, bitte jetzt Kapitel überspringen.
Ja, was machst du jetzt mit Joscha? Hallo?
Ja, ist egal. Kopfhörer absetzen. Ich hab nicht so die Dramatik
mehr. Komm, setz die Kopfhörer ab.
Na gut.
Also, ich finde ja die Tatsache, die es in dem Film erwähnt wird, dass nicht klar ist, ob eine Parallel, also wie bei Zurück in die Zukunft, so ein Paralleluniversum eben nicht aufgemacht wird, sondern das, also dasselbe Universum ist, was in der vergangenen Zukunft stattfindet, oder ob eine neue Blase aufgemacht wird, ist ja nicht klar. Und offensichtlich den Leuten in der Zukunft ja auch nicht. Sodass die Leute in der Zukunft ja offensichtlich in so einer schlechten Welt leben, dass sie es riskieren, selber ausgelöscht zu werden oder die ganze Welt auszulöschen, wenn das eben nicht stattfindet. Also sie glauben irgendwie daran, weißt du, was ich meine?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, es ist ja, soweit ich den Film richtig verstanden habe,
sagt für mich hat sich dieses Zeitreiseparadoxon, was du gerade beschreibst, in dem Film überhaupt nicht aufgemacht.
Aber der Typ mit dem roten Bändchen, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf mehr, der Rolle.
Ja, der
sagt doch Pattinson, irgendwann im Film, dass die Leute in der Zukunft drauf hoffen oder vertrauen, dass diese Bombe den richtigen Effekt haben wird. Und zwar die Menschheit jetzt zu stoppen in ihren Auswirkungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber sie waren sich selber nicht sicher. Aber ich möchte die Filme noch mal gucken.
Wie sagen wir ihm jetzt, dass er den Kopfhörer wieder aufsetzen darf?
Darf ich wieder rein?
Ja, cool.
Ja, ich werde jetzt nicht spoilern. Ich werde einfach nur sagen, dass ich Tenet absolut furchtbar fand. Ich mag ja die Filme von Christopher Nolan im Prinzip sehr gerne, aber ich dachte mir hinterher so, der soll sich bitte wieder auf das Spielen mit psychologischen Konzepten konzentrieren und diese physikalischen mal bitte hinter sich lassen, weil das kann er nicht. Bei Interstellar war das irgendwie noch ganz interessant, weil da war ja dieses Ganze zum Schluss, wo es in diesem Tesserakt war, wo er sich quasi ausgemalt hat, wie könnte das sein im schwarzen Loch, das hat schon irgendwie, da konnte man sich noch denken, ja, könnte so sein, vielleicht ist ganz interessant, aber das, was in Tenet halt passiert mit dieser Umkehrung der Entropie, das ist jetzt kein Spoiler, also das,
ja, ich
ist,
weiß, nee, das weiß ich schon mit dem Invertieren,
das ist halt so. Das ist halt Quatsch, also das, ich muss mir halt so, ich habe mir so vorgestellt, Christopher Nolan liest irgendein Physikbuch für Einsteiger und denkt, ah ja, gut, das Konzept nehme ich jetzt mal für meinen nächsten Film. Und das Ding ist halt, dass die also so habe ich das verstanden, als ich mich mal mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe, dass die Formeln, die quasi die Entropie beschreiben, dass die richtig sind, egal ob du die Entropie sozusagen vorwärts oder rückwärts abspielen lässt. Also das ist jetzt wirklich physikalisch nicht korrekt hier, aber also es macht im Prinzip schon Sinn, was er da probiert. Aber in der Realität halt null. So wirklich absolut null. Und deswegen fand ich das Konzept schon mal total bescheuert und hat mir überhaupt nichts gegeben. Es ist im Film in sich auch nicht logisch. Und emotional kam da halt wirklich so überhaupt nichts rüber. Und er ist auch noch stinklangweilig. Man kann null mit den Personen mitfühlen. Ja, ich habe zwischendurch so oft auf die Uhr geguckt und ich dachte, wann ist das endlich vorbei? Die Action-Szenen sehen nicht mal geil aus. Die Settings sehen nicht mal geil aus. Es ist alles grau. Also es sind irgendwelche komischen Wüstenstädte, die reisen ja auch durch die Welt und es ist überhaupt nicht klar, wo sind die jetzt eigentlich? Die hätten das auch alles in irgendwelchen Studios drehen können, weil es letztlich vollkommen schnurzpiep egal war. Und das Allerschlimmste war diese Frau, ja. Also Christopher Nolan kann ja sowieso keine Frauenfiguren schreiben. Ne? Aber
ich musste
was
die ganze Zeit an unseren Bechdel-Test denken.
Ja, also da schon mal, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber dann so Dialoge da reinschreiben, so, ja, wenn wir das und das jetzt machen, dann wird die ganze Menschheit ausgelöscht werden. Und ihre Reaktion ist, oh, Ja, auch mein Sohn, wo du denkst, ja, natürlich dein Sohn. Das ist doch gerade immer, also das hat mich so aufgeregt.
Genau dieselbe Stelle habe ich auch, genau, das war auch die Stelle, habe ich im Kino gesessen und dachte, echt jetzt? So naiv, also das, ja. war total komisch gespielt.
Ja, diese Dialoge, also total grauenhaft. Also ich war wirklich mega enttäuscht hinterher.
Joscha, setz mal Kopfhörer ab. Oh, absetzen. Ich habe mich, weißt du, weil ich die zweitblödeste Szene fand, nee, wo die mit dem Bild erpresst wird. Und dann packt er doch diesen Karton aus auf den Tisch, auf dem Boot und sie hat das Bild vor sich. In dem Moment habe ich gedacht, ey, nur jetzt dieses Bild, dann werfst du über Bord, dann ist es weg. Weißt du, sie saß da, ich dachte, warum nimmst du das? Das liegt auf deinem Teller vor dir, nimm es in die Hand, du sitzt direkt an der Reling, jetzt nimm das Bild, wirfst du über Bord und das Problem ist gelöst für immer.
Ja. So. Ja.
Und, Joscha ist weg, was ich auch nicht verstanden habe, logisch in dem Film, sie wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass ihr Mann schwer erkrankt ist und bald sterben wird.
Hm.
Und die Entscheidung mit, du kannst gehen, aber ich behalte deinen Sohn, hätte sich in 6 Monaten doch eh erledigt. Warum hat sie nicht einfach gewartet? Ja. Also ich habe das nicht verstanden im Film. Sie wusste, ihr Mann ist todkrank, er wird bald sterben. Aber dieses Problem mit, wenn du dich jetzt trennst, behalte ich deinen Sohn, du kannst gehen. Das, wo ich dachte, ja, das halbe Jahr hält es jetzt auch noch durch. Das habe ich nicht verstanden.
Ja.
So,
ja.
Das war total komisch. Aber Joscha, du musst nur absetzen. Aber was mich, weißt du, was mich echt beschäftigt hat im Film, wo du gerade Interstellar sagst, ist dir aufgefallen, dass auch in diesem Film... Darf ich
wieder rein eigentlich?
Nein, Joscha, nicht wieder rein.
Sollte.
Der Protagonist und das, was sie tun, keine Auswirkung hat. Also bei Interstellar war der am Ende im Tesseract und ist genauso gekommen, wie es geplant war. Obwohl er ja selber wusste, dass seine Tochter da bleibt, solche Handlungen und dass sie nicht auf ihn hört, den Morsecode nicht löst, hat er genau das reagiert, was wir am Anfang des Films gesehen haben. Und bei diesem Film, Tenet, war es ja ganz genauso. Am Ende springt die Frau wieder ins Wasser, sie sieht sich selbst, genau wie es geplant. Also er hat nichts geändert. Er war also, er konnte die Vergangenheit zu gar nicht ändern. Er war nutzlos. Übertrieben gesagt. Aber das, finde ich, haben die Filme irgendwie gemein.
Ja. Ja, das ist vielleicht ganz interessant so. Also das finde ich dann schon wieder so interessant, wenn man sich überlegt, welche Auswirkungen können Zeitreisen haben und kann man wirklich die Vergangenheit ändern oder nicht? Und wenn man die ändert, macht sich dann irgendwie quasi ein Paralleluniversum auf. So. Das ist schon irgendwie interessant, aber ich finde, das kommt, also diese Faszination kommt in Tenet überhaupt nicht rüber. So, und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt hast du mich abgebracht, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall.
Joscha, kannst du wieder aufsetzen.
Schlechter Film.
Und bei Inception eigentlich auch dasselbe. Bei Inception ist ja auch nicht klar, haben die jetzt eigentlich was geschafft oder nicht. Ich finde, das zieht sich da gut durch.
Nee, bei Inception ist das Ding, das könnte ich dir jetzt noch erklären, aber das führt uns jetzt zu weit weg. Okay. In Inception ist das schon irgendwie klar. Und in Inception ist ja das Coole, dass er da mit dem Konzept Traum spielt, was auch irgendwie Spaß macht, was Sinn ergibt. Aber von den physikalischen Dingern sollte er die Finger lassen, meiner Meinung nach.
Das Urteil.
Sind wir eigentlich jetzt ein Kinopodcast? Egal.
Nein, aber ich habe vergessen, das bei Brainflix zu erwähnen. Deswegen dachte ich, mach's hier. Und ihr habt ja auch irgendwie eine Verbindung zu Tenet. Deswegen dachte ich, es passt ganz gut. Ja, damit bin ich durch. Danny, du hattest eine Ausstellung, habe ich gesehen.
Ja, nee, Messe. Ich habe die erste Kunstmesse, die nach Corona-Lockdown wieder stattgefunden hat, in Magdeburg besucht. Das war ganz schön. Da habe ich einen Messestand gehabt und habe 4 Tage meine Bilder verkauft. Ja.
Hast du ordentlich
Das war
verkauft?
Ganz nett, mal wieder draußen zu sein. Und spektakulär. Denn ich bin ja total versunken in der Corona-Leugner- und Corona-Kritiker-Blase. Ja? Ich kann euch ja alle erzählen. Ich kenne alle Kritiker, ich kenne alle Leute. Ich kenne diese ganz einfachen, die so sagen, weißt du, diese Ärztinnen und Ärzte oder Physiker, Wissenschaftler, die irgendwie da den Pfad der Tugend verlassen haben, bis hin zu den deep-rechts-nationalen Corona-Verschwörern. Ich habe sie alle auf dem Schirm, ich habe alle Videos geguckt und ich bin total versunken in dem Thema. Ich habe so damals bei der Corona-Demo in Berlin 8 Stunden Livestream geguckt von alternativen Medien auf YouTube. Ich bin total drin. Ich bin total deep in diesem Thema und ich liebe es, weil es für mich
bei
so
der, als die Corona-Live-Demo war, die Corona-Leugner-Demo in Berlin, das war der Tag, an dem ich auch in Berlin war, wo wir zurückgefahren sind. Und ich habe es von Weitem gesehen und ich dachte, ich war völlig erschüttert.
Waren es 3 Millionen, Christian?
Ach Gott.
Matthias hat es doch durchgezählt mit den ganzen Videos. Der hat doch, Matthias hat die Pixel durchgezählt irgendwie.
Ernsthaft?
Ja, also da.
Worauf ich jedenfalls hinaus wollte.
Ja.
Kennt ihr dieses schöne Beispiel mit der Uhr? Es gab so ein Verschwörungsbild zum Beispiel, wo, da haben die vom, von der Siegessäule Richtung Rotes Rathaus ein Foto gemacht, ne, was so eng beschnitten war, wie ähnlich wie bei Trump, und haben gesagt, hier, das war nur die Speerspitze. Und dann gab es so ganz lange Verschwörungsvideos, wo die gesagt haben, ja, da sind ja weniger Leute drauf. Das ist auch gar nicht, wie die DPA, oder ich glaube, DPA-Presseagentur war es, angegeben hat um 18.30 Uhr, sondern das Foto muss früher entstanden sein, haben dann so mit anhand von Schattenwürfen am Roten Rathaus und an der Siegessäule wollten sie nachweisen, dass das ein gefaktes Foto ist, weil es unmöglich in die Uhrzeit aufgenommen werden kann, nach Sonnenstand und Längen- und Breitengrad. So, haben das dann gepostet und der erste Kommentar bei YouTube drunter war, hat mal jemand auf die Uhr vom Roten Rathaus geguckt? Da stand nämlich 18.30 wenn er das Foto reingesucht hat. Also, was ich ganz aufwendig fand, ich liebe diese Verschwörungsszene, weil sie sich in allen Punkten widerspricht und je nachdem, also der eine verschwört das und der andere das und gegenseitig hacken sie die Köpfe ein. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Ich finde es ja spektakulär, weil ich auf diese Veranstaltung in Magdeburg das erste Mal, für mich war es ja alles pure Theorie, ja, irgendwie so ein bisschen gruselig zuzuschauen, das erste Mal es live erlebt habe, und zwar ein Maskenverweigerer, der bewusst auf die Veranstaltung gekommen ist und gesagt hat, ich ziehe ja keine Maske auf. Und da ich jetzt deep in dem Thema drin bin, weiß ja, wie die Leute sich beschäftigen, gibt es so Rechtsanwälte, die beraten dich dann kannst du anrufen und kriegst so Atteste, ne, die so Ärzte ausstellen, damit du keine Maske kriegst. Da war so ein riesenbulliger Typ mit seiner Frau, wirklich, würde sagen, so Türsteher-Typ, weißt du, so Glatze, tätowiert, 2 Meter groß, Goldkettchen. Und stand auf einmal gegenüber von meinem Stand und sagte, der Veranstalter, der Hygienebeauftragte da, sagte, darf ich Sie bitten, Ihren Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen? Und der Typ so, ich hab einen Attest. Und der Veranstalter wieder so, ja, kann ich das mal sehen? Und er so, laut Paragraph, bla bla bla, bin ich nicht verpflichtet, Ihnen den zu zeigen. Und Sie müssen sich erstmal ausweisen, wer sind Sie überhaupt? Und so, weißt du, direkt in diesen Einstieg. So. Und dann ging der einen Schritt auf den zu und sagte, würde Sie noch mal gern bitten, setzen Sie bitte das Ding auf oder zeigen Sie mir oder Sie verlassen Sie Veranstaltung. Der Typ direkt, bitte halten Sie 2 Meter von mir Abstand. Ich halte von Ihnen auch Abstand. Sie sind verpflichtet, mir Abstand zu halten. Also völlig so. Und das fand ich so gut. Weil der natürlich alles auswendig gelernt hat, auch diese Videos geguckt hat, wie ich geguckt habe und dachte, ach, jetzt bin ich hier richtig beraten, ich habe Recht und ich muss meinen Willen durchsetzen. Und der Veranstalter sagte einfach nur, ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Und hat ihn halt vollkommen stehen lassen. Weißt du, er hat gesagt, ich kriege jetzt Hausverbot, auf Wiedersehen. Und hat sich halt überhaupt nicht auf dieses Spiel eingelassen. Das fand ich
sehr gut.
Fundamental gut, weil der nur darauf gewartet hat, zu argumentieren.
Ja.
Da frage ich dich, Christian, als Psychologin, das ist mir die ganze Zeit im Kopf gegangen, als Ferndiagnose. Warum machen das Leute? Der wusste ja, dass er Ärger kriegt mit seiner Frau. Die sind ja hingegangen und wussten, wir werden da entweder rausgeschmissen oder Ärger anzetteln. Und der war ja schon richtig aggro, als er darauf angesprochen wurde. Warum haben Leute Bock, morgens aufzustehen und sich in so eine Situation zu begeben? Ich hab dazu geguckt und dachte, das ist ja verrückt, ey. Du ziehst dich nett an, gehst aus dem Haus, duschst und sagst, wir gehen auf die Kunstmesse. Und dann zu sagen, ich rechne damit, dass ich in 5 Minuten rausfliege. Komisch, oder?
Ja. Ach, du fragst immer so Sachen, wo ich dann spontan gar keine Antwort drauf hab.
Also, deshalb frag ich's dir.
Also ich habe ein bisschen die Frage erwartet, dass du mich fragst, warum ist das gut, wenn man in der Situation dann nichts macht? Da hätte ich dir sagen können, naja, dann bleibt die Verstärkung aus und das ist dann halt enttäuschend für die Person. Aber warum die das prinzipiell erstmal so macht, aus dem Haus zu gehen, um dann irgendwie so Trouble zu machen, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das irgendwie für die besonders gewinnbringend, mit dem Gefühl rauszugehen, ich bin derjenige, der hier alles weiß. Ich kann mich über die stellen. Das sind alles die Schafe, die an die Corona-Verschwörung glauben. Und ich kann mich hier irgendwie absetzen und die kommen alle nicht an mich ran, weil die das nicht verstehen. Also keine Ahnung. Ich glaube, das hat letztlich wieder total viel mit dem Selbstkonzept und Ego zu tun und mit dem Gefühl, sich über andere hinwegsetzen zu können. Aber ich habe davon auch keine Ahnung, ganz ehrlich.
Hat was Religiöses, ne?
Ja.
Ja, und ich glaube auch Bock, das sind so Leute, die auf Ärger aus sind. Also ich habe den Eindruck, mit 20 hat der Typ noch jemanden angesprochen, was guckst du mich so komisch an, hat ihm auf die Fresse gehauen und jetzt ist halt Corona irgendwie. Du musst nicht mehr hauen, sondern kannst mit Worten irgendwie deine Aggression. Es war jedenfalls das fand ich interessant, der hat den ganzen Raum eingenommen. Ne? Es waren einfach 30 Leute, die auf einmal alle Angst hatten. Das war so eine angstverbreitende Atmosphäre, weil der Typ ja richtig aggressiv wurde. Also sehr viele Leute verunsichert mit seinem Verhalten. Furchtbar. Jedenfalls wurde das für mich Realität und ich war ganz beeindruckt von der Situation. Und, Joscha, ich habe was erlebt noch für dich, für Berlin. Ich habe in einem Fass geschlafen. Ich war wieder in Thüringen und habe in einem Schlaffass geschlafen. Habt ihr schon mal in einem Schlaffass geschlafen?
Nein. Nee.
Das ist so ein 4 Meter langes, rundes Fass, 2 Meter hoch und da ist vorne so eine Sitzecke drin und so ein Doppelbett. Da kann man drin schlafen. Cool. Aus Holz.
Toll. Und was kostet das?
Sehr gemütlich. Das hat im Küffhäuser gekostet 20 Euro die Nacht.
Das geht ja voll klar, ne?
Ist das denn beheizt?
Plus 3 Euro Handtücher. Ja, da ist so eine Infrarotheizung drin, die reicht, weil es ja klein ist, reicht die aus. Mhm. Es waren nachts 9 Grad, wenn die Heizung angemacht, das waren dann 20.
Ja. Das klingt ja, super. Gemütlich.
Schlafhass, also Joscha, falls das nichts wird. Schlafhass, habe ich geguckt, kann man kaufen, 5.000 Euro, kannst du in die Spree schieben.
Oh. Hat das ein Fenster?
Ja, vorne, so kleine, das ist wie so eine Almhütte gemacht, weißt du, so vorne 3 kleine Fenster und hinten raus ein Fenster mit so lustigen Vorhängen, die man auf und zu machen kann, so schwarz-weiß-roten, weiß-roten. Ich bin schon beim nächsten Mal schwarz-weiß-rot. Oh, ich war in Thüringen, immer wenn ich in Thüringen kriege, ich halt Anfälle, ne? Ich war nach Thüringen rein, ich hab's auch getwittert, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das erste, was ich gesehen habe, war so ein LKW, wo drauf stand weiße Kraft.
Ah, jo.
Oh.
Ah, mit so einem Reichsadler drauf. Ja.
Geil.
Ach, und das ist halt krass, ich finde das sind immer, ich meine, der hat Typ einen LKW, der ist aber auch nicht bei einer Spedition, da fährt Sachen her. Ich denke immer, wie ist es möglich, dass die Leute Sprit kriegen, dass die Waren irgendwo abholen, Waren irgendwo abliefern, Sachen umherfahren, gebucht werden, ohne dass jemand sagt, hör mal zu, du fährst meine Sachen nicht umher. Ich finde das krass.
Ja.
Also das ist so
schwierig.
Stehe ich mir in Köln nicht möglich? Also ich kann mir das hier nicht vorstellen, im Rheinland, irgendwie so, dass das so öffentlich, offensichtlich vor sich hergetragen wird. Oder ich erlebe das einfach nur nicht. Auf jeden Fall hat der Netto dagegen gehalten, fand ich sehr gut. Der hat nämlich die Regenbogenfahne rausgegangen gegenüber. Das fand ich sehr gut.
Sehr gut.
Hat meine Laune wieder gehoben.
Ja.
Ja. Ansonsten war Thüringen sehr schön.
Sehr gut. Guckst du auch wieder linear jetzt, Danny?
Ja, natürlich.
Bist du auch live dabei? Es ist lustig. Wir haben unser.
Kann dir noch sagen, worum es eigentlich geht?
Machen wir. Wollte ich doch gerade anfangen.
Geheimthema.
ich gucke einen Podcast live, wirklich jeden Montagabend. Und zwar, wie wahrscheinlich relativ viele auch mitgekriegt haben, hat Stefan ja ein neues Projekt gemacht und Jenny ist scheinbar jetzt irgendwie auch die ganze Zeit immer dabei und ansonsten kann auch jeder dabei sein, der so möchte.
Wann kommst du denn dazu, Jascha?
Oh, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht so richtig, ich habe ja auch nicht. Nee.
Jetzt geht dieses wieder, ich habe nichts zu sagen.
Nee, ich bin so mikrofonscheu, außer, also hier geht das mittlerweile und das andere war dann auch okay, wenn ich irgendwie über Technik, da habe ich ja viel über Technik geredet, das geht dann, aber da bin ich noch ein bisschen scheu. Wie auch immer. Ja, auf jeden Fall läuft das ja auch, das wird auch live gestreamt. Mit Video vorher auf Twitch, jetzt auf YouTube. Ich fand es auf Twitch tatsächlich, finde ich den Chat besser, habe ich festgestellt irgendwie. Der ist irgendwie funktionaler. Und man kann, wenn man Prime-Mitglied ist, ja so Spenden immer machen, einmal im Monat. Und das befriedigt unterbewusst ein bisschen.
Und wie viele Leute sind da so online? Also macht das wirklich Sinn, da den Chat zu haben?
Also live streamen das eigentlich immer so, ich glaube, ich habe letztes Mal irgendwann mal zwischendurch drauf geguckt, da waren es glaube ich 370. Und ja, ich gucke auch nicht die ganze Zeit auf den Chat, ne? Am Anfang immer mal so ein bisschen und dann gucke ich es aber irgendwie ist da halt das Gefühl ganz cool, dass du es live guckst, wie Fernsehen früher. Das ist wie das neue Wetten, das.
Schnell pullern gehen immer das nächste Thema
von. Also es ist irgendwie interessant eigentlich, finde ich auch, dass ich glaube, MINT.Correct machen das jetzt auch. Richtig?
Ja. Aber nicht immer,
zwei Wochen.
Ach so, ja. Ja. Und ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Podcast.
Denn warum?
Es behandelt die Themen, die mich interessieren. Ne, also dieses politische Tagesgeschehen, es ist nicht mehr so, was mich ja hinterher tatsächlich auch so ein bisschen beim Aufwachen manchmal dieses lustig machen. Also es ist nicht mehr ganz so komödiantisch wie der Aufwachen-Podcast, was ich persönlich eigentlich ganz gut finde, glaube ich.
Und wurden die ganzen Insider-Witze jetzt beiseite gelassen und es werden neu entwickelt oder ist es quasi Aufwachen 2.0?
Nee, das würde ich zum Beispiel gar nicht sagen. Also ich hatte auch immer öfters gehört, irgendwie der Nachfolger vom Aufwachen, ich würde das definitiv nicht als Nachfolger vom Aufwachen-Podcast sehen. Also sicherlich natürlich dadurch, dass die Community so ein bisschen ist, hast du schon das eine oder andere Mal, aber es ist nicht so, dass du so komplett reingeworfen wirst. Also es entsteht gerade ganz neu und da sind ja immer Slots frei, also jedes Mal, es kann sich im Prinzip jeder, der möchte, bewerben. Und dann einfach dazukommen und irgendwie Clips mitbringen. Ich meine, Danny war ja da, gleich in der ersten Show.
Ja.
und Clips mitbringen und irgendwie mitquatschen oder auch sich zurückhalten. Ja, also es ist irgendwie ein ganz, ganz schönes Zusammenpaket. Und es hat natürlich ein wunderschönes Intro.
Das fand ich ja, das war bei der ersten Folge zu Gast. Das hatte ich ja bei Aufwachen nie auf dem Schirm als passiver Nutzer sozusagen. Es ist wirklich, man muss, also es ist schnell, ein schnelles Format. Das war mir gar nicht so bewusst. Also wenn man da sitzt und guckt Clips, die man vorher nicht kennt und redet drüber, ist man halt permanent irgendwie gedanklich beschäftigt. 4 Stunden, das ist schon interessant. Das hatte ich unterschätzt etwas. Also du guckst ja quasi Sachen an den Nachrichten selber möglicherweise nicht gesehen hast und bildest dir da in dem Moment so dein Urteil und erzählst und kriegst den Info von anderen. Also man ist da schon gut kopfmäßig beschäftigt, wenn man.
Aber ich habe auch
hier offenbar.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass es.
Ja, der Stefan redet ja auch so schnell. Jenny auch. Also wenn Stefan Jenny nehmen, der ist hier beide, zack, 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 zack. So, das ist natürlich, dann sitzt man da und denkt, ja, los, weiter geht's.
Aber es ist trotzdem nicht so dramatisch, oder? Ich habe zumindest das Gefühl, dass es jetzt für die Gäste und Gästinnen nicht so rüberkommt, dass es irgendwie denen unangenehm ist. Zumindest wenn man das Video so sieht.
Nein, gar nicht.
So,
also es geht nicht darum, dass ich jetzt überfordert bin und das Gefühl haben müsste, ich müsste jetzt was sagen. Ja. Nur so, es ist halt ein schnelles Format. Ja. So. Und das ist beim Hören, bei Aufwachen hörte ich das immer so, ne, diese Nachricht, dann hörst du das, einen Kommentar dazu, weil du kriegst das ja nacheinander mit. Während wenn du natürlich währenddessen denkst und guckst die Clips zum ersten Mal und dann ist es schon ein schnell, ich meine nur schnell, es ist ein schnelles Format, tak, tak, tak. Du bist die ganze Zeit beschäftigt halt, ne? Du lehnst dich nicht zurück und denkst, ich gucke jetzt mal Klaus Kleber, sondern du guckst das halt und bist direkt wieder nächstes Thema. Also es ist ein spannendes, schnelles Format, wenn man dabei ist. Das wollte ich nur sagen, weil es mir vorher nicht bewusst war.
Ja, absolut. Und ich finde, Jenny und Stefan haben eine gute Harmonie.
Ja.
Also Jenny kommt gut mit Stefans Umgang quasi so zurecht. Genau, und andersrum auch. Es gab doch sogar das Eingeständnis das letzte Mal.
Da bin ich noch nicht. Spoiler Alarm.
Ach so, okay, ja gut.
Ich habe die letzte Folge durch Thüringen noch nicht gehört. Ach 4 Stunden Podcast kriege ich in meinem 3G nicht runtergeladen, wenn ich in Thüringen bin.
Jetzt bin ich aber gespannt, was ein Eingeständnis. Kannst du mir hinterher irgendwie?
Erzähl ich dir hinterher.
Komm, erzähl.
Ach so, nee, weil in der Folge davor ging es darum, dass über diese Bannmeile am Bundestag gesprochen wurde, ob man davor, also man darf ja nur an bestimmten Tagen da bisher demonstrieren und ob das ganz verbunden. Und Stefan hat halt relativ lustig dann wieder argumentiert und gesagt hat, nee, soll man doch ganz verbieten, ist doch halb so wild, sollen sich doch woanders was suchen, gerade weil es ja eigentlich eh nur ein Bild ist. So. Und das hat Jenny aber gegen argumentiert und dann hat er hinterher eingestanden, Jenny, du hast eigentlich schon recht.
Ach, das habe ich doch gehört. Das ist die vorletzte Folge.
Nee, das war jetzt doch jetzt was.
Nee, das war die vorletzte Folge.
Okay.
Und das ist erwähnenswert?
Ja,
das
schon. Wow. Also ich musste, musste da schon grinsen. Ein bisschen. Okay. Ja.
Ja, fand ich total schade. Ich war jetzt zweimal zu Gast mit alten Nachrichten. Ich habe ja versucht, so alte Clips mitzubringen, die thematisch aktuell sind. Und ich hatte zum Beispiel zu Moria, zur Flüchtlingskrise, auch total spannende Ausschnitte von irgendwie, ich glaube heute von vor 35 Jahren und so. Nee, 25, wo es da um Bosnien ging, 99 so. Ne? Da gab es ja auch schon diese Flüchtlingslagen, die Debatte mit den EU-Außengrenzen. Ja. Es ist nur total schwierig, vollständige alte Clips zu finden. Ne? Du findest dann so Snippets, so Ausschnitte irgendwo in Zitaten, aber du findest die Originalsendung nicht. Also du weißt dann zum Beispiel, wann heute Journal gelaufen ist, an welche Uhrzeit, an welchem Tag, aber du findest den Clip halt nicht. Ne?
Ja.
Schade, weil viele Sachen gehen da verloren.
Brauchst du Zugriff zum Archiv. Sollte jemand
heimlich am ZDF arbeiten und zum Archivzugang haben. Ja, es ist, weil ich habe viele Themen, wo ich weiß, auch da wurde ich, zum Beispiel manche Sachen erinnere ich mich auch, und dann finde ich die aber nicht, das ärgert mich. Ich habe letztens eine Stunde gesucht, weil ich wollte zu diesem diesem Desaster da was finden. Ich wusste auch, was ich suche und dass es auch im März 93 zum Beispiel gelaufen ist, aber ich habe keine Clips gefunden.
Eigentlich schade, ne? Schade. Ist doch. Ja. Das wäre doch mal ein gutes Ding für einen Radio- und Fernsehbeitrag, dass man so.
Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht drum gekümmert. Ich kann man das ja. Vielleicht kann man das ja vom Leserservice anfordern. Keine Ahnung.
Das könnte sein, ne? Aber eigentlich fände ich das tatsächlich ganz cool, wenn einfach dieses ganze Archivmaterial, was die haben. Ich glaube, die BBC hat das auch so ein bisschen so, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass du auf jeden Fall viel mehr Zugriff hast. Irgendwie ist ein bisschen schade.
Ja, es gibt ganz viel von Schweizer Fernsehen.
Ich frage mich, ob es dazu wissenschaftliche Arbeiten gibt, also die quasi historisch anhand von Fernsehnachrichtenbeiträgen irgendwelche Ereignisse nachvollziehen oder so. Oder Medienwissenschaftler.
Bestimmt irgendwie, ne?
Also das fände ich interessant. Falls es irgendwer weiß, einfach mal melden.
Ich bleibe ebenfalls dabei und versuche, alte Nachrichten zu finden. Vielleicht werde ich nochmal eingeladen. So.
Bestimmt, du kannst ja einfach sagen, dass du dabei sein willst. Und dann kannst du dabei sein.
Wenn sie sich mit dem Konzept nicht mal in den Finger geschnitten haben.
Ne, das ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Also es entwickelt sich ja auch noch weiter irgendwie. Ja. So merkt man jetzt irgendwie von Folge zu Folge. Ja. Ne?
Ja. Ich finde das ein spannendes Konzept. Ich finde auch, ich finde es gut, auch wie du sagtest, dass dieser Sarkasmus ein bisschen weggefallen ist. Dieses lustig machen über Einzelpersönlichkeiten als Running Gag, wo man irgendwann gar nicht mehr mitgekommen ist, wenn man nicht sofort eingestiegen ist von Anfang an. Was ist da jetzt der Witz? Sehr gut. Ja, es und ist ein bisschen weniger politisch geworden. Es sind ja auch durchaus andere Themen. Also es wird jetzt nicht nur über die politischen Themen gesprochen, die laufen, sondern eben auch über gesellschaftlich. Das finde ich gut.
Ja, gut. Immer dieser Zusammenhang eigentlich. Ne? Also es ist ein bisschen größer gefühlt.
Ja.
Glaube ich zumindest. Ja.
So, kommen wir zur ersten Kategorie.
Ich habe den Sendeplan gar nicht. Wir kommen zur Kategorie. Suche den Sendungsplan. Ach so, übrigens, ganz kurz noch was zu sagen. Ich muss ein Thema besprechen. Wir machen eine Kategorie vorher. Kategorie heißt Hörerin für Hörer. Stefan Schulz hat mir gesagt, am Ende, in dem Podcast, dass wir viel zu viele Kapitelmarken hätten.
Nein,
ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Gar nicht. Man kann überhaupt nicht viel zu viele Kapitelmarken haben. Er sagt, wir müssen einen groben Überblick geben. Ich sage, desto detaillierter, desto besser findet man es auch. Die einzige Chance im Podcast, was zu finden, ist doch, wenn man sich erinnert, aha, anhand der Kapitelmarken. Wie steht ihr dazu? Haben wir zu viele Kapitelmarken oder nicht?
Ich finde, die Kapitelmarken sind unser unique selling point. Das ist das Geilste an Audiophil.
Ja. Also ich kann das gar nicht so richtig beurteilen, weil ich höre den Podcast ja nicht.
Also ich höre den ja auch und insofern finde ich das immer ganz lustig, wenn ich die ganzen Kapitelmarken sehe.
Ja. Okay, Applaus für die Kapitelmarken. Da haben wir das Thema erklärt. Gut, wir kommen zur nächsten Rubrik. Christiane, wie heißt unsere Rubrik, auf die wir uns so lange gefreut haben?
Wir kommen zum Feedback 1% Superpack Superfreunde Unterstützerclub.
Indem ihr uns einen Kommentar schreibt mit Lob oder Kritik oder Beleidigung, werdet ihr Teil unseres 1%-Clubs und unterstützt so diesen Podcast. Wir wollen von euch kein Geld, wir wollen eure Meinung.
Ja. So ist es. Genau. Danny, fang mal an mit Christian.
Christian hat unsere letzte Folge im Blog kommentiert. Also im Blog, im Sinne von Webblog, nicht im Blog. Also nicht blogweise, ihr wisst schon. Bei mir war es im 3D-Sound-Beispiel auch so, dass es wirkte, als ob vorne ein kleiner Aussetzer oder Sprung war. Aber hintenrum hat super funktioniert. Ich finde 3D-Audio ein sehr interessantes Thema und freue mich immer über Joschas Sound-Ausschweifungen. Ich wollte selber mal in einem Atmo-Podcast 3D-Audio einsetzen, habe mir gleich das Ambio-Plugin geladen. Wieder einmal eine sehr schöne Folge. Danke.
Ja, das freut mich doch. Ich habe auch noch mal so ein bisschen rumgefragt im Bekanntenkreis dazu. Das ist schon so, ne? Vorne fällt es irgendwie ein bisschen weg. Ich investiere gerade in ein neues Plugin, wo man quasi dann noch mit so einem, ich glaube von Steinberg ist das. Da kannst du dann dein Ohr irgendwie abscannen und dann wirkt das ähnlich wie Studiomonitore. Dann wird das quasi darauf optimiert und dann hast du den größtmöglichen Effekt, wenn du das vernünftig mischst, dass es dann auch überall mehr so klingt, keine Ahnung. Ich bin auch noch nicht viel weiter damit, aber ich finde es weiterhin auch sehr spannend. Und klar, es ist halt, das Ding ist, du hast halt einen Stereo-Kopfhörer auf, ne? Du hast halt links und rechts was und es ist immer etwas emuliert irgendwie.
Wir wissen, worum es geht und die letzte Folge nicht gehört hat. Es gibt einen 3D-Sound, den wir simuliert haben mit Kopfhörern. Hört euch die Kapitelmarke an, denn Gott sei Dank haben wir dazu eine Kapitelmarke, sonst würden wir es niemals wiederfinden.
So ist es. Ja. So, der nächste Kommentar stammt von Ed Brown Cocoon, der oder die auf Twitter schrieb: Wenn ihr jemanden aus der evangelischen Kirche das Pfingstwunder erklärt bekommen wollt, empfehle ich Der Turmbau zu Babel. Das ist eine Folge des Podcasts Unter Pfarrerstöchtern von Ed Alphahuhn und Ed Johanna Haberer. ab 0:36 geht es um Pfingsten, auch wenn die Folge anders heißt. Von Beginn an hören gibt Kontext. Kleine Anekdote. Ich selbst habe Pfingsten mal in der S-Bahn ein paar Jugendlichen erklärt, die sich auch gefragt hatten, warum morgen frei ist. Die fanden meine Erklärung gut. Die Geschichte trägt die Hoffnung und den Glauben, dass sich alle Menschen auf der Welt einmal verstanden haben, dass es dann kompliziert geworden ist und dass wir jetzt alle das Potenzial haben, uns wieder zu verstehen. Ich muss zugeben, ich habe immer noch nicht nachgelesen, was eigentlich hinter Pfingsten steht. Hat das jemand von euch mittlerweile gemacht? Ich dachte eigentlich Gründung der Kirche, aber das klingt gerade nicht so danach.
Nee. Es hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. So
das
viel ist
definitiv.
Sicher. Irgendwas ja. Positives bestimmt auf jeden Fall.
Ich glaube, es geht darum, dass sich früher alle Menschen verstanden haben und es heute auch wieder die Chance darauf gibt. Ist das weiß jemand, so? Was Pflaumenpfingsten ist?
Aber es haben sich doch früher nicht alle Menschen verstanden, oder nicht?
Es gab ja nur zwei. Naja,
vor dem Turmbau zu Babel schon.
Da hat sich jeder verstanden.
Na, da haben die Menschen eine Sprache gesprochen. Und durch den Turmbau zu Babel, durch die Hybris der Menschen, hat Gott ja die Menschen bestraft, indem er sie mit verschiedenen Sprachen bestraft hat. So.
Damals haben alle Thüringisch gesprochen und haben es alle gut verstanden. Und danach ging der Brabbel erst los.
Multikulti funktioniert nicht, oder was ist das Fazit dann daraus?
Naja, nein, das ist nicht das Fazit. Aber wenn alle erstmal eine andere Sprache sprechen, dann muss man halt mehr Arbeit investieren.
Ja, gut, das stimmt, ja. Ja.
Don't talk, just kiss.
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Das verlinken wir natürlich auch gern in den Shownotes.
Ja.
Übrigens ein kleiner Aufruf. Wir haben jetzt eine Telefonnummer. Ihr könnt uns Audionachrichten einfach per Rufnummer schicken. Und die Rufnummer lautet
01525.
Wenn du das ja, wenn du das ja aufhaltest, klang das eben, als wenn du das zum Lostopf ziehst. Ja, die Nummer lautet
01525 840 2509.
Mobilfunkpreise können abweichen. Sagen die doch immer, oder?
Ja. Ja. Signal und Telegram haben wir.
Ja, schreibt ihr auch in die Shownotes. Und wenn ihr das macht, dann kommt es erstmal bei Joscha an. Nur so als Vorwarnung.
Ja, genau. Aber ich habe das Handy auch nicht immer an. Also es, und ich antworte darauf auch nicht. Also, aber es wird auf jeden Fall gespielt.
Das kommt ja dann
in die
Sendung.
Genau. Ist das so ein Breaking Bad Club Handy oder was hast du da geholt?
Nee, ich hatte noch so ein altes Samsung S3 oder sowas hier rumliegen.
Ah ja, das sagt mir nichts. Ich glaube, ihr habt einen langen Audiokommentar bekommen, stimmt's?
Ja, also quasi haben wir einen wir haben heute dann mehrere Gäste, wenn man so will, weil der Audiokommentar, und ich glaube, er hat ihn schon gekürzt, sagt er. genau, ich würde sagen, wir gehen den so an, weil der wirklich sehr lang ist.
Also wir können ja zwischendurch Stopp sagen und kommentieren.
Genau, Stopp sagen, grätschen. Ansonsten gibt es jetzt wahrscheinlich 20 Minuten Kommentar.
Hallo Christiane, hallo Danny, hallo Joscha. Ich hab's endlich mal geschafft, meine im Podcatcher angesammelten Audiophil-Episoden anzuhören und alle durchzuhören letzte Woche. Das waren dann die letzten 5 Folgen und zu denen, also Folge 15 bis 19, wollte ich gern so eine Art Feedback hier kurz geben im Audiokommentarformat zu dem, was ich mir da so oder was mir so ein- und aufgefallen ist. Ich kriege das immer so schwer übers Herz, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so und eine neue Folge von euch erscheint, die dann einfach sofort zu hören, weil ich irgendwie, keine Ahnung, euer Podcast ist so einer, den ich irgendwie immer so zelebrieren muss. Das ist irgendwie so wie, wie der Jan Schaar das letztes Mal auch gesagt hat, irgendwie wie so ein Treffen von Freunden oder sowas. Die fertigt man ja dann auch nicht so einfach irgendwie auf so einer Bahnfahrt oder so ab. Deswegen staut sich das bei mir leider immer ein bisschen an und auch weil ich dann immer ganz, ganz voller Wehmut bin, so am Ende so einer Folge, dass es schon wieder vorbei ist und dass ich wieder einen Monat auf die nächste warten muss. Und da ist das immer ein bisschen schöner, wenn man so nicht nur 3 Stunden, sondern dann vielleicht irgendwie so 12 bis 15 Stunden am Stück euch beiwohnen darf. Und aber auch nach den 15 Stunden jetzt war es wieder ganz, ganz schlimm, euch nicht mehr zu hören.
Ach, das ist so traurig, süß. Dass es
dann vorbei war, erstmal wieder kurz. Und ja, aber genug irgendwie vorgelabert. Eigentlich wollte ich das gar nicht alles großartig erzählen. Also so zur Folge 15, beziehungsweise Folge 15 und 16, so zusammengepackt, wollte ich noch ganz kurz was zu eurem Zufallspodcast ergänzen, den ihr in Folge 15 also besprochen habt, dieses Antenne-Aluhut. Und da hatte Danny ja eigentlich gesagt, dass er das sich nochmal ein bisschen mehr anhören wollte und dann nochmal Bericht erstatten wollte, ob das jetzt tatsächlich irgendwie, wie das mit den Alis vor allem gemeint war, was Christiane gefragt hatte und generell, was für eine Art Podcast das so wirklich ist. Und da dazu nichts irgendwie nochmal kam, zumindest habe ich das irgendwie nicht mitbekommen. Also falls ihr es in Folge 16...
Andreas, mach du das bitte. Hör du dir noch 10 Folgen. Bitte
doch, doch.
Jedenfalls wollte ich nur das noch ergänzen, dass da Danny aber vollkommen auf dem richtigen Pfad, glaube ich, war, als er sagte, dass das halt einfach so ein Comedy-Podcast tatsächlich ist.
Er hat's gemacht.
Weil ich mir den in ein paar Folgen zumindest noch auch länger angehört habe, als eben nur diese eine Folge, weil ich komischerweise diesen Humor, den die haben, ja, jetzt nicht super witzig fand, aber also ich kannte den einfach irgendwie, das war, oder es ist irgendwie so eine Art von Humor gewesen, der in meiner Jugend so in, keine Ahnung, ich würde mal sagen, so in einem Drittel meines Freundeskreises oder das, was so ein gutes Drittel meines Freundeskreises ausgemacht hat, irgendwie auch so ähnlich durchaus beliebt war oder so. Von daher hat mich das einfach so an gewisse, ja, Freundeskreis Teilbereiche aus meiner Jugend erinnert und das fand ich irgendwie so da ganz witzig und dann waren auch noch so
Andreas, hör mal kurz auf zu erzählen. Andreas, hör mal kurz auf zu erzählen.
Musiker und
ja, hört also, Andreas. Ich muss doch die Maus hören.
Begriff war.
Oh, ich wollte noch kurz sagen, Andreas, man hört, dass Joscha durch eine Zigarette dreht. Du musst es leiser machen, Joscha. Man hört den Andreas kaum. Ja, Andreas, du kannst weiter erzählen. Entschuldigung.
Ich mute das doch hinterher raus, Mann.
Ach so. Jetzt zu spät. Es gibt
doch jetzt die Normalisieren- und Weglöschen-Funktion. Naja.
Entschuldigung, Andreas, bitte weiter.
Und deswegen habe ich da ein paar Folgen mehr zugehört. Genau, und also es ist tatsächlich irgendwie, soll wirklich so ein Comedy-Laber-Podcast irgendwie sein. Aber
also, hab ich doch gesagt.
Was der eine zumindest irgendwie genau macht, wo er halt auch mit seinen Serienproduktionen oder der ist das, glaube ich, auch gewesen, der so diese Musiker da irgendwie was mit denen zu tun hat und hat auch in der einen Folge dann nochmal erzählt, dass er irgendwie an einem Album von Finn Kliman, glaube ich, oder sowas mitgearbeitet hat, den man scheinbar auch ja in Kreisen, zumindest in denen ich mich nicht bewege, aber irgendwie sonst so kennt man den scheinbar in Deutschland.
Also ich kenne den.
Im Altersbereich, keine Ahnung, so 20, um die 20 oder so. Ja, das wollte ich nur dazu noch nachreichen, falls das noch jemand interessiert hat. Also es ist auf alle Fälle auf gar keinen Fall irgendwie so rassistisch abwertend oder sowas oder irgendwie generell so abwertend direkt, sondern Alis ist tatsächlich irgendwie so eine überspitzte Wendung irgendwie für die HörerInnen oder halt irgendwie so den Inner Circle oder Freundeskreis oder was weiß ich, halt von diesen beiden Leuten oder diesem Podcast. Genau. Dann Folge 17, das Thema Features und Hörspiele. Da musste ich oder ist mir halt direkt irgendwie in den Sinn gekommen, weil ich sowas irgendwie
wegen Alis, wegen Aluhut oder was, jetzt hat es bei mir eben Klingen gemacht.
Genau, das hatten wir ja diskutiert, Abkürzung für die Aluhutträger, sprich die HörerInnen des Podcasts ist oder ob das irgendwie rassistisch gemeint ist. Unser Konsens war, wir wissen es nicht genau, aber es ruft eine rassistische Konnotation mit sich und deswegen finden wir es doof.
Das war so.
Falls du dich noch erinnerst. Ja, so. Nicht so richtig.
Die selber eigentlich sehr selten höre und einem dann natürlich irgendwie, wenn man sowas mal hört, einem das eher im Gedächtnis auch bleibt. Aber ich fand das auch irgendwie im Nachhinein tatsächlich sehr gut gemacht. Aus dem letzten Jahr oder letztes Jahr habe ich das im Deutschlandfunk gehört. Ein Feature, das nennt sich Donald's Donald. Und ist irgendwie, geht irgendwie so um Nachbarschaftsstreitereien. Und ist aber halt so als irgendwie so eine Mischung aus Feature und Hörspiel und minimalistischer Klangkunst oder sowas angelegt. Und da habe ich mal so kurz so 2,5 Minuten einfach rausgenommen, die ich hier jetzt einfach mal mit einfügen werde. Und weil, ja genau, also weil ich da einfach denke, dass man sich da am besten irgendwie ein Bild dann davon machen kann.
Der Andreas hat einfach unseren Podcast übernommen. Der macht, was er will. Ich
hoffe, da nicht eine ganz, ganz hohe Mauer bauen, über die der Wind diesen Hundescheiße-Geruch nicht drüber tragen kann. Wir haben mit anderen Nachbarn gesprochen, denen diese Nachbarn auch schon, eben schon lange verdächtig waren. Die hatten auch mehrere Autos und die parkten dann da, wie sie wollten und sahen auch ungepflegt aus. Und da ging keiner in das Haus rein. Ich habe gedacht, sie sind unverschämt und es ist unglaublich, was Menschen sich erlauben dürfen. Ja, das war ja nicht legal mit den Hunden. Ja, und dann haben wir tatsächlich diese Mauer gebaut und ein ganz Stück so von der Terrasse herausgehend bis in den Garten hinein. Es war natürlich eine Sichtbehinderung, das war nicht schön und es, ja, Geld hat das außerdem gekostet und lässt einen auch immer innerlich hochkochen, wenn man da sieht, da musstest du diese Mauer bauen, bloß weil diese Menschen, sag ich jetzt mal, nicht artgerecht mit ihren Nachbarn umgehen. Ich wollte selber keinen Hund haben. Ich habe Angst davor, dass so ein Hund, weil so ein Hund, der ist ja unberechenbar. Meine Kinder sollen nicht in Kontakt mit Hunden kommen.
Jetzt hilft dir keiner. Los, hopp, hopp. So, geh rüber, drehen. So, setzen, sitz. So.
Geklopft. Hier einfach gehen. Man hört alles. Überall. Man hört, wenn man da klopft oder wenn man. Ja, wenn man so macht. Und, ja. Wenn man hier spricht, das hört man alles.
Ja, klar.
Was wir jetzt hier sprechen, das kann schon verstanden werden. Ich wohne im 7. Stock und er wohnt im 6. Stock unter mir. Er sieht hässlich aus. Hässlich. Er ist groß, dünn, schwarze Haare, hässliches Gesicht. Wir haben uns öfters gesehen, höchstwahrscheinlich mochte er mich auch nicht. Ich fand ihn sowas von fürchterlich. Nur dumm. Und vor allen Dingen dieses Tag. Er hat nie Hallo gesagt, so wie man das tut. Tach, hat er gesagt.
Genau, das war also Donald's Donald. Ich tue den Link irgendwie mit in die E-Mail rein. Und dann könnt ihr es ja mit in die Shownotes packen oder so, wenn ihr es überhaupt erwähnenswert findet. Ja.
Doch, ja, absolut. Andreas, mal ganz kurz. Also ich habe dieses Feature auch gehört, als das ausgestrahlt wurde und wie er in der E-Mail geschrieben hat, ist das nicht mehr verfügbar. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, das wurde in verschiedenen Radiosendern ausgestrahlt, unter anderem Deutschlandfunk, NDR, SWR2 und so weiter. Ja. Und jetzt gerade ist es aber wohl nicht mehr verfügbar, was echt schade ist, weil ich fand das, als ich das gehört habe, so gut, weil das, man hat das gerade gehört, das ist halt mega beklemmend so. Ja. Und es ist halt auch, es wird überhaupt nicht kommentiert. Also es sind wirklich komplett nur O-Töne mit dieser
Musikuntermalung. Das ist natürlich mega cool, ja.
Genau, und soll halt, so wie ich es verstanden habe, so ein bisschen ja, die fremdenfeindlichen Ansichten, rassistischen Ansichten, also fremdenfeindlich auch im Sinne nicht jetzt von, also Fremdenfeindlichkeit ist immer ein bisschen schwierig, das als Synonym für Rassismus zu benutzen, das meine ich jetzt nicht, sondern fremdenfeindlich im Sinne von, da ist ein Fremder, mein Nachbar ist ja auch irgendwie fremd und über den wird sich da das Maul zerrissen. Ja, fand ich sehr, sehr gut.
Und jetzt kann man das nicht hören, das ist natürlich schade.
Das ist sehr schade, ja, aber vielleicht wird
das irgendwann
nochmal ausgestrahlt.
Vielleicht hat er nicht nur den Snippet, sondern hat sich's komplett gezogen. Andreas, wenn
du
das
hörst. Ich guck mal bei Wayback Machine. Ja. Guck mal bei Wayback. Wenn das irgendwie als MP3 online war oder so, wird sich das noch finden.
Stimmt, ne?
Ich bin ja jetzt Experte für finde historische Video und Ton, die wechseln.
Ja, und das war natürlich auch sehr schön produziert, ne?
Ja.
Sowas macht auch echt Spaß, ne, muss ich ja echt sagen. Da kann man sich echt dran austoben. Ich mache gerade mit der Miriam Arns, heißt sie. Die hat auch so Deutschlandfunk-Sachen und sowas gemacht. Und Lena, mit der Produzentin, mit der ich zusammenarbeite, so ein True-Crime-Ding, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon mal erwähnt. Ne? Das ist jetzt schon ein Stück weiter. Es dauert sehr lang und das macht echt Bock so. Vor allem, weil die beiden das echt extrem gut machen irgendwie. Das ist schön, was mir auch aufgefallen ist, habe ich dir, glaube ich, hinterher sogar gesagt, in deiner Podcast-Studie ist ja eigentlich rausgekommen, dass es größtenteils Männer machen, ne?
Was?
Podcast.
Podcasten.
Ja,
ja, es waren 75% Männer, ah, genau.
Okay.
Also in der Stichprobe, du musst ja immer
ja, ja,
dazu
gut,
denken,
ja, ja. Aber man kann das ja schon so ein bisschen irgendwie so auf die freie Szene zumindest wahrscheinlich irgendwie übertragen, oder nicht?
Nehme ich an, weil das in den anderen Befragungen auch so war. Ja.
Weil im professionellen Bereich, sage ich jetzt mal so in Anführung, ne, so eine Audioproduktion, ich arbeite zu 100% mit Frauen zusammen tatsächlich. Außer die Chefs.
Ja gut, das war, glaube ich, schon mal das Thema. Aber ja, in der Studie kam auch raus, dass, ich hatte ja auch nach der Monetarisierung gefragt und ob die das als, also ob das Teil ihres Jobs sei. Ja. Und bei der Frage haben tatsächlich mehr Frauen ja angekreuzt,
ja,
okay, als Männer.
Ja, ja, das kriege ich auch so mit. So, weil also die ganzen Producerinnen und Reporterinnen sind, wie ich es dann sage, auch alles, also tatsächlich habe ich bisher nur mit Frauen. So Autoren oder so sind dann teilweise wieder auch Männer. Aber so in diesem Kreativ, also die Leute, die dann nochmal irgendwie so da redigieren oder auch schreiben oder die Dinge auch so ein bisschen vorbauen, tatsächlich 100% Damen.
Einer der Organisatoren des Podcast-Meetups, der hat auch vor ein paar Wochen erzählt, er hat ja Hörfunk studiert hier in Leipzig und er war im oh Gott, mir fehlen die Worte. Wie heißt das? Der Kommilitonenkreis im Studiengang. Danke. Im Studiengang war er mit seinem Freund, also die waren zwei Männer und der Rest war alles Frauen. Und das hätte ich gar nicht so erwartet für Hörfunk. Ich dachte, das wäre eigentlich relativ ausgeglichen.
Ja, ich habe mich auch gefragt, woran das liegt. Auch gerade so in diesem, was so Features bauen und sowas angeht, so, also in diesem, wo du dich halt auch mehr kreativ eigentlich noch ausleben musst. Wieso da dann das so ein Unterschied ist. Also bei mir, was heißt Unterschied? So, das ist ganz eindeutig. Ja. Ist mir nur so aufgefallen. Letztens hatte ich drüber nachgedacht. Naja.
Oh. Ich könnte jetzt was Böses sagen, sag ich aber nicht. Bitte, weil ich glaube, der Andreas langweilt sich.
Ja, ich glaube, er wollte weiterreden. Ne? Andreas, ich gebe dir das Wort.
Folge 18. Hatte ich mir nur notiert, also fand ich einfach sehr spannend, die Podcast-Empfehlung zu dem Thema Hautfarbe als Fetisch und weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, was ich dazu sagen wollte. Ja, also ich glaube, das kam dann auch genau in dem Podcast selber, wurde das dann auch schon gesagt, was ich da noch so im Sinn hatte, dass es, glaube ich, sehr auch darauf ankommt, wie man irgendwie so dieses Verhältnis von Liebe und Sex also für sich selber bestimmt, wo man dann irgendwie auch so Grenzen zieht zwischen Fetisch und ja, Persönlichkeit. Weil das hatte dann einer halt in dem Podcast, wie gesagt, auch gesagt, dass irgendwie jeder Fetisch ja erstmal so die Subjekte, die er dann halt betrifft, sozusagen, also die irgendwie diesen Fetisch an sich haben, auf denen ich oder irgendjemand dann halt steht, dass das immer irgendwie in einem Zusammenhang steht mit so einem oder in so einem Rahmen steht mit einer kollektiven Objektifizierung. Das fand ich eigentlich einen ganz guten Begriff dazu. Und ja, dann ist es halt irgendwie, also so bei einem reinen Sex-Dating-Plattform, also wo es irgendwie sehr eindeutig darauf ausgerichtet ist, dass man dort halt Sexualkontakte sucht, hätte ich dann nämlich irgendwie so, oder würde ich sagen, ist es vielleicht gar nicht so ein großes Problem, weil dann ist es halt einfach ein Fetisch und irgendwie eine Neigung, die man da auslebt und dann eben auch sucht. Aber also ja klar, sobald das irgendwie auf eine emotionalere und ja, also auf eine Ebene geht, wo natürlich dann irgendwie auch der Charakter eine Rolle spielt und das ist halt so die Frage, ob das bei, also ob man das notwendig haben muss, dass bei rein sexuellen Kontakten, also wo das für alle auch vorher natürlich klar ist, es geht hier nur um ja die Lustbefriedigung sozusagen, ob das da ein Problem sein muss. Also oder sagen wir mal, da wäre für mich vielleicht so ein Bereich, wo es Möglichkeiten geben könnte.
Ja, Danny?
Andreas, darüber führen wir noch ein Streitgespräch, persönlich, in meinem Podcast. Ich bin eine andere Meinung, komplett andere Meinung. Aber wir können jetzt...
Soll ich ihn trotzdem ausreden lassen?
Ja, natürlich. Aber ich wollte dazwischen gehen, Andreas. Ja. Aber erzähl
weiter. Wo das kein Problem notwendigerweise sein müsste. Also es kann natürlich trotzdem noch, also gerade wenn es dann um Ausschluss davon geht, bestimmte Hautfarben oder sowas oder generell bestimmte Menschengruppen, ist es natürlich dann einfach ein Ausweis auch von einer rassistischen Einstellung, die dann jemand hat, der sich dieser Filter bedient, um da eben die Menschen herauszufiltern, mit denen er nichts zu tun haben will, er oder sie. Aber ja, das habe ich mir halt noch gedacht. Also so in dem Kontext wäre das zumindest, glaube ich, denkbar. Ja, mehr muss ich dazu, glaube ich, auch jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß gerade auch nicht mehr so ganz, wo meine zugegebenermaßen sehr schlechte und kurze Notiz mich eigentlich hinführen sollte. Ja, und dann zu Folge 19. Kurzes Feedback noch zu dem 3D-Hören. Also bei mir war das auch so, dass das nicht wirklich so ein Fußgeräusch war, was wirklich im Kreis oder in einer Kreisform um mich herumgelaufen ist. Also ich habe es auch nur im hinteren Bereich vor allem gehört. Habe jetzt auch nicht die besten Kopfhörer dafür, aber also eigentlich
das
auf alle Fälle okay. Sollten ausreichen eigentlich für sowas, aber ich habe es vor allem auch nicht nur, dass ich es nur eher im hinteren Bereich gehört habe, ich habe es auch nicht so direkt als eine Kreisform wahrgenommen, wie gesagt, sondern eher als eine sehr schmale Ellipse. Und zwar so, dass es also losging, dass die Person irgendwie links neben mir sozusagen gestartet ist und dann erstmal so nach links hinten praktisch irgendwie von mir weggelaufen ist und dann aber wieder ganz nah an mir, also zentral hinter mir sozusagen wieder vorbeikam und wieder nach rechts hinten gelaufen ist und da wieder auch sehr weit von mir entfernt und dann wieder so den Bogen gemacht hat auf mich zu praktisch nach ja in Richtung rechts vorn, aber also vorn war halt der Eindruck von vorn war halt nie wirklich da. Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verständlich war, ich hoffe mal. Und
ja, doch, absolut. Das ist, glaube ich, tatsächlich, habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, nach vorne ist, glaube ich, einfach schwierig. Ich weiß aber auch nicht genau, wieso das technisch so ist, aber das wird sicherlich seine Gründe haben.
Ach ja, und noch das zweite, genau zu Jörn Schaars Kommentar nochmal, dass die AufwachenhörerInnen irgendwie merkwürdig unkritisch seien gegenüber den Idolen sozusagen oder den Produzenten dieses Formats. Also ein Stückchen kann ich das schon verstehen, aber ich glaube auch, dass das sehr viel mit so einer Außenwahrnehmung dann auch zu tun hat, und wollte da einfach nochmal auch ein Augenmerk darauf legen sozusagen oder zumindest nochmal etwas korrigierend hinzufügen, dass es, also dass sehr viel der Kommunikation dann irgendwie und der Auseinandersetzung über die Inhalte, die dort dann präsentiert wurden, oftmals auch in diesem Forum geführt wurden, also in dem Aufwachen-Forum, was es zu diesem Podcast gab. Und dass das dann halt, also ja, dass man das halt, also wahrscheinlich haben sich dort auch nur ein gewisser Prozentsatz natürlich der HörerInnen beteiligt in dem Forum und vielleicht noch eine marginale Menge hat dann noch irgendwie einfach so mitgelesen. Aber zumindest gab es diese Bereiche und dort wurde, glaube ich, auch sehr wirklich durchaus tiefgehende und ausführliche und analytische Kritik durchaus auch geübt immer wieder. Und ja, also mir war das ein bisschen zu stark irgendwie vereinheitlicht sozusagen als Merkmal oder als Charakteristikum irgendwie aller Aufwachen HörerInnen, dass man da so sich so schützend irgendwie vor die beiden Macher oder auch dann vielleicht vor den Dauergast irgendwie Hans Jessen noch geworfen hätte oder so. Ich glaube, da kamen schon immer auch aus den eigenen Reihen genügend, also vielleicht nicht genügend, das kann man vielleicht immer noch überlegen, ob man da nicht mehr Kritik formulieren kann, aber es gab diese Kritik auf alle Fälle und gab diese kritischen Diskussionen eigentlich auch irgendwie zu jeder Folge vermehrt und oftmals auch sehr, sehr vertieft und oftmals auch zu vertieft und zu verkopft vielleicht in diesem Forum, genau. Gut, dann hoffe ich, dass es nicht zu lang geworden ist, dieser Kommentar, und nicht zu unspannend und freue mich auf die neue Folge. Habt ganz vielen lieben Dank für euren tollen Podcast, generell für eure tolle Arbeit und ja, ciao, bis demnächst.
Applaus für Andrea. Joscha, Applaus.
Ja, mach ich doch.
Dankeschön. Wir müssen weitermachen. Wir haben diese Halle nur bis 23 Uhr verbucht. Bitte nicht so viel Applaus. Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, Andreas. Das war schön.
Vielleicht total kommst du ja mal wieder.
Wenn man so einen Longtime-Kommentar hat, dann fallen einem die Sachen selber erst wieder ein. Ja. Ich hätte es bei manchen Sachen gar nicht gesagt.
Das Forum haben wir ganz vergessen, ne? Das haben wir letztes Mal ganz vergessen, glaube ich, zu erwähnen. Da hat er nämlich recht, tatsächlich. Das Forum, von wegen Aufwachen am Ende nochmal. Da wurde ja tatsächlich sehr, sehr stark diskutiert. Vielen
Leider
Dank.
Leider alles nicht mehr da.
Vielleicht
Leider
kommst du mal weg. Wieder.
Also vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Ich glaube nicht, dass Jörn das so gemeint hat, dass alle Aufwachenhörer so sind. Ne? Also das ist halt immer so diese Außenwirkung, die ja bei mir auch tatsächlich so angekommen ist, dass einige da wirklich sehr in die Bresche springen und unkritisch sind und ja, das Ganze ein bisschen an Heldenverehrung erinnert hat, aber dass nicht alle so sind, das ist, glaube ich, völlig klar. Ja.
Ist das immer bei so großen Formaten? Also liegt das vielleicht auch so ein bisschen einfach an der Größe?
So, also ich finde, wir sind auf dem Teppich geblieben.
Nee, aber wenn du, keine Ahnung, wie viel, bei 50.000 Menschen oder noch mehr dies hören, kommt es dann nochmal zu so einer stärkeren Polarisierung irgendwie, oder? Vielleicht. Kann das
dazu
sein?
Dazu kann ich nichts sagen.
Ja. Ist auch nur so eine Idee, die mir irgendwie scheint mir das gerade logisch vom Kopf.
So. Ja. Genug getrauert. Denn jetzt müssen wir zur nächsten Rubrik kommen. Die passt, glaube ich, gerade noch so gequetscht rein, bevor unser Gast kommt. Was haltet ihr davon?
Finde ich sehr, sehr gut, Danny.
Joscha, just play the music. Play the funky music.
Was sagst du?
Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Podcasts, liebe Menschen, unerhörte Zufallspodcast. Wir stellen uns jedes Mal einen Podcast gegenseitig vor, den wir alle noch nie gehört haben, um dessen Existenz wir bisher nicht wussten, den wir durch ein schwerwiegendes, nicht nachzuahmendes, zufallslogarithmisches Programm laufen lassen, um uns für eine Folge zu entscheiden, um ihn dann hier zu besprechen. Und das letzte Mal haben wir folgenden Podcast gehört, Christiane. Ja,
wir haben gehört,
und Hörer können schon merken, dass du im Handy tippst, während ich rede. Ja, ist schon alles in Ordnung. Tipp durch weiter hier auf deinem Tinder.
Ich habe gerade diesen Podcast nochmal geöffnet, um zu gucken, was der eigentlich sonst so macht. Also, wir haben gehört. Wir haben gehört, Herr Mies will's wissen von Daniel Mies, und zwar die Folge 17, Machine Learning mit Dr. Shirin Glander. Und ich kann ja mal ganz kurz mein Urteil abgeben. Ich fand das sehr, sehr gut. Also das war, ich habe irgendwann doch schon mal gesagt, letzte Folge oder so, das war der erste Podcast bei der Zufallspodcast-Suche, den ich gut fand. Den hier fand ich wirklich, das ist der erste, den ich sehr gut fand. Wie geht es euch damit? Was hast du denn gemacht, Joscha? Wie siehst du aus?
mein Kopfhörer so komisch war.
Der Joscha hat seinen Kopfhörer hochgeschoben, hat währenddessen seinen Deckhaar nach hinten geschoben. Hat jetzt so, er sah so ein bisschen aus wie, weiß ich, als hätte er eine Tolle hinten am Kopf.
Ja, es sah merkwürdig aus.
Ich fand den Podcast auch ausgezeichnet, also zum Thema Machine Learning, mal die Grundlagen zu erfahren. Vieles hatte ich schon auf dem Schirm, aber es war sehr schön gemacht. Also sehr professionell, die Frau Glander auch toll, sehr gut erklärend. Und aber was mir total aufgefallen ist, Joscha, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, die Frau Glander hat eine sehr ähnliche Sprechweise wie Christiane gehabt. Ich fand, die hat eine sehr ähnliche Art gesprechen gehabt. Ich hörte das auf 1,5 und dachte, die hört sich an wie Christiane. Also nicht von der Stimme, sondern von der, du erklärst das auch immer auf einen ähnlichen Sprachhabitus so. Sehr interessant. Mhm.
Aber das ist interessant, weil ich dachte nämlich, also auf irgendeine Frage des Interviewenden, oh, jetzt geht hier gerade irgendwas an, hätte ich auch antworten können. Und ich habe mir so gedacht, als sie dann ihre Antwort gesagt hat, oh, ich hätte das ganz anders erklärt.
Ich fand es an die Stimmlage irgendwie hat mich das an dich erinnert. Aber nur wirklich von der Art, wie sie, also von diesem, wie die Pausen, die Betonung, so, ich weiß nicht.
Faszinierend.
Bestimmt so Wissenschaftlerinnen-Ausdruck. Aber sonst echt schön. Wenn ich es mit dieser Blackbox immer noch nicht verstehe, ne? Also mit diesen Schritten,
was wo man nicht mehr weiß,
warum man nicht ein Machine Learning Programm ins Machine Learning Programm bauen kann, was einem dann diese Blackbox wieder rausfiltert. Also quasi erklärt, was passiert. Also die, weißt du, verstehe ich alles nicht. Bin ich zu dumm für.
Ja.
Nee, das
Andreas, halt kannst du nicht was? Der Andreas hat überhaupt nicht gesagt, wer ist. Der ist bestimmt Physiker. Machine Learnings Informatik. Programmierer. Hilf uns.
Nee, ich fand es wirklich gut und ich glaube, ich höre da noch mehr von. Joscha, wie ist denn dein Urteil? Hast du den gehört?
Ja. Geht so. Tatsächlich.
Was hat dir denn nicht so gefallen?
Also erstmal hatte ich keine Ahnung, aber ich glaube, ich entwickle da gerade tatsächlich, dadurch, dass ich das jeden Tag mache, einen leichten Soundfetisch. Ich fand sie. Es gab sehr viele, da hätte so ein Maus-D-Klick drauf gemusst eigentlich. Aber
mit dem Anspruch kannst du nicht an Privat-Podcasts
Ich weiß. Das ist mir völlig klar. Aber das sind halt die Sachen, die mir jetzt auffallen. Da kann ich ja nichts dran machen, dass mir das auffällt. Mir ist das natürlich klar, ich kann das einordnen. Aber ich fand den auch gut, aber ich würde ihn wahrscheinlich so nicht hören. Weil ich sowas mittlerweile, glaube ich, lieber gebaut vermittelt kriege. Ich höre momentan tatsächlich relativ wenig von diesen wissenschaftlichen Interview-Podcasts. Aber das ist auch wieder eine rein subjektive Sache gerade, ne? So, das ist ja alles auch sowieso irgendwie, es ist ja eh alles temporär irgendwie so. Und das, momentan bin ich in so einer Phase, ich höre gerne, liegt wahrscheinlich auch an dem, was ich mache. Solche Sachen irgendwie gebaut und vielleicht dadurch natürlich auch wieder ein bisschen verkürzt. Wie das halt so ist. Genau. Aber ansonsten fand ich es auch gut. Es war auf jeden Fall interessant. Sie war, fand ich, super. Er hat eine angenehme Stimme, hat angenehm die Fragen gestellt irgendwie.
Ich fand es auch vom Niveau her echt angenehm. Also es war für mich alles verständlich, aber an manchen Stellen dachte ich so, okay, das ist jetzt ein Fachbegriff, den sie nicht erklären, aber vielleicht ist das auch gar nicht immer so notwendig, weil sich das vielleicht auch aus dem Kontext heraus ergibt. Und der Nikolas hat ja auch schon mal gesagt, dem würde ich mich anschließen, dass er das ganz gerne mag, wenn Wissenschaftspodcasts so leicht überfordern. Und das Gefühl hatte ich bei dem jetzt auch. Also wirklich sehr, sehr leicht. Weil ich fand die Erklärung, die sie dann gegeben hat, immer total verständlich. Nur er hat dann manchmal nach Sachen gefragt, wo sie dann drauf geantwortet hat, was ihre Meinung dazu ist. Aber wo man vielleicht für ganz naive Hörer, die in dem Thema gar nicht drinstecken, vielleicht den Begriff nochmal hätte erklären müssen. Aber ich glaube, ja, also ich fand es sehr angenehm.
Ja.
Cool. Wollen wir einen neuen raussuchen?
Ja, bitte.
Soll ich das wieder übernehmen?
Ja.
Übrigens Podcast-Tipps von Podcast-Profis für Podcast-Profis. Bei Feed gibt es tatsächlich unter Entdecken keinen Zufall. Es gibt Kategorien, neu, beliebt, Podcast-Shorts, Sammlung, Kuration, Farben, aber nicht Zufallspodcast. Selbst bei Feed nicht. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres Podcasts.
Cool. Applaus. Hoffentlich baut Christian das jetzt nicht ein.
So, wir machen das heute mal anders. Und zwar, Joscha, sag mir noch mal einen Buchstaben von A bis Z, den es gibt. Was ist das gerne?
Dieser Witz nutzt sich einfach nicht ab.
Nein, der ist immer wieder lustig.
F. Ja.
F. Ich suche jetzt alle Podcasts mit F und drücke Enter. Warten auf Feed. Ah, alles klar. Sehr, sehr viele. Wir haben 44 Seiten Podcast, wo ein F drin vorkommt. Bitte sage eine Zahl zwischen 1 und 44, Christian.
Nein, auf keinen Fall.
3.
Ja, wenn überhaupt.
Die Nummer 3. Auf dieser 3 sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Podcasts. Lieber Joscha, sage bitte eine Zahl zwischen 1 und 10.
2.
2. Liebe Christiane, sag dir eine Zahl zwischen 1 und 10.
4.
Das sind insgesamt 6, also der 6. von oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach du meine Güte. Oh Gott, oh Gott. Oh. Joscha, es ist dein Thema. Es ist absolut Joschas Thema. Denn Joscha, was hast du gesagt? Befällt dir echt schwer in deinem neuen beruflichen Leben? Was ist das Schwerste für dich? Verhandeln? Preis,
ach so, ja.
Dich verkaufen. So, und deshalb hören wir den Podcast im Zufall. Verkaufstrainings, Verkaufsseminare, Verkaufstrainings on the job. Die vielgefragten Verkaufstrainings von Verkaufstrainer Werner F. Hahn jetzt auch als To-Go für unterwegs.
Och nö.
Ach kommt, Leute. Die gehen nur 10 Minuten.
Ah, okay, das ist okay.
Aber okay, das
wie wär's mit der Folge?
Das letzte mich kam, die letzte Folge ist von 2016.
Echt, heute so verkauft man ganz anders.
Ey Leute, das ist eben der Sinn des Zufallspodcasts.
Der hat noch einen Overhead-Projektor und so dann wahrscheinlich.
Okay, ich hätte die Folge Rufen Sie sich bitte nie wieder an gerne gehört. Ich höre alleine die Folge, bitte rufen Sie mich nie wieder an.
Mach das.
Das klingt tatsächlich ganz lustig eigentlich.
Wir werden alle immer angerufen und werden wir machen das demokratisch. Wer ist für neu auswählen?
Ich.
Christiane, wem ist es scheißegal?
Ich bin, glaube ich, für das bitte rufen Sie nie wieder an, finde ich eigentlich
wer
ganz
ist für
spannend.
Hören? Okay, 2-1, Christian, du hast verloren. Wir hören die Folge, bitte rufen Sie mich nie wieder an.
10 Minuten.
Ja, aber ich hätte gern was Interessantes gehört.
Ja. Ach.
Nächstes Mal. Wir haben
wollt ihr was richtig Beschissenes hören? Ich habe was richtig Beschissenes gehört.
Audio 4, Folge 17.
Nein. Oh Gott. Ach Mist, das war so beschissen, dass ich das nicht in meinem Podcatcher hören wollte, sondern das bei Apple Podcast gehört habe, damit es bloß nicht irgendwie... ich weiß nicht.
Okay, Joscha, pass auf. Das ist einfach nur... Christian ist überarbeitet, muss viel arbeiten, hat wenig Freude im Leben. Wollen wir Christian den Gefallen tun und neu auswählen?
Ich will jetzt aber wissen...
Nein, ich habe jetzt, wir hören das, aber wir hören auch noch einen anderen, sehr kurzen Podcast. Okay. Nämlich Authentische männliche Power von Orlando Owen.
Klingt doch total
das
gut.
Das spricht euch als Männer doch bestimmt total an. Was haltet ihr denn von der Folge, warum du nie zum Mann wirst, wenn du deine Emotionen nicht konfrontierst? Oh.
Ja, nee, ist mir zu emotional. Gibt es nicht was,
ich dachte, mehr wollte mit eigentlich auch was Männlicheres
Libido zu tun? Ne?
Mit Libido? Okay, lass mich kurz schauen. Das meiste hat natürlich mit Frauen ansprechen zu tun. Das ist für Danny dich vielleicht ein bisschen uninteressant.
Entschuldigung, ich kenne auch Frauen.
Ja.
Ich habe auch schon mal Frauen angesprochen. Heute alleine. Ich habe heute gesagt, guten Tag, 500 Gramm Hack. Und dann die Frau hat zu mir gesagt, sehr gerne. Und hat mir nicht
aber denn mit Libido, das wird schwierig. Das ist bestimmt in jeder Folge so ein bisschen drin.
Ja, dann was mit Überwindung. Mit so das eigene Ich nach außen kehren. Was Männer ja so schlecht machen in der Welt.
Oh Mann, du hast so konkrete Ansprüche
hier. Okay, dann hätte ich gerne was mit... Was gibt's denn überhaupt? Ich weiß ja gar nicht, was du auswählst.
Also, die Folge, die ich wirklich zum Kotzen fand, war Beziehung retten als Mann. Geh keine Kompromisse ein.
Ja, sehr gut. Finde ich gut. Finde ich super. Ist auch mein Thema.
Ist da jemand?
Ist da jemand? Ist da jemand? Hallo.
Hallo.
Hallo? Ja, hört gut, Thema abgeschlossen. Warte eine Sekunde, denn jetzt kommt ein Jingle und dann bist du sofort da.
Ach so, jetzt kommt ein Jingle. Jingle.
Joscha, Jingle, Jingle, Jingle. Ach, Leute. Es passt auf die Sekunde. Christian hat ein Rant gemacht und es ist perfektes Timing. Wir kommen zur Rubrik Thema der Woche. Heute Freikirchen mit Fabian vom Sektor-Podcast.
Ja, schön, dass du hier darf. Genau.
Christian, ihr müsst,
wie es dazu gekommen ist, dass ich da bin, weil das ist euer Thema. Ich habe nur irgendwie über Twitter erfahren, dass ihr über Freikirchen reden wolltet oder geredet habt. Ich habe die Folge dann auch nachgehört, die ihr, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her und ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht geschafft, die nochmal anzuhören mit dem entsprechenden Abschnitt. Genau, aber dachte dann, ich melde mich mal und könnte euch vielleicht ein paar Sachen erzählen, die ihr wissen wollt.
Das ist total super, weil einer unserer Hörer hat mir oder uns geschrieben, dass er das Thema auch ganz interessant fand und das super cool finde, wenn du bei uns im Podcast wärst. Ich finde nur nicht mehr.
Stimmt, ne?
Da war irgendwie sowas. Die Mail. Ach doch, hier. Büroarbeiterhände heißt derjenige auf Twitter. Der hat dich quasi ins Spiel gebracht und dann habe ich, hast du mich, glaube ich, kontaktiert oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir uns zusammengefunden und ich fand das ganz toll, dass du Interesse daran hast, hier mit uns über das Thema zu sprechen, weil du ja auch einen Podcast hast, in dem du ja Themen behandelst, die sich auch irgendwie in das ganze Konstrukt Glaube, religiöse Gemeinschaften, Sekten und so weiter einordnen lässt. Willst du da vielleicht ganz kurz was zu sagen?
Genau, vielleicht sage ich auch mal kurz, wer ich bin. Ja, ich bin jetzt zum ersten Mal hier im Podcast bei euch.
Ja.
Also ich bin Fabian Meisenhölder. Ich bin evangelischer Theologe von der Ausbildung her, also habe evangelische Theologie studiert nach meinem Abitur und habe dann einige Jahre als Journalist gearbeitet in Berlin nach dem Studium direkt und habe dann nach 4 Jahren, nicht entschlossen, aber dann eine Ausbildung zum Pfarrer angefangen hier in Württemberg in der evangelischen Landeskirche. Die habe ich abgeschlossen, aber ich bin noch kein Pfarrer, weil ich jetzt noch erstmal in Elternzeit bin. Das heißt, ich bin erst ab nächstes Jahr dann Pfarrer. Genau, aber das soweit mal zu meinem Hintergrund und ich mache einen Podcast seit über drei Jahren, seit 2016 glaube ich. Ja, ich glaube im März 2016 hat das angefangen. Über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften heißt der Titel so schön. Also im Prinzip über Sekten kann man umgangssprachlich sagen, ich scheue immer ein bisschen vor dem Begriff zurück, weil es kein Begriff ist, der in der Wissenschaft verwendet wird und weil es auch ein sehr unscharfer Begriff ist, der eigentlich ja manchmal auch so ein bisschen nichtssagend ist. Genau. Und in meinem Podcast Sekta mit C, sekta.fm, beschäftige ich mich eigentlich, also die Grundidee dahinter war, dass ich in jeder Folge eine Gruppe mir angucke und dann relativ ausführlich über diese Gruppe spreche, mir auch angucke, was diese Gruppe glaubt, was da dahinter steckt, wie die entstanden ist und dann auch so ein bisschen mir vornehmen, was ist daran problematisch. Also was macht diese Gruppe vielleicht zu einer sogenannten Sekte? Vielleicht auch nicht. Also es gibt auch Gruppen, wo ich dann zum Schluss komme, das ist jetzt aus meiner Sicht zumindest, das ist ja alles subjektiv, nicht so problematisch. Ganz wichtig vorab ist mir auch gerade im Fremdkontext immer zu sagen, dass es mir nicht darum geht, die Glaubenssysteme zu bewerten. Also das ist, glaube ich, was mir ganz, ganz wichtig ist in meinem Podcast, dass ich jetzt nicht sage, die Mormonen glauben irgendwie Bullshit oder die Zeugen Jehovas glauben Blödsinn oder keine Ahnung, irgendjemand glaubt Blödsinn, sondern es geht darum, sich zu überlegen, was aus diesen Glaubenssätzen raus entstehen kann, was problematisch sein kann. Also mir kommt es eher auf Folgen mancher Glaubenssätze an zum Beispiel oder auch auf psychologische Strukturen in diesen Gruppen oder auf soziologische Strukturen in diesen Gruppen, die einfach problematisch machen. Also ich gehe jetzt nicht her und sag, Gruppe XY ist, die sind alle dumm, weil sie glauben, dass Joseph Smith mit 2 Gucksteinen in irgendeinem Helm das Buch Mormon übersetzt hat. Das ist absurd aus meiner Sicht oder aus außenstehender Sicht. Aber ich muss selber als Christ auch sagen, vieles, was ich glaube, ist sicher auch absurd für Leute, die außen stehen. Da gehe ich auch ganz offen mit um, da will ich auch keinen irgendwie mit überzeugen oder keine Ahnung was, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Genau, es ist mir einfach wichtig, mit Respekt sozusagen diesen Glaubensgemeinschaften zu begegnen und damit respektvoll umzugehen, gleichzeitig aber das auch kritisch zu versuchen einzuordnen.
Ja, und das ist
vielleicht
genau
so viel mal zu dem Podcast, den ich mache.
Mit genau, Spaß das seit ist 3 Jahren jetzt. Genau das Ding, weswegen ich deinen Podcast so gerne höre. Ich möchte da insbesondere nochmal die Folge hervorheben. Ich glaube, das habe ich auch damals getwittert, dass ich deine Folge zu den Zeugen Jehovas wirklich sehr, sehr gut fand, die ja auch noch so ein paar Nachklaps hatte, wo du dann die Gespräche mit Ex-Zeugen, inaktiven Zeugen nochmal extra hochgeladen hast. Und da ist mir eben genau das auch aufgefallen, dass du da eben sehr respektvoll mit umgehst, dass du dich nicht, also in keinster Weise über die Leute lustig machst, sondern eben genau beleuchtest, was macht das eigentlich mit den Leuten, was macht das mit deren Psyche, mit deren Verhalten, wenn sie sich in solchen Strukturen bewegen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Danny, hörst du den eigentlich? Das ist eigentlich voll dein Thema.
Nee, ich kannte den ja nicht. Aber jetzt werde ich ihn abonnieren.
Mach das mal.
Auf jeden Fall. Einer mehr. Ja. Fällt dir gar nicht auf bei deiner Hörerzahl. Ich gehe unter in der Masse.
Ach,
nein. Aber ich schreibe dir immer Kommentare.
Ja. Ja, mein Grundgedanke dahinter ist auch, also erstens, mein journalistischer Hintergrund ist natürlich ein bisschen, da jetzt gerade bei der Zeugen Jehovas-Folge auch, war es mir sehr wichtig, alle Seiten auch zu hören, mit jedem zu sprechen, auch mit Aktiven, Inaktiven, mit Kritikern, mit Beobachtern. Und ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, weil was bringt es denn, sich über die Leute lustig zu machen? Also was für einen Mehrgewinn hat man daraus? Ich glaube, es ist viel wertvoller, sich mit den Gemeinschaften respektvoll auseinanderzusetzen. Dabei kann man was lernen, da kann man den Leuten mit Respekt begegnen. Und gerade in Gesprächen mit Leuten, die in solchen Gruppen sind, ist es auch viel wertvoller, wenn man die irgendwie vielleicht argumentativ denen begegnen kann und denen respektvoll begegnet. Weil wenn man die fertig macht irgendwie oder runter macht, dann schalten die auf Abwehr und fertig. Also das ist auch ein Grundsatz im Umgang mit Leuten, die in solchen problematischen Gemeinschaften sind. Überall liest man, und wenn man sich damit auseinandersetzt, es hat überhaupt keinen Sinn, das irgendwie alles runterzumachen und die fertig zu machen, weil da schalten die auf, wie sagt man, keine Ahnung,
wir
auf
würden
Durchzug
sagen,
schalten, ja, Durchzug schalten heißt bei uns.
Genau, wir würden sagen, das ruft Reaktanz hervor. So diese jetzt erst recht nicht Haltung.
Ja, also dann erreicht man gar nichts mehr. Und deswegen, das ist schon so ein Grundgedanke auch, warum ich grundsätzlich respektvoll mit Leuten umgehe, egal was sie glauben. Also mir ist auch völlig wurscht, was die Leute glauben, sage ich ganz offen. Mir ist nur wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht. Und es gibt so ein paar, gerade im, muss ich leider sagen, im atheistischen Kontext, ein paar Podcasts oder ein, zwei Podcasts, die ich auch gehört habe, oder auch Webseiten, die ich lese, wo mir das einfach auch fehlt. Also wenn religiöse Leute zum Beispiel pauschal als Religioten bezeichnet werden, dann merke ich, wie bei mir auch auf Durchzug geht, weil ich keine Lust habe, mit denen zu diskutieren. Weil ich eben der Überzeugung bin, dass man vernünftig auch religiös sein kann oder gläubig sein kann, das widerspricht sich nicht. Das muss keiner teilen, aber ich erwarte doch, dass man irgendwie zumindest respektvoll miteinander umgeht. Und das, ja, durch die Verwendung von bestimmten Begriffen oder bestimmte Umgangsweisen sehe ich das manchmal nicht gegeben. Und deswegen war es mir gerade auch so wichtig, das eben nicht zu machen.
Ja, so ja, absolute Wahrheit ist immer so ein bisschen Quatsch, ne?
Ja, da stimme ich dir total zu. Wir hatten das Thema auch mal ganz am Anfang von Audiophil, weil ich würde mich auch als Atheistin bezeichnen, und deswegen habe ich auch mal geguckt, was es da so in dem Kontext gibt an Podcasts, und da ist mir eben genau das total negativ aufgefallen. Da gibt's,
ich glaube, das habe ich sogar gehört damals in der Audiophil-Folge. Der Ketzer-Podcast, genau. Darf man das laut sagen? Ja,
klar,
ja,
das, natürlich.
Ich glaube, klar. Nee, also das fand ich da, das war auch genau der Grund, warum ich das deabonniert habe, selbst wenn die Themen durchaus interessant waren, aber
auf jeden Fall.
Der Ton macht einfach die Musik, und das hat mir überhaupt nicht zugesagt.
Also es geht mir ähnlich. Ich versuche dann immer trotzdem, diese Dinge zu lesen und auch zu hören, weil ich mich natürlich auch die Kritik interessiert, oder ich auch einfach das Wissen oder jetzt mich nicht abschotten will, sondern mir das auch anhören will. Aber ja, irgendwie, manchmal muss ich es ausmachen, weil ich es einfach nicht mehr aushalte, wie da darüber geredet wird. Also
okay.
Ja, und jetzt habt ihr ihr habt immer diesen Zufallspodcast, den ihr euch anhört.
Genau.
Und da habt ihr irgendeinen Predigtpodcast von so einer abgefahrenen Freikirche gehört, oder? Wie war das nochmal? Ja.
Das war echt
heftig. Joscha, magst du das zusammenfassen, was wir da gemacht haben?
Ich soll das zusammenfassen, ach Gott, ja. Ja, es war halt, also ich sage mal, alle haben ja zugehört, so die jetzt das wahrscheinlich hören, aber es war halt ein absurder freikirchlicher, war das dann, sind das Pastoren dann, oder war der Pastor? Ich weiß es gar nicht mehr.
Prediger Pastor, auf jeden Fall. Ne? Also Prediger stimmt auf jeden Fall, weil er hat gepredigt. Ja. Aber in Freikirchen kann es auch durchaus sein, dass Leute predigen, kann auch in einer normalen Kirche sein, aber es kann durchaus sein, dass das kein Pastor war. Aber in aller Regel sind es schon Pastoren dann, die da predigen.
Was ich mich da gefragt habe, ich meine, du hast es gehört, ne?
Ja,
also so, so grob, aber er hat ja teilweise so, hat er so Sachen gesagt, irgendwie, dass er, dass als der Dämon aus ihr rausgekommen ist, dass sie dann weggesprungen oder was auch immer. Also ich würde jetzt ja einfach mal pauschal sagen, der lügt doch. Aber also macht er das dann bewusst oder ist das eine Art Stilmittel einfach für so eine Predigt halt? Oder?
Ich habe den, das mit dem Dämon war bezogen auf eine aktuelle Situation oder auf eine biblische Situation?
Nee, auf eine aktuelle. Also er hat ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie mehr oder weniger nur von so Sachen, die er halt krass gemacht hat, geredet.
Nee, das glauben die wirklich. Also das ist tatsächlich das Weltbild. Das ist ein Merkmal von so gerade, ich glaube, das war auch eine sehr pfingstlerisch geprägte Gemeinde, die ihr da rausgepickt habt.
Das Thema Pfingsten beschäftigt uns jetzt 3 Monate. Ja. Wir wissen, wir haben diesen Podcast
gehört,
Wir wissen immer noch nicht, was Pfingsten ist, obwohl er uns das versprochen hat am Anfang der Folge, dass wir das erfahren.
Du kannst uns das erklären.
Ja, Pfingsten ist die Ausgehungsrichtung des Heiligen Geistes über die Jünger. Apostelgeschichte.
Habe ich doch gesagt.
Apostelgeschichte 2, könnt ihr das nachlesen. also das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt auf die Erde zu den Jüngern Jesu.
Okay.
Genau, das ist das Pfingstereignis. Und deswegen nennt man die Pfingstgemeinden, die Bedeutung des Heiligen Geistes besonders betonen, wo das eine große Rolle spielt, dass der Heilige Geist wirkt. In den sogenannten Geistesgaben, das ist dann nochmal so ein Unterding, die Geistesgaben sind verschiedene Gaben, die man dann glaubt, die durch den Heiligen Geist erwirkt werden, wie zum Beispiel Heilung. Dämonenaustreibung ist jetzt, glaube ich, keine klassische Geistesgabe, aber fällt auch schon in diesen Heilungsbereich eben, weil Krankheiten oft mit Dämonenbesetzungen gleichgesetzt werden oder verbunden werden und eben eine Krankheit von einem Dämon ausgelöst wird. Also ich glaube, das ist in heutiger Zeit schon noch mal ein bisschen abgespeckter, als es damals im Weltbild war. Aber um zurück zum Punkt zu kommen, der glaubt das, glaube ich, tatsächlich, wenn der sagt, der hat den Dämon ausgetrieben. Also ich habe auch schon mit Leuten geredet, die...
Und da die Frau das auch glaubt, springt sie dann in dem Moment aktiv weg oder so, weil sie das Gefühl hat.
Ja, wie das dann also genau, das also ich meine, da muss man natürlich sagen, da spielen natürlich psychologische Faktoren auch eine Rolle, wenn man in so einem, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext das genau passiert ist, aber du musst dir vorstellen, ich war auch schon in ein paar so Veranstaltungen, wenn du zum Gottesdienst bist von so einer Pfingstgemeinde, da bist du ja nicht der Einzige. Und da glauben das eben alle. Und dann entsteht da so ein Gemeinschaftsgefühl. Also ich bin kein Psychologe, deswegen kann ich das nicht genau erklären, aber da wirken dann natürlich Mechanismen, wo dann Leute auch umfallen oder irgendwie da so in Trance verfallen oder die Arme hochreißen und gar nicht mehr wissen, wo sie sind und keine Ahnung und dann in fremden Sprachen reden. Also das ist zum Beispiel auch eine der sogenannten ganz klassischen Geistesgaben, die Zungenrede, dass man plötzlich anfängt, so zu reden, dass kein Mensch mehr versteht, was du sagst. Und witzigerweise ist eine andere Geistesgabe dann,
das willkommen
dass
in meinem
du
Leben.
Das verstehst und auslegen kannst. Genau.
Fast so psychosomatisch, also, ne? Oder passt das?
Ja, also da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass sehr vielschichtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass man nicht sagen kann, dass die lügen in dem Sinne, weil die davon überzeugt sind. Das ist deren Glaube. Mhm. Also gerade in Pfingstgemeinden ist dieser, man nennt das tatsächlich so geistige Kriegsführung. Das heißt, man glaubt in diesen Gemeinden, dass in der unsichtbaren Welt guten Engel Gottes, ich sag's mal ganz platt ausgedrückt, die guten Engel Gottes gegen die bösen Mächte Satans kämpfen. Und dass sich das eben in solchen Dingen wie Krankenaustreibung dann zeigt. Mhm. Also, dass wenn jemand, oft werden irgendwie psychische Erkrankungen auch mit diesen Dämonen heute gleichgesetzt. Ich glaube, heute gerade vor dem medizinischen Hintergrund ist es jetzt eher selten, dass irgendwie eine keine Ahnung, ein Schnupfen oder, na gut, Schnupfen sowieso nicht, aber irgendwie auch vielleicht eine Krebserkrankung. Ich bin da jetzt nicht so drin in den Szenen, wie das gedeutet wird, aber ich glaube, dass eher so psychische Erkrankungen auch oft auch mit den Dämonen irgendwie gleichgesetzt werden. Und dass die dann eben ausgetrieben werden, also nach deren Verständnis, indem man betet, Exorzismus betreibt, also das ist tatsächlich was da passiert in diesen Kreisen, auch Exorzismus klingt immer gleich so ganz krass. Es muss jetzt nicht sein mit, da werden Menschen gefoltert und die Geister werden ausgetrieben. Exorzismus heißt ganz oft einfach, man betet zum Beispiel den Geist weg. Also dann gibt es irgendwelche Gebetssessions, wo dann Hand aufgelegt wird und intensiv dafür gebetet wird. Und Also das passiert mit Krankenheilungen zum Beispiel ganz oft. Es gibt riesige Heilungsveranstaltungen, es gibt auch Online-Heilungsveranstaltungen. Es gibt Gottesdienste, in denen regelmäßig dann aufgerufen wird, nach vorne zu kommen, um sich heilen zu lassen, oder auch nach dem Gottesdienst für Heilung gebetet werden kann. Das ist in diesen Kreisen tatsächlich ein Teil des Glaubens und des Weltbildes, in diesen pfingstlerischen Kreisen. Ja, also in diesen Pfingstkirchen.
Ja, du hast jetzt gerade genau das Thema Pfingstgemeinde schon angesprochen, und das ist auch womit ich immer so ein bisschen zu tun hatte, wenn ich mich mal über solche Themen aufgeregt habe, weil ich eben mit Pfingstlern irgendwie zu tun hatte, dass dann von anderer Seite gesagt wurde, ja, aber so sind ja nicht alle Freikirchen. Kannst du vielleicht mal kurz darstellen, welche Arten von freikirchlichen Gemeinden man eigentlich so unterscheiden muss oder sollte?
Ja, also das ist relativ schwer, das so pauschal zu machen, weil Freikirchen sehr, sehr vielfältig sind. Also Freikirchen entstehen ja erstmal grundsätzlich aus der, ja, kann man vielleicht sagen, die Definition von der Freikirche ist, dass es eine eigenständige christliche Gemeinde ist, die nicht zu den Großkirchen gehört, also nicht zur evangelischen und nicht zu den evangelischen Landeskirchen. Es gibt ja mehrere in Deutschland, es gibt ja nicht die evangelische Kirche, sondern es gibt, ich glaube, 20 evangelische Landeskirchen in Deutschland, und es gibt die katholische Kirche. Das sind so die beiden großen Volkskirchen. Und diese Freikirchen sind eben eigenständige christliche Gemeinden, die nicht zu diesen Großkirchen gehören, aber aus der Abgrenzung gegenüber diesen Großkirchen entstanden sind. Das heißt, da gab es irgendwann mal theologische Differenzen zum Beispiel, oder es gab eine Erweckungsbewegung oder eine Erneuerungsbewegung innerhalb dieser Kirchen, wo man dann irgendwie gesagt hat, wir trennen uns ab von der Großkirche, wir gründen unser eigenes Ding. Das führt natürlich dazu, dass das erstmal eine ganz lange Entstehungsgeschichte hat, über Jahrhunderte inzwischen schon. Ich glaube, so die ersten richtigen sind im 19. Jahrhundert entstanden, aber also das ist eine relativ, ja, jetzt nicht so ewig lange Geschichte, aber schon eine Weile her jetzt. Und aus vielfältigen Gründen man sich auch abgespalten hat. Und das heißt wiederum, es gibt ein sehr großes Spektrum. Ich glaube, man kann ganz grob, würde ich einteilen in diese Pfingstkirchen, die auch nochmal eine ganz komplizierte Entstehungsgeschichte haben, und in Gemeinden, die evangelikal orientiert sind. Wobei man sagen muss, auch da gibt es große Überschneidungspunkte, weil die evangelikale Theologie in manchen Dingen so ein bisschen die Grundlage von der pfingstlichen Theologie ist. Also ja, alles sehr komplex, aber ich würde sagen, so die stark evangelikal geprägten Gemeinden, ich sage mal so, vielleicht kann man da grundsätzlich sagen, spielt diese Jesus-Beziehung eine große Rolle, die persönliche Beziehung zu Jesus. Es ist ganz wichtig, dass man sich persönlich für Jesus entscheidet und die Gnade Gottes annimmt, dass Jesus einen am Kreuz erlöst hat, für seine Schuld gestorben ist. Das ist so das große, ja, Mantra ist jetzt in dem Kontext das falsche, der falsche Begriff, aber das, was man da immer wieder hört, und diese Pfingstkirchen, in denen eben der Heilige Geist eine große Rolle spielt, in denen auch die Wiedergeburt im Heiligen Geist nochmal eine große Rolle spielt. Also wo es nochmal wichtig ist, zu dieser persönlichen Bekehrung, dass noch dieses gefühlte Erlebnis der Geistausgießung nochmal dazukommt. Also wie so eine Geisttaufe heißt das dann auch. Und es ist so, dass man tatsächlich auch also ich muss vielleicht zu meinem Hintergrund noch sagen, ich bin in freikirchlichen Strukturen in meiner Jugend aktiv gewesen, aufgewachsen. Also ich war in so einer evangelikalen, das ist jetzt Freikirche auch der falsche Begriff, weil es eine landeskirchliche Gemeinschaft war, aber im Prinzip kann man sagen, eine Freikirche, also von den Dingen, die da geglaubt werden, eine evangelikale Freikirche. Also ich komme aus diesem evangelikalen Hintergrund, meine Eltern nicht, deswegen zum Glück nicht, bin ich da dann auch an die Uni gegangen und nicht auf irgendeine Bibelschule, sonst wäre ich da jetzt vielleicht heute in eine andere Richtung unterwegs. Ich bin sehr froh, dass ich mich davon auch gelöst habe.
Wie bist du aber da reingekommen? Das
heißt gerade durch einen Schulfreund damals.
Ach so, okay, also, weil du sagtest, meistens kommt sowas ja oft durch Eltern eigentlich.
Ja, dass ganz viel passiert das durch Eltern, genau. Bei mir war es so, ich war in der Grund-, also mein Vater war evangelisch, der war auch im Kirchengemeinderat, also so klassisch relativ, ja, liberale Landeskirche, also jetzt ganz normal Mainstream evangelische Kirche. Meine Mutter ist ausgetreten aus der katholischen Kirche, und ich bin dann nach der Grundschule auf die weiterführende Schule gekommen, habe da natürlich dann wie jeder neue Kontakte geschlossen, und dann habe ich da einen Freund gehabt, der mich da mit in die, der aus diesem freikirchlichen Kontext kam, in diese Gemeinde gegangen ist, die eine super Jugendarbeit hatte, ja, das ist immer das Große, was die machen, und da war ich dann meine komplette Gymnasialzeit, also 8, 9 Jahre, wie lange war ich auf dem Gymnasium? Wie lange geht man aufs Gymnasium? 5. bis 13.
Je nachdem, irgendwas zwischen
18.
Das ich ist weiß, mir bei denen immer aufgefallen, dass die total gut organisiert. Also ich hatte Kontakt, ja. Das müssten auch die Jesus so in den Vordergrund setzen, das sind die Evangelikalen, ne? Oder
ja, also ich glaube, ganz schon, pauschal kann man es immer
also
sagen,
jetzt dass so für mich diese, auf meiner Ebene.
Ja, ja. genau. Die diese Jesusfrömmigkeit sehr hoch hängt.
Darf ich eine Verständnisfrage stellen, die mir die ganze Zeit im Kopf umschwirrt, weil ich das nicht einhören kann? Ist
dann raus.
Also, wenn wir von evangelikal sprechen, reden wir dann auch davon, was quasi die Hauptreligion da in den USA ist? Sind das dieselben Evangelikalen, von denen wir sprechen?
Schon, ne? Also im Prinzip ja, aber ich finde es in manchen Punkten, das schwierig auch nochmal zu vergleichen. Ich glaube, dass die Evangelikalen in den USA nochmal in anderen Bereichen ein bisschen krasser sind als die wie ich es in Deutschland wahrnehme, gerade was zum Beispiel auch politische Ambitionen angeht. Also im Grundsatz ist das eine ähnliche, ja, ist das Gleiche, aber ich würde sagen, ich sehe das Problem in Deutschland jetzt mit dem Einfluss auf die Politik zum Beispiel weniger, als ich es in den USA sehe. Also ja, ich glaube, da bin ich jetzt nicht tief drin, aber mein Gefühl sagt, dass die evangelikale Szene in den USA deutlich mehr politisiert ist als hier in Deutschland. Auch wenn es das in Deutschland auch gibt, muss man klar sagen, gerade mit Blick auf die AfD, mit dem rechten Rand, wo es dann evangelikale Szenen oder Bereiche gibt, bei weitem nicht alle. Also es gibt viele, viele evangelikale Christen, kenne ich auch persönlich, die AfD auch ablehnen und diese Position klar ablehnen. Aber es gibt auch in der evangelikalen Szene Überschneidungsbereiche dann zum Rechtspopulismus, sage ich mal, ja. Also, oder es liegt, glaube ich, auch viel dran an gemeinsamen Zielen. Also sowas wie zum Beispiel Marsch des Lebens in Berlin, das vor ein paar Jahren auch mal die Beatrix von Storch, vorne mitmarschiert. Also das ist dieser Abtreibungsgegnermarsch, das ist natürlich ein Ziel, dass die gemeinsam, im Prinzip, wo das Ziel dann die verbindet. Da laufen auch Katholiken mit, also genau, aber das ist einfach sowas, so ein Sammelsurium. Und gerade in diesem Corona-Dings habe ich jetzt schon auch einige evangelikale Gemeinden online gesehen, die da ja sehr aktiv sind, sage ich mal. Aber ich glaube grundsätzlich, das ist jetzt auch eher so ein Gefühl, dass ich habe, dass es in den USA nochmal ein deutlich größeres, politischeres Problem ist, sage ich mal ganz bewusst, gerade mit Blick auf Wiederwahl von Donald Trump oder erstmal überhaupt absolut, die Wahl von Donald Trump.
Da ist es doch auch so, dass letztendlich die, also gerade was mit diesen, in Deutschland ist es ja mit Abtreibung mehr oder weniger kein Thema so, ne? Also diese Pro-Life-Leute haben hier, ne? Na, klar könnte man das alles noch lockern, aber im Gegensatz zu den USA ist es ja nochmal was ganz anderes. Und die haben da ja einen wesentlich größeren politischeren Einfluss, ne? Das ist gerade diese ganze Pro-Life-Szene da irgendwie.
Es gab jetzt auch zum Beispiel eine Hoaxilla-Folge vor 2 Wochen zum Thema Evangelikale und Donald Trump. Also weiß nicht, Hoaxilla sagt euch mit Sicherheit was als Podcast.
Ja, ich habe den gehört, deshalb wollte ich gerade da fragen, weil ich fand den total spannend. Ja. Deshalb war meine Frage eben gerade auch, ob das ist, von was wir gerade reden, genau.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass es, dass gerade wenn man diese Hoaxilla-Folge hört, man dann ein Bild kriegt, das jetzt unbedingt auf Deutschland in vielen Bereichen nicht zutrifft, weil es eben nicht so krass politisch ist. Aber vom Grundsatz her, was geglaubt wird, das ist im Prinzip vergleichbar, beziehungsweise das Gleiche. Ich bin jetzt kein Experte im US-Evangelikalismus, aber genau. Da würde ich sagen, diese Grundzüge, die auch in diesem Hoaxilla-Podcast angesprochen wurden, das ist nicht in allem, aber in vielen Bereichen würde ich dem zustimmen, dass das auch in Deutschland so geglaubt wird.
Ja, was mir immer irgendwie in Deutschland, zumindest bei denen, mit denen ich Kontakt hatte, ne, das war nur durch so eine Musiksache irgendwie, da waren die halt nebenan und da habe ich halt schon festgestellt, dass Jugendarbeit scheint echt ein Ding zu sein, weil die waren alle top mit Musik, die waren extrem gut ausgestattet. Irgendwie.
Ja, auch Geld.
Ja, auf jeden Fall. Die haben sich da in Detmold, wo ich herkomme, die bauen sich ja gefühlt immer so Hallen, ne, so Tempel.
Ja.
Irgendwie da, also so ein Millionenbau irgendwie. Und generell ist mir da aufgefallen, dass diese ganze Infrastruktur von denen, das hat schon so ein bisschen was, zumindest aus dem Ort, aus dem ich komme, von so einer Art Parallelgesellschaft. Die haben ein Altenheim, die haben eine Schule, die haben ein Pflegeheim, also so wirklich alles. Und das wird irgendwie alles auch untereinander gefühlt gebaut und die ganzen Häuser und so weiter. Das fand ich echt faszinierend damals irgendwie, dass das so.
Ja, also die sind sehr aktiv. Ich meine, das hat alles gerade auch diesen, also ein Grundsatz von Evangelikalismus oder von diesen evangelikalen Freikirchen oder von, auch von pfingstlerischen, aber ich glaube, Evangelikalen ist es tatsächlich ein Grundgedanke des Evangelikalismus, ist auch, dass man missionarisch ist. Also das gehört zum Wesen eines evangelikalen Christen dazu, dass man missionarisch ist und dass man weitererzählt von dem, was man glaubt. Das hängt auch damit zusammen, dass man eben glaubt, dass diese persönliche Entscheidung für Jesus der Weg in den Himmel ist. Ganz viele würden sagen, der einzige Weg in den Himmel. Also du kommst quasi nur in den Himmel, in ein Leben nach dem Tod, zum ewigen Leben, wenn du dich in diesem Leben bewusst für Jesus entscheidest. Und wenn du das nicht tust, dann hops in die Hölle. Ganz platt gesagt. Aber das wird tatsächlich, also platt das jetzt klingt, wird so geglaubt. Also da gibt es sicherlich auch wieder, wie bei allem, Ausnahmen oder Schattierungen. Aber im Grundsatz ist das, was mir sehr oft begegnet, was mir auch tatsächlich in meiner eigenen Erfahrung begegnet ist, was ich auch mal geglaubt habe, muss ich so auch sagen. Genau. Hm. Wobei, ja, also es klingt dann immer, da muss ich dann auch noch einen Satz dazu sagen, ich finde Mission an sich finde ich nicht so problematisch, wie es oft dargestellt wird, gerade von nichtgläubigen Menschen, sage ich mal ganz explizit aus einer Gegenperspektive hier, weil ich finde, dass jeder Mensch missionarisch ist. Mission ist jetzt natürlich ein religiös behafteter Begriff, aber jeder Politiker steht für seine Meinung ein, steht für das ein, was er glaubt, will andere davon überzeugen, was er glaubt. Jeder, also ich habe mich auch schon mit, ich würde sagen, fundamentalistischen Veganern über mein Essverhalten unterhalten und wurde von denen als minderwertiger Mensch angesehen, weil ich mich nicht vegan ernähre. Also ich will nur sagen, das ist nicht auf Religion beschränkt und ich halte es jetzt eigentlich vielleicht sogar für menschlich, missionarisch zu sein und andere davon zu überzeugen zu wollen, was man glaubt. Und wenn man es aus der Innenperspektive sieht, was natürlich das ist, was dann schwer ist zu verteilen. Aber es geht für die evangelikalen Christen hier um das, was sie als wahr erachten, für ihre Wahrheit. Und die machen das nicht, weil sie die Leute ärgern wollen, sondern die machen das, weil sie daran glauben, dass man sonst verloren ist und dass man sonst in der Hölle landet, weil sie das nicht wollen. Also die allermeisten evangelikalen Christen, missionarischen Christen, würde ich behaupten, machen das nicht, weil sie Leute abziehen wollen oder auch in Sekten übrigens nicht. Also das habe ich auch gelernt jetzt in meiner Beschäftigung, jetzt über mehrere Jahre schon weg mit solchen religiösen Gemeinschaften oder mit Sekten, dass ich in den allermeisten Fällen sagen würde, vielleicht nicht immer bei den Führungsfiguren, aber bei den Anhängern, die machen das aus einem guten Glauben raus. Die machen das, weil sie es für richtig halten. Und das mag so verquer sein, wie es ist, aber das ist nichts Böswilliges. Und das ist bei evangelikalen Christen auch, deswegen sind die so missionarisch, weil es eben für sie heilsrelevant ist, sagt man. Das heißt, es geht nicht nur um das Leben auf dieser Erde, sondern es geht um das ewige Leben. Und das ist die Perspektive, die diese Menschen haben, die diese Gläubigen haben. Und deswegen sind die auch so missionarisch. Also das ist für die gar nicht anders möglich. Ein Christ, der nicht missionarisch ist, ist kein, da fehlt was. Also muss man, glaube ich, so sagen. Und deswegen haben die auch so viele Einrichtungen. Oft wird das dann mit sozialem Engagement auch verbunden. Ich glaube, ich würde mal unterstellen, in den allermeisten Fällen tatsächlich mit einem missionarischen Hintergedanken, also nicht soziales Engagement, damit man sich sozial engagiert, sondern damit man die Menschen auch irgendwann zu Jesus führt. Das ist eine Unterstellung meinerseits. Aber so habe ich das zumindest auch beobachtet. Deswegen gibt es solche Evangelisationsveranstaltungen wie Pro Christ oder was es da noch alles gibt, was auch öfter mal in den Medien in der Kritik war.
Das sind, also die nutzen Jesus ja auch sehr aus, viel, ja, sehr viel Popkultur wirklich, ne? Also
ja,
es ist
ja
tatsächlich nicht so verstaubt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie so man jetzt so die Kirche so wahrnimmt, sondern ja extrem. Nee. Also ich meine, die einen, die neben mir den Proberaum haben, die haben tatsächlich so White Metal gemacht und das konnten die dann auch mal den am Sonntag da bei der Predigt spielen und so weiter. So, ne?
Also geh mal auf so ein, man nennt diese ganz großen Mega-Churches oder diese, ja, größeren, die gerade diesen.
In Hannover haben die irgendwie diese eine Arena mal gemietet auch.
Ah, okay, krass.
Ja. Also so, ja.
Man nennt die auch Lifestyle-Churches manchmal, weil die eben tatsächlich so das aufgreifen, was auch in der Popkultur da ist. Und du hast das Gefühl, du bist auf einem Konzert. Also ich war vor, das ist jetzt drei Jahre her, mal in Konstanz war das Hillsong oder das ICF? Ich weiß nicht, ich glaube, es war Hillsong. Da gehst du rein, da bist du in einem riesen Saal mit Hunderten, gefühlt sind es Tausende, aber wahrscheinlich sind es nur Hunderte Menschen, die da dieser Musik zuhören. Das wirklich so Popkulturmusik ist, also diese moderne Worship ist tatsächlich so eine Mainstream-Popmusik in vielen Bereichen. Also da können ganz viele Leute sich emotional zumindest, auch wenn es inhaltlich jetzt vielleicht nicht, aber emotional erstmal auch damit verbinden. Ja, das ist eine ganz moderne Erscheinungsweise. Das wirkt total modern, gerade im Gegensatz zu diesen, ja, wie du sagst, verstaubten Landeskirchen, Volkskirchen. Interessanterweise ist es so, dass es ganz oft, da hatte ich jetzt auch erst vor ein paar Wochen ein Gespräch drüber, so ist, dass das, was so modern wirkt, in Wirklichkeit viel, viel konservativer und fundamentalistischer in manchen Bereichen ist, als das, was in dieser sogenannten verstaubten Kirche gelehrt wird. Also wenn du mal dir eine Predigten anhörst in einer evangelischen Landeskirche, ich würde mal sagen, im Durchschnitt in eine evangelische Landeskirche oder auch eine katholische Kirche und dann im Durchschnitt in so eine Hipster-Lifestyle-Kirche gehst und dir da anhörst, was gepredigt wird, dann wird man merken, das sind ganz krass auch theologische Unterschiede. Und da ist die, würde ich sagen, die evangelische Landeskirche viel moderner als diese sogenannten Freikirchen. Zumindest aus meiner Perspektive.
Nee, bei mir ging es eher nur so um, für mich so als Außenwahrnehmung, ne? Dass ich mir dachte erstmal, boah, was geht bei denen ab? So, ja. Ne? So, das ist aufgefallen. Ja. Bitte.
Ja. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Thema Missionierung, weil das auch ein Aspekt ist, den ich sozusagen, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Und ich habe mich dann auch ganz stark gefragt, aus welcher Motivation heraus machen die das? Du hast ja gerade schon erläutert, dass da ein starker Glaube dahinter steht, dass sie sozusagen auch wirklich Sorgen haben um ihre Mitmenschen, weil wenn die nicht sozusagen sich dem Glauben hingeben, dann könnten die in der Hölle schmoren oder, ne?
Ja.
Also das kann ich auch total gut nachvollziehen. Wenn ich das wirklich glaube und jetzt mein bester Freund oder so würde sagen, nee, ich will damit nichts zu tun haben, dann würde ich natürlich Sorgen haben um ihn und ihn irgendwie versuchen, dann auf den Pfad der Wahrheit zu bringen. Insofern, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich frage mich aber ich habe mich bei manchen, bei wirklich konkreten Personen gefragt, wie viel Eigennutz steckt da vielleicht dahinter? Also, weil gesagt wird, du musst natürlich, wenn du in den Himmel kommen möchtest, wenn du sozusagen die Erlösung haben möchtest, musst du auch missionieren. Weil ich hatte ein ganz konkretes Missionierungsgespräch mit einer Person, die dann auch irgendwann gemerkt hat, okay, ich komme bei der Christiane nicht weiter. Die hat Gegenargumente und ich war interessiert. Also mich die hat denkt das auch
mit total. Hilfe.
Ja, ich habe mich wirklich dafür interessiert, wie er argumentiert und habe auch gefragt, so in welchen Situationen fühlst du Jesus? Und ich war da schon offen, aber habe mich sozusagen nicht dahin begeben zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt eher näher damit und ich merke, da ist was dran, sondern er hat gemerkt, okay, nee, da kommt nichts mehr. Und dann war eben das Gefühl, was er mir so vermittelt hat, war so eine Feindseligkeit. Also das war nicht so, dass er irgendwie traurig war oder so, dass ich verloren bin, sondern wirklich so eine Feindseligkeit, die mir da entgegenkam. Und da habe ich halt gedacht, okay, das, also Sorge allein um mich kann das nicht sein. Wie viel Eigennutz steckt da auch drin und wie viel Selbstdarstellung ist das teilweise auch? Also kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, also ist das eine
Fehlannahme von mir oder?
Also ich sage mal so, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung, aus dem, was ich theologisch darüber weiß, finde ich es schwierig, einen Eigennutz anzunehmen in dem Sinne, weil letztlich ist es so, dass Missionierung nicht dann unbedingt an Zahlen gemessen wird, sondern erstmal darüber, dass ich bekenne überhaupt. Also, dass ich rausgehe und mich traue, mit Menschen darüber zu reden und ihnen von meinem Glauben zu erzählen. Das ist erstmal das, was Missionierung ausmacht. Letztlich ist es nämlich dann so, dass man auch glaubt, es liegt in Gottes Hand auch. Also ob sich jemand missioniert oder nicht, da kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass ich eben ihm davon erzähle. Aber es ist letztlich die Entscheidung des Menschen und eben auch Gottes Wirken in diesem Menschen, weiterwirken in diesem Menschen, der dann zum Ziel führt. Also es kann gut sein, dass in manchen Kontexten und in manchen Bereichen dann auch so ein gewisses, Erfolgsdenken auch einsetzt, also dass man sagt, ich habe jetzt geschafft, jemanden zu missionieren und zu bekehren. Ah, jetzt wo du es sagst, ja, ich denke, also zum Beispiel auf Jungscha-Zeltlagern, also ich war als Jungscha-Mitarbeiter. Jungscha ist so diese Altersgruppe von 6 bis 12 war das bei uns. Kinderjugendarbeit, wo man dann solche Zeltlager veranstaltet hat, wo es wöchentliche Gruppentreffen gab, genau, wo man einfach Spiele mit den Kindern gemacht hat und auch natürlich eine Andacht dabei war, weil es eben auch diesen missionarischen Gedanken dazu hatte. Und da gab es auf so Zeltlagern wenn ich nur dran denke, wird mir schon schlecht, echt. Ich habe da mitgemacht, sag das auch sehr selbstkritisch und ich will da auch, wie gesagt, keinem auf die Füße treten, aber ich finde es aus heutiger Sicht ich finde es furchtbar. Also wo dann diesen 6- bis 12-jährigen Kindern irgendwie so eine Andacht auch einmal am Nachmittag oder früher Abend, ich weiß nicht mehr, so lange waren die ja nicht wach, aber ist auch egal, erzählt wurde und dann So zum Schluss ein Bekehrungsaufruf. Also wenn ihr euch jetzt für Jesus entscheiden wollt, dann kommt nach vorne und entscheidet euch hier mit einem Gebet für Jesus. Und ich habe das selber, ich stand auf der Bühne und habe das gesagt zu denen. Und da war es dann natürlich schon so, dass man irgendwie auch das, also irgendwie ein gutes Gefühl hatte, wenn da jetzt dann von diesen, das war ein relativ großes Zelt, lag mit 150, 120, 150 Kindern, wenn dann da irgendwie ein paar Dutzend nach vorne Paar nach vorne kamen und da dann auch das wirklich gemacht haben. Also, dass solche Gedanken dann irgendwie eine Rolle spielen, ist wahrscheinlich nicht auszuschließen, aber ich glaube, sagen wir so, aus meiner Erfahrung, aus dem, was ich weiß, ist es eher schwer, mir das als Grundmotivation vorzustellen. Kann natürlich sein, dass beim einen oder anderen dann das eine Rolle spielt, weil man auch in diesen Kreisen viel darüber redet, über solche Dinge. Also da gibt es auch dann Gebetstreffen, wo man sich zusammensetzt. Immer oft bei uns war es immer vor dem Jugendkreis. Also da gab es dann donnerstagabends war bei uns Jugendkreis, junge Erwachsenentreffen. Und da gab es immer eine halbe Stunde vorher Gebetstreffen, wo man dann auch über solche Dinge geredet hat, wo man gesagt hat, ich hatte da Gespräche und bete dafür oder will dafür beten, dass Gott da weiterwirkt oder keine Ahnung was, wo man dann solche Dinge auch aufbringt, wo man dann natürlich auch entsprechend dastehen kann, wenn man da Erfolge in Anführungszeichen hat und das viel macht, mit solchen Leuten redet und wo es dann natürlich auch frustrierend sein kann, wenn es nicht weitergeht. Ja. Aber ja, also so konkret würde ich es jetzt mal so stehen lassen. Ich hoffe, das reicht dir als Antwort.
Auf jeden Fall voll interessant und vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage bei diesem Gespräch, was ich gerade erwähnt habe, hatte ich total das Gefühl, dass er das, was er mir sagt, auswendig gelernt hat. Gibt es in der Gemeindearbeit so einen Missionierungsunterricht, wo dann wirklich den Leuten beigebracht wird, was sie sagen sollen? Oder sind das wirklich eigentlich eigene Erfahrungen, die geteilt werden, die dann irgendwie auf einer emotionalen Ebene wirken sollen?
Gibt's da also meine Erfahrung ist, dass es eher eigene Erfahrungen sind, wir hatten jetzt sowas nicht bei uns, das ist mir auch nicht begegnet. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass es das in manchen Gemeinden gibt. Also, dass gerade bei den Zeugen Jehovas ist es ja tatsächlich so, die haben das ja als Unterricht die machen das ja bei ihren Abendveranstaltungen. Wie begegne ich anderen Menschen? Was mache ich da? Was sage ich da? Die haben dann auch ihre konkreten Antworten auf alle möglichen erdenklichen Fragen, die es so gibt, die ihnen begegnen können im Kopf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Gemeinden gibt, wo sowas tatsächlich auch trainiert wird oder geschult wird oder wo es dann Abende gibt zum Thema Missionierung oder wie begegne ich Nichtgläubigen? Keine Ahnung, welche. Also das kann ich mir gut vorstellen, ist mir selber aber nicht begegnet.
Okay.
Das finde ich ja ganz spannend. Vielleicht jetzt darf ich weiterleiten zur nächsten Frage? Oder habt ihr noch eine Frage?
Sind wir noch bei Frage 1? Das wird aber ein langes Gespräch.
Ja, nein, wir machen das hier durcheinander.
Ja, alles gut.
Also ich habe Gedanken.
Weil du gerade sagtest, mit auswendig gelernt und feste Antworten. Weil ich im Hoaxilla-Podcast ging es da viel um Kreationismus, ging es ja da viel. Und das sind in den USA, in den Evangelikalen ja die Welt ist 6000 Jahre alt, auch ja in Schulen gelehrt wird durchaus in manchen Bundesstaaten in den USA. In Deutschland ist ja so, also Religion kommt ja in der Schule selten vor. Man diskutiert ja wenig über Inhalte von Kirche und Religion. Aber bei diesem Thema Kreationismus ist ja schon so, dass dann quasi das Gelehrte völlig im Widerspruch zum Schulsystem steht. Wie funktioniert das?
In den USA oder hier?
Also beim Thema Kreationismus. Oder hier in Deutschland, genau. Also wie in Deutschland ist es ja, man lernt ja in der Schule und überall genau das Gegenteil von Kreationismus.
Ja. Ich habe die Frage, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
Meine Frage
ist, Kreationismus wird ja hier nicht gelehrt in der Schule.
Genau, richtig. Also in den USA könnte man noch sagen, okay, irgendwie in manchen Bundesstaaten, wo auch die Evangelikalen stark und Durchsetzungsvermögen ist, ist dieses System irgendwie Religion und Schule eine Einheit. Während hier in Deutschland ja das überhaupt nicht so ist. Also du müsstest ja, wenn du jetzt an Kreationismus glaubst, dass die Welt 6000 Jahre alt ist und vorher nichts gab, völlig im Widerspruch im Schulsystem stehen. Also wie geht man damit um? Wie funktioniert das bei jungen Leuten?
Das funktioniert nicht.
Die du ja auch warst.
Ich muss sagen, beim Thema Kreationismus, da war ich nicht ganz so krass. Das habe ich nie in der Form geglaubt. Aber die einfache Antwort ist, das funktioniert nicht. Und deswegen werden wissenschaftliche Erkenntnisse in diesen Kreisen manchmal auch abgelehnt. Also da gibt es auch wieder große Abstufungen, aber ich würde behaupten, dass in vielen, so gerade so evangelikal geprägten Freikirchen das Thema Kreationismus schon auch präsent ist und man im Zweifel, also dass man eher daran glaubt, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, weil es halt so in der Bibel steht. Und ein Grundsatz evangelikaler Christen ist, die Bibel ist das Wort Gottes, was da drin steht, ist unfehlbar, ist Gottes Wort und stimmt. Und zwar da gibt es dann Abstufungen, manche sagen in jeder Hinsicht, also auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht, in historischer Hinsicht, also da stehen Fakten drin, das ist ein Faktenbuch Und dann gibt es aber ja auch, wie gesagt, Abstufungen, die das ein bisschen anders deuten. Und es gibt gerade auch, muss man dazu sagen, an der Stelle in der evangelikalen Bewegung, gerade nehme ich zumindest wahr in den letzten Jahren, eine Veränderung. Es gibt jetzt seit ein paar Jahren Menschen, die sich als Postevangelikale bezeichnen, die, was ich eine sehr gute Entwicklung finde, weil da gerade solche Sachen dann auch hinterfragt werden und weil da dann eben gesagt wird, also jetzt unser Umgang mit Homosexuellen, wow, vielleicht nicht so geil. Sollten wir mal vielleicht drüber nachdenken. Und dann wird eben da angesetzt und wird, ja, wird eben geguckt, wie kann man die Bibel anders verstehen, wie kann man anders auf die Bibel gucken, sodass sie trotzdem ein wichtiges Buch bleibt, sage ich mal platt, aber nicht mehr dieses, das hat, wir müssen jetzt Homosexuelle diskriminieren, was ja in vielen evangelikalen Gemeinden auch der Fall ist. Oder wir müssen nicht an die Sechstagesschöpfung glauben und können trotzdem die Bibel als ein wichtiges Buch erachten und als wichtig erachten. Also ich würde sagen, das geht nicht zusammen und wenn das ist auch tatsächlich was in diesen Kreisen diskutiert wird, das habe ich auch in meiner eigenen Erfahrung erfahren, dass eben Biologielehrer, die Evolutionslehre lehren, dass das dann eben ja, so explizit wurde es nie gesagt, aber einfach abgetan wurde und gesagt, ja, das ist halt Evolutionslehre, die ist auch nur eine Theorie, wie es dann immer so schön heißt, aber wo sich dann so schön zeigt, es gibt eben keine Ahnung davon, was eine wissenschaftliche Theorie ist, aber einfach mal, das ist eine Theorie, deswegen muss sie nicht unbedingt stimmen und die Schöpfungslehre ist eben die biblische Antwort und deswegen stimmt
die. Aber wie gehen die Kinder dann damit um? Weil, also wenn du im Prinzip, dann ist das einfach so, okay, das muss ich halt auswendig lernen, weil das ist halt quasi auch nur eine Religion und das ist halt eine andere, die muss ich jetzt auswendig lernen, um meine Prüfung zu absolvieren und so weiter, gut.
Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also da gibt es welche, die geben dann auch auf einen Widerspruch ihrem Religions-, ihrem Biologie, ist es? Ja. Oh, ist schon spät, hey. Biologielehrer. Und andere, die machen das dann eben wahrscheinlich irgendwie mit sich, oder lassen das an sich vorbeistreiben. Ja, ich weiß eigentlich auch nicht, wie das funktioniert. Ja. Das ist tatsächlich ein Punkt, deswegen habe ich gesagt, das habe ich nie so richtig geglaubt. Da bin ich, muss ich an der Stelle mal sagen, obwohl sie es nie hören würde, meine Mutter sehr dankbar, die immer gesagt hat, du kannst da gut hingehen in diese Jugendarbeit, die machen viele tolle Sachen, aber hör bitte nicht auf zu denken und glaub nicht alles, was man dir erzählt. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt, das kann nicht so sein. Also das war was, wo mich die ganze Zeit auch in meiner Jugend begleitet hat, wo ich, natürlich gab es als Jugendlicher Phasen, wo man sowas dann mehr glaubt, wo man es weniger glaubt, wo man da voll davon überzeugt ist und andere Sachen, aber das war, glaube ich, so eine Konstante, wo ich gesagt habe, also das mit diesem Kreationismus, das kann irgendwie so nicht sein. Es gibt dann tatsächlich so Ansätze, je mehr ich drüber rede, desto mehr komme ich dann auch ins Erinnern. Eine Zeit lang habe ich dann mal geglaubt, also die Bibel ist schon richtig, aber es gibt auch andere Bibelstellen in den Psalmen, glaube ich, irgendwo, wo es dann heißt, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Quasi, da spielt Zeit keine Rolle. Dann kann man sich das so deuten, dass eben diese Tage in der Schöpfungsgeschichte metaphorisch gemeint sind und eben dann geht es wieder irgendwie zusammen. Genau, aber das war so eine, ja, wie gesagt, das war so ein Ding, wie ich, glaube ich, eine Zeit lang dann auch daran gehangen bin. Aber letztlich funktioniert das auch nicht, weil, ich bin, wie gesagt, dann an die Uni zum Theologiestudium. Das war dann auch ein Augenöffner, weil man da dann ganz anders auf die Bibel guckt und auch irgendwie wissenschaftlich mit der Bibel umgeht. Tatsächlich, also weil dann immer gesagt wird, Theologie ist keine Wissenschaft, ist oft von Leuten, die keine Ahnung haben, was an theologischen Fakultäten überhaupt unterrichtet wird. Zum Beispiel die Bibel als historisches Buch wahrgenommen wird und sich angeguckt wird, warum haben die Leute das denn geschrieben, an wem haben die Leute das geschrieben, in welchem Kontext haben die gelebt, in was für eine Welt haben die gelebt. Und dann bist du ganz schnell bei dem Punkt, wo du sagst, also die Schöpfungsgeschichte, die sagt, ist eine wunderbare Erzählung erstmal darüber, dass die Menschen damals geglaubt haben, dass nicht alles aus Zufall entstanden ist. Punkt. Und dann entfaltet sich dann ein Riesending draus, wo man sagt, so haben die Menschen die Welt gesehen und so haben sie das gedeutet. Aber die Grundaussage der Schöpfungsgeschichte ist nicht, schaut mal her, so hat Gott die Welt geschaffen in 6 Tagen, Punkt. Sondern die Grundaussage der Schöpfungsgeschichte ist, dass da mehr dahinter steht als nur Zufall. Genau. Also mal um das als Randbemerkung, wie ich jetzt darüber denke. Genau. Das hat viel mit Bibelverständnis dann auch zu tun. Und das ist auch aus meiner Perspektive ein Hauptproblem, das die evangelikale Bewegung hat, ist ihr Bibelverständnis. Also, was ich sehr kritisch sehe. Das sage ich jetzt explizit als meine eigene Meinung, aus meiner Perspektive. Ein evangelikaler Christ würde natürlich mir genau das Gleiche vorwerfen.
Hast du dich mal mit QAnon beschäftigt?
Am Rande mal, ja, mit so einer kurzen Sektorfolge, aber nur recht oberflächlich.
Stefan hatte das im Alias-Podcast letztens, oder nee, bei 29ern war es nämlich erwähnt, irgendwie, da gibt es einen Artikel im The Atlantic von Adrien Lafrance, können wir auch mal verlinken, und die bezeichnet das so ein bisschen, weil also in Deutschland ist es ja noch nicht ganz so extrem, aber in den USA ist es ja mittlerweile richtig krass, dass da irgendwie selbst die Republikaner, die da im Senat sind, da ist irgendwie Zahl X von, ich weiß es nicht mehr, es war eine erschreckend hohe Zahl. Danny, weißt du das zufällig noch?
Nein.
Okay. Es war auf jeden Fall eine erschreckend hohe Zahl von Leuten, die im Senat sitzen, die sagen, ja, da ist was dran. Und ja. die hat das so ein bisschen als so eine, und eigentlich diese ganzen, deswegen, wo ich gerade so zugehört habe, die ganzen Sachen, die wir eben so aufgelistet haben, wie die so agieren, erinnern sehr stark an eine Religion.
Ja, also das war tatsächlich was ich in der Sektorfolge mal kurz behandelt habe. Ich habe jetzt diese, was sonst noch war, Folgen, wo ich über alle möglichen Themen auch mal rede und die kurz behandle. Und da ist tatsächlich sowas, also dieses QAnon-Ding, wie alle, oder ja, die allermeisten Verschwörungstheorien haben natürlich religiöse Züge oder gar sektenhafte Züge. Also bei QAnon finde ich ganz witzig, die haben ja noch diesen Propheten, den
Q. Ja, deswegen, ja, genau. Der diese Q-Jobs macht. Irgendwie da.
Genau. Und was der veröffentlicht, ist erstmal, das ist auch irgendwie geil, das ist dann so die unhinterfragbare Wahrheit, das muss auf jeden Fall stimmen, aber was das genau bedeutet, das wissen, weiß keiner
so richtig. Ja,
dann wird er erstmal interpretiert und dann entstehen so diese Theorien daraus, was könnte das bedeuten? Und das ist wie so ein bisschen eine andere Realität. Also, was ich dann auch gelesen habe, ist, dass wie so ein ein Rollenspiel, ein Online-Rollenspiel, so eine andere Welt, in die man reintaucht, so ein Massive Multiplayer-Game, wo ganz viele dann miteinander spielen und diese Rätsel von Q entziffern und das aber wirklich leider tatsächlich Auswirkungen auf diese Welt hat, also es bleibt ja nicht.
Ja, da, also das ist da ja tatsächlich wirklich das Interessante, ne?
Genau.
Wenn da wirklich so viele Leute, die im Senat sitzen und die letztendlich politische Verantwortung haben, letztendlich daran glauben, dass aus irgendwie Kindern Adrenochrom rausgepresst wird,
ja,
ist dabei weiß ja jeder, dass das nur aus Babys geht.
Ja, genau.
Also wirklich, die haben das beste Blut. Provokante Frage, sind denn jetzt Freikirchen-Sekten? Sehen wir die so hier? Was sind Freikirchen in unserem Konstrukt? Du sagst ja, Sekte ist kein wissenschaftlicher Begriff, aber das ist ja das, was immer einen so in den Kopf kommt.
Provokante Antwort, nee, Freikirchen sind keine Sekten. nicht pauschal. Man muss bei Freikirchen, glaube ich, jede Gemeinschaft einzeln betrachten. Also da gibt es keine Pauschale, wie bei allem, was ich eigentlich sage. Das ist immer so ein bisschen das Manko, wenn man alles so differenziert betrachten will. Aber es gibt keine pauschale Antwort. Man muss sich die Gemeinschaften wirklich, die konkreten Gemeinden vor Ort auch angucken. Die Frage ist ja auch, was ist überhaupt eine Sekte? Also ich würde eher von problematischer Gemeinschaft reden. Und dann kann man, wenn man diesen Begriff problematische Gemeinschaft verwendet, dann kann man irgendwelche Kriterien anwenden, von denen man sagt, das macht eine Gemeinschaft problematisch. Das sind oft, also da kann ich vielleicht mal ein paar nennen, zum Beispiel die Abschottung nach außen, finde ich, macht eine Gemeinschaft problematisch, wenn man keinen Kontakt mehr zu, oder wenig Kontakt pflegt und nur in seinem eigenen Sumpf schmort, keine Ahnung, also ja, sich um sich selbst dreht. Dieser exklusivistische Gedanke, dass alle anderen falsch liegen, wir haben die Wahrheit, alle anderen haben einfach Unrecht. Das macht eine Gemeinschaft, finde ich, problematisch. Dass man sich daraus zur Folge dann auch als Elite sieht. Also wir haben die Wahrheit, das ist bei QAnon ja ganz groß oder bei Verschwörungstheorien auch ganz groß. Wir haben die Wahrheit, alle anderen haben es einfach nicht begriffen. Also dieser elitäre Gedanke. Dann gibt es ganz oft eine starke Führungsfigur, gerade in so neokarismatischen Gemeinden, also charismatischen Gemeinden, die jetzt neu entstanden sind in den letzten Jahrzehnten, ist das oft was man ganz oft findet, so charismatische Gründungsfiguren, denen die Leute dann auch sehr viel Autorität zuweisen. Oft werden sie auch als Propheten von Gott dann gesehen und deswegen natürlich unhinterfragbar. Dann gibt es solche Dinge, wie das alles daraus zufolge dann auch autoritär ist oder dass man auch sich mit untereinander die Mitglieder sich selber kontrollieren. Ja, da gibt es den schönen Begriff Gemeindezucht in der Kirchensprache oder in dieser Sprache. Das heißt im Prinzip, die Gemeinde hat relativ strenge Regeln oft, gerade auch sexualethische Regeln zum Beispiel. Das ist immer ein ganz großes Thema. Und die Mitglieder kontrollieren sich auch gegenseitig. Also man kann sich, zum Beispiel auch bei den Zeugen Jehovas ist das ganz extrem. Und das findet man, glaube ich, auch in ja, in Freikirchen, in manchen Freikirchen. Deswegen nenne ich so einen Kriterienkatalog, den man dann durchgehen muss, wo man sich dann angucken muss, was passiert in der Gemeinschaft genau, was passiert in der Freikirche genau, in dieser konkreten Freikirche. Und dann kann man sagen, das halte ich für problematisch oder das ist eher weniger problematisch. Da würde ich zum Beispiel jetzt zum Fazit kommen, wenn ich auf meine eigene Vergangenheit schaue, da gab es problematische Punkte, aber es ist weit, weit davon entfernt, dass ich sagen würde, das ist irgendwie eine sektenartige Gruppierung. Also da wurde sowas wie Kreationismus oder so geglaubt, aber oder auch die Ablehnung von Homosexualität, das sind, finde ich, aus heutiger Sicht gerade mit Homosexualität, muss sagen, unmenschliche Glaubenssätze. Aber das ist ein Problem, das macht diese Gruppe in dieser oder diese Gemeinde in diesem Punkt auch problematisch, aber deswegen ist es nicht per se eine Sekte, weil zum Beispiel bei mir der Ausstieg jetzt kein Problem, oder was heißt Ausstieg, aber der Weggang kein Problem war. Ich habe auch jederzeit das Gefühl gehabt, ich kann jetzt einfach woanders hingehen und gut ist und behalte meine Freunde trotzdem, habe trotzdem Kontakt zu denen. Also wo man dann einfach, wo dieser Sektenbegriff einfach schwierig ist und wo man, glaube ich, differenzieren muss zwischen wie problematisch ist eine Gemeinschaft und was macht das mit den Individuen. Oder das mit den Menschen, die da sind.
Willst du, Christiane?
Ich wollte zur nächsten Frage überleiten. Und ich wollte sagen, dass die Gemeinden, mit der ich so in Berührung gekommen bin, durchaus einige, viele Kriterien erfüllen, die du da gerade genannt hast. Insofern sehe ich, dass man das auf jeden Fall immer im Einzelfall betrachten muss. Und dass ich aber zu dem Schluss komme, okay, das würde tatsächlich auch mit diesem Kriterienkatalog im Hinterkopf wirklich eine problematische Gemeinde hier darstellen. Ja,
ja, also ich glaube, dass diese Gemeinden Gruppen in diesem Kontext oft eine Gefahr laufen, da eben sehr problematisch zu werden, weil sie oft sehr klein sind und dann entsprechend sich auch diese Lehrsätze auch manchmal radikalisieren. Also was zum Beispiel ich auch ganz ganz wichtig finde, dass man dann irgendwie auch mit der Gesellschaft im Diskurs bleibt. Also deswegen schätze ich jetzt zum Beispiel Landeskirche, da gibt es auch keine Frage. Es gibt bei mir in der Kirche oder in der Landeskirche, in den Landeskirchen problematische Entwicklungen und problematische Gemeinden. Aber ich glaube, die grundsätzliche Gefahr, dass sowas passiert, ist geringer als bei einzelnen Gemeinden, weil eben das Ganze eingebettet ist in größere Struktur, in gesellschaftlichen Diskurs und dann eben auch eine gewisse Kontrolle. Also ich kann auf eine Gemeinde gucken, Nachbargemeinde gucken und kann da Kritik dran üben und kann sagen, das ist Blödsinn, was ihr da macht, lasst das. Also und ich bin in der gleichen Gruppe sozusagen. Also nicht falsch verstehen, es gibt, ich sehe das sehr selbstkritisch, gerade hier in Württemberg, muss ich sagen, gibt es sehr problematische Dinge, mit Blick auf Umgang mit Homosexuellen zum Beispiel. Aber ich will nur von der grundsätzlichen Gefährdungslage sprechen sozusagen, wo ich glaube, dass so kleine Gruppen das natürlich gefährdeter sind, in solche Muster reinzurutschen. Und gerade so neu gegründet, die natürlich auf so eine charismatische Führungsfigur ausgerichtet sind. Und dann richtet sich alles nach dieser Figur, nach dieser Führungsfigur, was natürlich auch logisch ist, weil irgendjemand muss die Sache in die Hand nehmen, um das zu gründen. Aber hast du ruckzuck irgendwie deinen erhöhten Führer. Führer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Religiösen Führer.
Genau. Prophet. Also was ich mitbekommen habe, ist, dass gerade dieser gesellschaftliche Ausstoß, wenn man die Gemeinde verlässt, durchaus was ist, was oft vorkommt, wo ich mich auch immer gefragt habe, okay, das, was ihr über Nächstenliebe gepredigt habt, wo ist das denn bei euch? Ja. Weil sonst würdet ihr das nicht tun. Aber du hast gerade noch einen anderen Aspekt angesprochen, den ich mega interessant finde, nämlich diese sexualethischen Regeln, wie du es genannt hast. Also zum einen habe ich das Gefühl, wie mir das so im Gespräch vermittelt wurde, dass Sexualität prinzipiell was total Schmutziges ist, ne, was Sündiges, eine teuflische Versuchung. Und andererseits hat Sexualität aber so diesen Stellenwert eines Heiligtums. Also da wurde mir zum Beispiel gesagt, so Sachen wie, wenn ich dann mal mit meiner Ehefrau Sex habe oder mit ihr schlafe, dann ist das nur ein Akt, der von Gott gewollt wird, wenn Gott mit dabei ist. Also wir müssen Gott oder Jesus in dem Fall, das war auch Gott aus dem evangelikalen Kontext, da wurde gesagt, Jesus muss mit dabei sein, wie auch immer das auszusehen hat, wo das dann wieder auf so ein Podest, wo ich das Gefühl habe, das wird auf so ein Podest gehoben. Wenn ihr es einfach machen würdet, dann wäre es gar nicht so schlimm wahrscheinlich. Also da frage ich mich halt, wie geht das so zusammen, diese ganz krasse unterschiedliche Bewertung des Ganzen.
Also ich kann mal aus meiner Erfahrung, also theologischen Erfahrungen sprechen, oder Jugenderfahrungen, wie es bei mir war. Es war so, dass Sexualität immer als was sehr Heiliges dargestellt wurde, wie du es auch gesagt hast, also als was sehr Wertvolles, ein Geschenk Gottes, das sehr, sehr wertvoll ist, das nur dann sündhaft und schmutzig ist, wenn es eben nicht in der Ehe stattfindet. Also dass das Kriterium, ist Sexualität wert oder ist es was Gutes oder was Schlechtes, mal ganz platt gesagt, ist die Ehe. In der Ehe ist es super, ist es heilig, da ist es dann das größte Geschenk Gottes, und außerhalb der Ehe ist es schmutzig und ist es eine Sünde. Also das ist das, wie es mir vermittelt wurde in meiner Jugend. Deswegen würde ich sagen, dass, also in meiner Wahrnehmung steht das nicht so direkt nebeneinander, sondern da ist es diese Differenzierung eben, der entscheidende Punkt ist, in welchem Kontext findet Sexualität statt. Das kann einerseits was ein Geschenk Gottes sein, es kann andererseits etwas Sündhaftes sein. Ich nehme eher wahr, dass dieses, dass wenn Sexualität grundsätzlich als schmutzig bezeichnet wird oder als was Schmutziges, das sehe ich eher so in ganz, ganz strengen konservativen Gemeinden, so, aber dann auch eher älteren Gemeinden, so Aussiedlergemeinden, also in einem ganz speziellen Kontext. So in diesen normal, ich sag mal in Anführungsstrichen normalen Freikirchen, denen man so begegnet, nehme ich das eher selten wahr, dass Sexualität ganz, ganz grundsätzlich als was Schmutziges betrachtet wird. Also ist mir so noch nicht so krass begegnet. Also der Kontext, ich würde sagen, der Knackpunkt aus deren Sicht ist, ist es ehelicher Sex oder ist es außerehelicher Sex? Vorehelich ist ja auch außerehelich, genau. Also.
Genau. Und dazu noch ein Nachtrag, was für mich das Ganze noch absurder macht. Das ist quasi auch was mir erzählt wurde, dass das Ganze wirklich sehr, sehr wörtlich genommen wird, indem sozusagen das kognitiv umstrukturiert wird, dass gesagt wird, naja, Geschlechtsverkehr, Sex, das ist wirklich nur vaginale Penetration zwischen Mann und Frau. Das ist das, was in die Ehe gehört. Alles andere drumherum kann man machen, auch vorher. Wo ich denke, das ist doch wirklich ein Verdrehen der sexualethischen Regeln.
Ja, ich meine, man will sich dann natürlich auch nicht ganz nehmen lassen. Also ja, ich habe zum Beispiel... es ist absurd, natürlich. Es ist völlig absurd. Also aus meiner... ich kann das auch nicht nachvollziehen. Und es ist natürlich so, dass dieses Denken auch zu was... ich würde es auch sagen, zu einer ungesunden Überhöhung des Themas führt. Also, wie du es auch sagst. Also, wenn ich jetzt als Jugendlicher, 16, 17, 18, 19-Jähriger, da nur dran denke, wann ich endlich heiraten kann, um mit meiner Freundin bzw. dann Frau zu schlafen, es erweckt erstens mal Erwartungen, glaube ich, an das Thema, die einfach nicht. Schlichtweg nicht erfüllt werden, vor allem nicht beim ersten Mal wahrscheinlich, wo dann auch irgendwie ein Frust folgt oder, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich finde, das ist was ganz Ungesundes, dieser Umgang mit dem Thema.
Ja.
Und ja, jetzt ist mir gerade entfallen, was ich noch sagen wollte. Also ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, weil ich weiß, woher es kommt. Es gibt halt ein paar Bibelverse, die man in die Richtung auslegen kann, dass halt, wobei das selbst nicht ganz so eindeutig ist. Witzigerweise, ich meine, Abraham hatte mehrere Frauen, diese Patriarchen im Alten Testament, die hatten alle mehrere Frauen.
Ja. Wie man da jetzt darauf kommt. 600 Jahre alt geworden.
Ja, genau. Aber da braucht man ein paar Frauen. Genau, aber die Frauen sind ja auch, Aber, das ist irgendwie, also ich muss sagen, aus heutiger Sicht, das ist, oder aus meiner jetzigen Perspektive, das ist einfach auch völlig inkonsequent, was da geglaubt wird, oder inkonsistent, muss man sagen. Das macht keinen Sinn. Also diese Überhöhung der Ehe zwischen Mann und Frau ist das kommt eben daraus, wenn man sich die Bibel nicht als Buch anguckt, das irgendwie in einer anderen Zeit entstanden ist, wo man dann sagt, also das waren einfach patriarchale Systeme, in denen die Menschen gelebt haben. Tut mir leid. Deswegen kann ich nicht sagen, das ist heute noch eins zu eins genauso gültig. Der Mann ist das Oberhaupt der Frau. Keine Ahnung was. Also das ist ja auch ein Kennzeichen vieler solcher evangelikaler oder konservativer Christen. Die Stellung der Frau im Familienkonstrukt oder auch in der Gemeinde. Wobei in der Gemeinde lustigerweise eher selten, obwohl es einen Paulusvers gibt, die Frau schweige in der Gemeinde. Aber da wird dann wieder fröhlich sich rausgesucht, was man so braucht gerade. Weil Frauen eben in vielen freikirchlichen Gemeinden nicht schweigen und andere Stellen, wie die gerade zum Thema Sexualität, dann wieder wörtlich ausgelegt werden. Also es ist für mich einfach inkonsistent. in ganz vielen Bereichen.
Ja. Danny, hast du noch eine Frage?
Ja, du hast eben. Was, ich habe ein Mikrofon stumm.
Entschuldigung. So, was, 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 über was reden die?
Was? Was? Ich habe auch gerade bei Facebook, ich habe nichts mitgekriegt. Kleiner Insider-Gag hast du nicht mitgekriegt, was beim Hören mitkriegen, warum das lustig war.
Okay.
Ja, du hast eben die ganze Zeit gesagt, irgendwie, oder dein Wort, was du benutzt, ist, das wird dann problematisch.
Ja.
Damit meinst du ja sicher einerseits die Mitglieder einer solchen Gemeinde, also es wird für diese Leute problematisch, die in diesem Kosmos drin sind. Aber wird es denn auch, also wann wird es denn für die Gesellschaft problematisch? Also siehst du da irgendwie eine ausstrahlende Gefahr auch für Außergemeinschaft, für die außergemeinschaftliche Arbeit da?
Also ich würde erstmal sagen,
die Kirchen eigentlich in Deutschland.
Ja, das ist eine schwierige Frage, die kann ich so auch in der Form, glaube ich, nicht beantworten. Aber ich würde sagen,
war es eine Gefahr, also oder ausstrahlen, missionierend, also gibt es eine Gefahr, Leute wie dich damals einzufangen oder keine Ahnung, wie man das nennen soll.
Was, das habe ich akustisch nicht verstanden. Ne?
Du bist sehr leise geworden, Danny, wieder.
Ich bin schon wieder leise. Ich habe auf Skype geklickt. Ich glaube, immer wenn ich auf Skype klicke, bin ich leise. Eine Sekunde, wartet. So, jetzt bin ich wieder laut, richtig?
Ja.
Ja.
Sehr gut. Ich darf nicht Skype berühren. Skype fasse ich nicht mehr an. Podcast-Tipps von Professur-Profis, niemals Skype benutzen. Also du hast die ganze Zeit ja von, wird problematisch für die Mitglieder der Gemeinde gesprochen und meine Frage wäre jetzt, wie problematisch können auch solche Freikirchen, also einzelne Gemeinden, weil du sagst, sind sehr unterschiedlich, für die Gesellschaft werden. Also gibt es gesellschaftliche Gefahren, die davon ausgehen.
Also da mag es Leute geben, die mir widersprechen, aber ich habe es ja gerade schon angesprochen mit Blick auf die USA. Ich sehe das ganz große Problem hier in Deutschland für die Gesellschaften ehrlich gesagt nicht. Dafür ist es eine zu kleine Gruppe. Es gibt, wie gesagt, Überschneidung zur AfD. Das ist natürlich problematisch. Das will ich, oder gerade im Blick auf Corona-Zeugs, was jetzt passiert, oder Rechtspopulismus, das ist natürlich problematisch. Aber dass jetzt einzelne Freikirchen problematisch für die Gesellschaft werden, also schwierig.
Nee,
hat schwierig, weil glaube ich, gerade die Situation eine ganz andere ist als in den USA. Diese Verquickung zwischen dem politischen und dem freikirchlichen oder evangelikalen Bereich. Natürlich gibt es Einzelne, die da Einfluss nehmen wollen, aber wenn man sich mal so anguckt, wie der Marsch des Lebens zum Beispiel, die ja ganz klar eine politische Richtung auch verfolgen mit Anti-Abtreibungspolitik, Antifeminismus und keine Ahnung was alles noch, die ja klar auch politische Ziele haben, wie die hier Anklang finden oder wie die hier nicht, ich sag mal, natürlich wird das irgendwie medial behandelt, aber letztlich hat das keine politischen Konsequenzen, also nee, zumindest meiner Wahrnehmung nicht, oder? Nee. Täusche ich mich da?
Also ich weiß nicht, aber soweit ich weiß, kamen doch aus diesem Kreis auch immer diese ganzen Klagen gegen die Abtreibungsärztinnen, die da irgendwie Informationen auf der Website hergegeben haben und diese ganzen, also so politische Programme existieren ja schon, die einschüchtern, aber zumindest Lobbyarbeit auch in der Politik machen.
Das stimmt, aber letztlich halte ich den, muss ich ehrlich sagen, noch den deutschen Staat dafür resistent. Also ja, genau, dass da dann auch.
Aber die Frage ist, gibt es für die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen noch größere Kräfte, die dagegen wirken als die Freie Kirche? Gesellschaftlich.
Das ist interessant.
Also, die Reform des Paragrafen, ich muss ja noch eine, also ich würde jetzt die katholische Kirche auch nicht ausklammern, zum Beispiel. Das Thema so zu sensibel zu behandeln.
Ja, ja. Ja, das mag natürlich sein, dass bei solchen Themen dann auch Koalitionen geschlossen werden, die ungut oder die halt eine bestimmte Richtung einfach vertreten, genau.
Wie stehen sich die Entschuldigung.
Ja, nee.
Ich würde fragen, wie stehen sich, wo wir gerade bei dem Thema sind, wie stehen sich diese Kirchen, also die etablierten, sagen die, wir kennen katholisch, evangelisch, ich als Ungebildeter und diese Freikirchen eigentlich gegenüber. Also wie gesagt, entstehen da so Koalitionen oder hassen die sich oder ignorieren die sich oder wie stehen da diese Weltbilder gegenüber?
Ja, das ist auch regional unterschiedlich, würde ich sagen. Also gerade mit Blick auf solche Abtreibungsthemen zum Beispiel, da bilden sich durchaus Koalitionen zwischen Katholiken, Rechtskatholiken oft auch und Evangelikalen, die eben die gleichen Positionen haben. Also so Zweckkoalitionen, obwohl man sich eigentlich nicht grün ist von dem, was man glaubt. Das fand ich immer ganz lustig zu diskutieren. Ich habe auf meinem Blog mal einen Artikel über diesen Marsch des Lebens veröffentlicht, wo ich dann plötzlich Rechtskatholiken mit mir diskutiert haben und evangelikal oder auch so evangelikale Christen, also aus beiden Spektren gegen mich sozusagen diskutiert haben, die sich dann zusammengeschlossen haben, obwohl man sich ansonsten jetzt nicht so grün ist. Also da bilden sich dann schon so Zweckkoalitionen. Und im Allgemeinen würde ich sagen, dass die Freikirche natürlich, das liegt auch an der Entstehungsgeschichte, den Volkskirchen eher skeptisch gegenüberstehen, oft auch. Also ich habe viele freikirchliche Predigten auch schon gehört, in denen von sogenannten Namenschristen dann die Rede ist. Also die Volkskirchen, das sind eben die Namenschristen, die glauben gar nicht wirklich, weil die sich nicht richtig zu Jesus bekehrt haben, weil die eben nicht diese strengen moralischen Maßstäbe anwenden, die wir haben, weil die eben nicht mehr richtig an die Bibel glauben, sondern das irgendwie alles historisch einordnen und nicht mehr bibeltreu sind. Bibeltreu ist ja auch so ein Begriff, der das sehr, sehr gerne verwendet wird. Also ich war jetzt erst letztes Jahr auf einem evangelikalen Familiencamp, muss ich gestehen. Einfach auch teils auch aus Interesse, um das mal anzugucken. Das war schon auch ein bisschen erschreckend. Und wenn man dann mit den Leuten auch redet und dann die zweite Frage oder gleich die erste Frage, manchmal ist euer Pfarrer überhaupt gläubig im Ort? Also da merkt man schon, was da für ein Gedanke dahinter steht. Also das Landeskirche, das ist erstmal schwierig und da die Religionslehrer in der Schule sind natürlich alle nicht gläubig und die Pfarrer in der Landeskirche sind oft auch nicht gläubig. Denen wird oft der Glaube auch abgesprochen oder es wird zumindest sehr, sehr skeptisch betrachtet in vielen Bereichen. Auch nicht, bitte nicht pauschalisieren, aber genau. Andererseits gibt es natürlich solche Leute wie Olaf Latzl. Ich weiß nicht, ob ihr von dem was gehört habt in der St. Martini-Gemeinde in Bremen, der jetzt, ich glaube, der wartet noch auf sein Urteil wegen Volksverhetzung, ist der angeklagt. Oh. Hat einen Prozess, glaube ich, Prozesstermin ist irgendwann im November, ich weiß nicht mehr ganz genau, weil er eben gegen Homosexuelle gewettert hat und die Leute von Christopher Street, der als Verbrecher pauschal bezeichnet hat und keine Ahnung was. Also ich würde sagen, sehr homofeindlicher Pastor, der aber in der evangelischen Landeskirche ist dort in Bremen. Also das ist kein Freikirchler. Da merkt man, wie diffus das alles ist und wie das auch verschwimmt und warum man sich da immer jeden Fall konkret angucken muss und nicht sagen kann, die ticken so, die ticken so. Es gibt Freikirchen, ich glaube in Hamburg, in Stuttgart und in Köln, die, ich glaube, sie heißen Metropolitan Community Church, das sind explizit schwule Christen, gegründet von einem schwulen Pastor, die eine total liberale Position vertreten und die sich für Minderheiten einsetzen und die sagen, hier ist jeder willkommen, egal welche sexuelle Orientierung er hat und keine Ahnung was. Also wie gesagt, oder die Mosaik-Community in Düsseldorf, glaube ich, die auch das explizit in den Glaubensgrundsätzen auf der Webseite stehen haben, dass sie dass es ihnen völlig Wumpe ist, was die Leute für ein Gender haben, was die für welche sexuelle Orientierung die haben. Also es gibt nämlich auch solche liberalen Freikirchen, das darf man nicht bei all dem nicht vergessen. Ich würde sagen, oder es ist, glaube ich, nachweisbar, wenn man es mal nachprüfen würde, dass das die absolute Minderheit ist, aber es zeigt, wie diffus einfach das ganze Feld ist, dass es schwierig ist, da einfach pauschal drüber zu reden.
Soll ich mich mal outen? Ich war schon mal auf einem MSC-Gottesdienst von dieser Metropolitan Church in Köln.
Und?
Ich bin nicht verpufft, ich lebe noch. Es hat nicht Puff gemacht und ich bin auch hier. Also sehr gut. Nein, ja, genau. Wollte ich nur sagen. Ich kenne die.
Ja, aber das ist zum Beispiel, also ich weiß das selber noch nicht, ja. Da würde ich auch sofort mal hingehen, wenn ich irgendwo in der Gegend bin. Aber das ist was ich sehr sympathisch finde, wo man dann einfach sehr, sehr. Mhm. Das,
ja, die machen regelmäßig in Köln auch diese Gedenkveranstaltung zum Christoph Street Day zum CSD für die an AIDS Verstorbenen, für diese Namen und Steine Gedenkaktion. Die machen immer, genau, die begleiten so im Rahmen immer auch diese queer, schwul, lesbisch, trans Themen Weil sonst auch nicht keiner macht, ne? Ich meine, wenn man hier in Köln eine katholische Kirche hat und in Wölki etc., dann ist natürlich schwierig, also muss man einen Konterpunkt irgendwie auch setzen, in Richtung Glauben.
Nee, ich wollte gerade sagen, natürlich tun sich die Kirchen damit schwer, also auch die was heißt natürlich, aber also gerade katholische Kirche ist es, glaube ich, offensichtlich, dass die sich mit solchen Themen schwer tun. Aber ich muss auch sagen, hier in meiner evangelischen Landeskirche hier in Württemberg tut man sich extrem schwer, weil man eben weiß, dass viele Christen hier relativ evangelikal ticken aus einem pietistischen Hintergrund, also so eine Erneuerungsbewegung innerhalb der Kirche, das ist historisch gewachsen, dass die eben hier in Württemberg sehr präsent sind, viele evangelikale Christen innerhalb der evangelischen Landeskirche sind. Und dann tut sich jemand wie uns, wie ein Bischof hier zum Beispiel, natürlich schwer, indem er klar Position bezieht. Ich finde es schade, ich finde es nicht falsch verstehen. Ich will nur sagen, ich will es nur einordnen irgendwie, dass sich die Kirchen nicht dazu äußern. Ich finde es blöd, dass sie sich nicht dazu äußern. Ich würde mir wünschen, sie würden sich dazu äußern. Aber der Hintergrund ist eben gerade das, dass es eben so verschwommen ist und man nicht sagen kann, in den Freikirchen sind die Konservativen, in den Landeskirchen sind die sind die Liberalen, dann wäre es viel einfacher, sich zu äußern, weil dann könnte der Bischof hinstehen, wenn er eh nur liberale Christen hinter sich hat, sozusagen, und eben frei sagen, geht nicht. Aber so ist es eben schwierig, weil es alles so vermischt ist. Jetzt, Entschuldigung.
Alles ja, gut. Das ist ja noch der erste Schritt, wenn wir beim Thema Homosexualität und Transsexualität waren, ist natürlich, es gibt ja noch zu unterscheiden, finde ich, immer diesen äußeren Fortschritt, also für die Welt nach außen. Das heißt, wenn so Freikirchen oder evangelische Ströme natürlich sagen, Homosexualität ist nichts Verwerfliches, es ist was Natürliches, es ist was Gutes. Und natürlich nochmal die zweite Ebene innerhalb der Institution, also wo man sagt, also katholische Kirche zum Beispiel könnte ja genauso gut sagen, ja, genauso wie wir heterosexuelle Priester haben, die dem Zölibat unterlegen, haben wir auch schwule Priester, die sich dafür entschieden haben, zölibatär zu leben. Ja, also nochmal, oder wir nehmen also die Leute auch in die Gemeinde auf und verurteilen sozusagen nicht homosexuell nur als was Pauschales, was irgendwie in der Welt existiert, sondern im Inneren, in uns, in unserer Gemeinde. Ne? Das ist ja nochmal eine Ebene mehr. Wie ist das in Freikirchen? Ist Freikirche prinzipiell homosexuellen feindlicher oder ist das liberaler? Hast du da eine Erfahrung, was homosexuelle Trans-Themen angeht?
Also ich würde klar sagen, im Gro homosexuellen feindlicher. Also das liegt einfach auch an dieser sogenannten bibeltreuen Theologie, die behauptet von sich, die Bibel so zu verstehen, wie es gemeint ist angeblich. Es gibt eben ein paar Verse in der Bibel, die klar gegen homosexuelle, ich muss aufpassen, wie ich es formuliere, sich gegen homosexuelle Sexualakte aussprechen. Weil es eben wichtig ist, mir zu betonen, dass es nicht um homosexuelle Beziehungen geht, die da verurteilt werden. Ja. Also wenn man sich das nämlich historisch anguckt, geht es in der Bibel in diesen Stellen immer um pervertierte heterosexuelle Beziehungen, weil das Norm war damals. Damals hat man nicht, es war nicht vorstellbar, dass es eine homosexuelle Liebesbeziehung gab. Das war gesellschaftlich nicht vorstellbar damals. Und deswegen spricht sich meiner Ansicht nach die Bibel an keiner Stelle gegen homosexuelle Beziehungen aus, weil es das da in dem damaligen Weltbild nicht gab. Und deswegen kann ich heutzutage gut sagen, für mich ist die Bibel ein Buch, das mir Wertmaßstäbe gibt, woran ich mich auch orientieren kann. Aber der Maßstab ist eben nicht, ist das homosexuell oder ist das bisexuell oder ist das transsexuell oder ist das heterosexuell, sondern der Maßstab ist das liebevoll, würde ich sagen. Wie gehen die Menschen miteinander um? Ist das eine wertschätzende Beziehung, die die beiden führen? Und dann ist es mir völlig egal, auch aus explizit christlicher Sicht ist mir völlig egal, was das für eine Beziehung ist, wenn das eine liebevolle Beziehung ist. Also das ist der Maßstab, den ich ansetzen würde und wo ich auch sage, wenn ich mir die Bibelstellen da genau angucke, dann ist das der Maßstab, den ich da sehe und nicht, weil ich es historisch einordne und weil ich mir überlege, was haben die Menschen damals geglaubt? Also so viel, Entschuldigung, das war jetzt sehr theologisch, aber genau, um das mal zu kontrastieren gegenüber dem, dass die sagen, hier steht doch aber, wenn ein Mann beim Mann liegt, dann muss er gesteinigt werden. Ja.
Ich musste dir an der Stelle widersprechen, weil ich das natürlich anders sehe aus meiner Rolle. Weil meine Haltung ist ja, wenn es gesellschaftlich oder jetzt auch glaubenstechnisch für Leute, denen das wichtig ist, nicht legitimiert wird, eine freie Sexualität zu leben, in der man glücklich sein kann, ohne erstmal den Faktor Liebe und Beziehung, werden wir überhaupt nicht dahin kommen, eine liebevolle, gleichwertige Beziehung zu erleben, weil uns natürlich schon die eigene Sexualität, mit der man sich ja erstmals begegnet und kennenlernt, verweigert wird. Und das macht natürlich, ich finde jetzt so spirituell, oder wie auch immer das nennt, dann in eine Beziehung sehr schwierig, wenn die Sexualität schon verurteilt wird. Oder die Handlung. Aber also deshalb kann ich das nicht so getrennt sehen, von das ist mir wichtig, das mir nicht. Ich finde die Sexualität da wichtiger, eine wichtige Position in der Gesellschaft.
Aber man muss doch respektvoll miteinander Sexualität leben, egal aus welchem Kontext, oder?
Genau, deshalb finde ich ja auch.
Nicht ganz verstanden.
Nein, ich meine, also wenn also zum Beispiel, wenn jetzt die evangelische Kirche sagt.
Soll ich mal übersetzen? Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Übersetzen.
Ich glaube, das Problem, was Danny hat, ist, dass er Sexualität und liebevolle Beziehungen nicht getrennt voneinander sehen kann. Wenn sozusagen die Kirche sagt, schwuler Sex ist nicht okay, aber eine schwule Beziehung schon, dann ist das für dich ein Widerspruch, Danny, oder?
Genau, aber ich sehe es ja eben gerade getrennt. Also wir müssen eine freie Sexualität haben, um überhaupt einen Status danach erreichen zu können, der, also Beziehung über Sexualität zu definieren, finde ich nicht gut.
Nee, weil das glaube ich auch nicht. Das, um Gottes Willen, dann habe ich, ja, dann gut, dass du es nochmal ansprichst. Das würde ich nämlich auch nicht. Also ich glaube, dass das Thema Sexualität auch viel zu hoch gehangen wird, gerade in christlichen Kreisen. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass dann so aufgeladen wird. Um Gottes Willen, ich würde nie sagen, dass das das Wichtigste, dass das ist, woran sich eine Beziehung misst oder eine Beziehung scheitert oder gut wird, weil man guten Sex hat oder nicht. Keine Ahnung. Also,
ja. Aber gleichzeitig genau andersrum aber auch. Genau. Aber genauso andersrum auch. Definiert sich eine Sexualität nicht über eine gute Beziehung, die man hat.
Nee, aber um andersrum aber genauso. Nein, würde ich auch sagen, aber sie definiert sich, also ich finde eine Verantwortung, ich glaube, dass Sexualität was auch sehr viel kaputt machen kann, wenn man nicht verantwortungsbewusst damit umgeht, sage ich mal. Und zu diesem verantwortungsbewussten Umgang gehört, egal ob in einer Beziehung oder nicht, muss ich vielleicht mal an der Stelle dazu sagen, einfach auch ein respektvoller Umgang zwischen den Menschen und zwischen den beiden oder mehreren Partnern, die diese Sexualität leben. Also ja, ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, aber es ist einfach mit den Begriffen manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber ja. Ich würde schon sagen, dass Sexualität was ist, was auch viel kaputt machen kann in Menschen, wenn man, ja, aber deswegen finde ich den Respekt, dass man das eben verantwortungsbewusst und respektvoll damit umgeht und zwar mit Blick auf den Nächsten und auf sich, dann glaube ich, kann man das als Maßstab irgendwie anlegen aus meiner Sicht. Und zwar, ja, also der Begriff Beziehung war vielleicht an der Stelle falsch gewählt, weil das ist gar nicht...
Nee, ich bin entschuldigt, ich werde direkt einfach nur gereizt, weil ich denke mal, die katholische Kirche immer gesagt hat, irgendwie seid ihr Homosexuellen, seid ja irgendwie von Gott gewollt, so, aber vögelt nicht. So, weißt du, da bin ich immer direkt...
Ja, da werde ich auch gereizt. Das ist nämlich genau das, was diese Freikirchen auch sagen. Die sagen dann immer, es wird spät, man merkt, ich rede auch schon über die Freikirchen ganz kurz. Nein, was in diesem Kontext auch oft gesagt wird, so, ist... wir verurteilen ja homosexuelle Menschen nicht. Wir lieben homosexuelle Menschen, wie jeden Menschen auch. Aber bitte lebt doch eure Homosexualität nicht aus, denn das ist Sünde. Also so wird es dann vermittelt. Und das ist natürlich Bullshit. Also das finde ich. Das ist, finde ich, tatsächlich menschenunwürdig. Das geht nicht. Du kannst, die Sexualität ist ein Teil des Menschen, gehört zur menschlichen Identität dazu. Und wenn ich jemandem sage, oh ja, komm, ich liebe dich so, wie du bist, aber bitte lebe deine Sexualität nicht aus, weil das ist Sünde, dann nehme ich ihm seine Identität, einen großen Teil seiner Identität zumindest. Also, und das passt einfach nicht zusammen. Und ich finde auch dieses Gottesbild, was dahinter steht, furchtbar. Wenn man dann irgendwie sagt, Gott liebt dich, aber er hasst die Sünde. Wenn man sich dann überlegt, also Gott liebt mich, ich bin homosexuell, aber ich darf meine Homosexualität nicht ausleben, dann das ist Sünde und das hasst Gott und deswegen komme ich in die Hölle, wenn ich das mache. Moment, dann hasst er mich ja mehr, als er mich liebt. Irgendwas stimmt doch dann da nicht. Also,
ja, und vor allem müsste ich in dem Argument,
aber das macht für mich keinen Sinn. Wenn man von einem liebenden Gott redet, was da die ganze Zeit getan wird, dann denke ich doch manchmal, jetzt ist spät, jetzt darf ich das vielleicht auch mal so pauschal raushauen, dann sei doch bitte ehrlich und rede davon, dass Gott auch Menschen hasst oder keine Ahnung was. Aber labert nicht sowas von einem liebenden Gott, der irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte des Menschen aber eigentlich hasst, weil wenn er es auslebt, so wie es sich gehört oder wie es für den Menschen einfach richtig wäre.
Ja, vor allem mit dem Argument müsste die katholische Kirche eigentlich für die Homo-Ehe sein, weil wann hören die Menschen auf zu vögeln, nachdem sie verheiratet sind? Also wäre eigentlich gut, dann kannst du deine Homosexualität als Mensch wertvoll leben, ohne es zu voll. Also eigentlich Win-Win. Ja, na gut, ist es spät.
Ja.
Sind wir durch? Ja. Haben wir unsere Fragen gestellt?
Na, eine Frage
hätte ich noch. Ich fand es sehr spannend.
Ich bin ja immer dafür, dass man miteinander redet. Aber manchmal kommt man ja an einen Punkt, wo man merkt, okay, ich komme nicht weiter. Und ein so ein Punkt war zum Beispiel, als mir jemand sagte, wenn ich dann mal eine Frau habe, wenn ich dann verheiratet bin, dann möchte ich 5 gottesfürchtige Kinder aufziehen. In einem, also dann ging das Gespräch halt weiter und dann ging es halt darum, wenn ich meine Kinder dann in eine normale Schule, also in eine staatliche Schule stecke, dann werden die ja alle indoktriniert. Und da habe ich gesagt, merkst du, dass da eine gewisse Diskrepanz, ein gewisser Widerspruch zwischen deinen beiden Aussagen liegt? Und wo ich einfach gemerkt habe, da komme ich argumentativ nicht weiter. Ja. Und das fand ich total schade. Und deswegen frage ich mich immer so, erstmal A, Inwiefern bringt das überhaupt was, über solche Themen zu diskutieren? Weil ich bin ja im Grunde immer dafür zu haben, irgendwie den Horizont zu erweitern und den auf, also auf mich selbst bezogen, aber auch auf andere. Und B, wo ist da eigentlich die Grenze zwischen, das ist wirklich ein Glaube, den die Leute irgendwie auf eine gesunde Art irgendwie ausleben können, und wo fängt eigentlich sowas wie religiöser Wahn an, wo dann wirklich die Realität komplett ausgeblendet wird?
Das ist eine gute Frage, die ich dir, glaube ich, so auch nicht direkt beantworten kann. Ich würde, also ich kämpfe auch immer mit diesem Punkt. Ich, auch da habe ich tatsächlich ja innerfamiliär von den letzten Monaten auch Erfahrungen gemacht mit, ja, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber mit jemandem, der einer, die in so einer ganz krassen Gruppe ist, wo ich mich dann auch frage, was bringt es da zu diskutieren? Also was für einen Sinn hat das? Was will ich damit erreichen? Die meines Empfindens nach auch in einer großen Angst lebt. Das ist oft was, was im Hintergrund steht. Ich meine, man muss sich mal reinversetzen in diese Leute, die sowas glauben. Wenn die ganz krass drauf sind, dann glauben die ja, wenn sie jetzt von dem Glauben abfallen, den sie haben, dann landen sie in der Hölle. Und das Gleiche denken die auch von ihren Kindern. Also die haben, ich weiß es nicht, ich kann es nur vermuten, dass da eine riesige Angst dahinter steckt, dass jetzt in dem konkreten, in dem Fall, der, von dem ich rede bei mir, die auch Kinder hat, die in eine Schule gehen und die, wo auch bestimmten Personen dann verboten wurde, mit diesen Kindern über den Glauben zu reden, weil gewusst wurde von der Person, das ist jetzt ein bisschen dadurch, dass ich es anonym rede, ist ein bisschen wirr, aber von der Mutter von den Kindern gewusst wurde, dass eben, wenn sie jetzt mit jemand anderem drüber reden, dass da vielleicht kritische Gedanken kommen oder andere Gedanken rein, und das ist für diese Mutter dann auch furchtbar, vermute ich, irgendwie der Gedanke, dass ihre Kinder in der Hölle landen. Also das ist wirklich, von außen ist das nicht so ganz zu begreifen, weil das, weil vielleicht auch für Atheisten gerade, oder für mich ja auch, das Konstrukt Hölle zum Beispiel keine Bedeutung hat, oder der, für viele auch der Gedanke an Gott überhaupt absurd ist oder nicht, das nicht glaubt. Deswegen ist es schwer zu verstehen. Aber man muss sich in die Leute reinversetzen, die leben in diesem Glauben und die leben da so, wie andere Menschen, keine Ahnung, in der Wissenschaft leben und sagen, ich glaube nur das, was ich sehe, und alles, was ich nicht sehe, oder keine Ahnung, was ich anfassen kann, oder was weiß ich was. Also jeder hat doch irgendwie so Grundüberzeugungen, die einen im Leben tragen. Und die mögen religiös sein oder nicht, das ist nicht der Punkt, aber davon sind diese Menschen überzeugt und zutiefst überzeugt. Und daraus kann dann eben, das finde ich extrem ungesund, aber es ist so, diese furchtbare Angst entstehen, dass man eben, wenn man abfällt, wirklich in der Ewigkeit in der Hölle schmort. Und zwar unter ewigen Qualen. Das ist das, was da geglaubt wird. Also so, so absurd das von außen klingen mag. Und das Gleiche natürlich mit Blick auf die Kinder. Und ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Also ich habe jetzt hier zwei so Stöpsel rumspringen. Und wenn ich mir vorstelle, man will ja wirklich, also das Beste für die. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte diese existenzielle Angst um meine Kinder, dass die ihr, also das wäre furchtbar, das könnte ich nicht aushalten. Und ich weiß nicht, in was für Ängsten man da lebt, wenn man die ganze Zeit versucht, auch die, die, wenn man sagt, ich hätte gern 5 gottesfürchtige Kinder, wie du es gerade gesagt hast, in was für eine Angst man dann leben muss, dass die diesen, dieser bösen Welt da draußen begegnen und vielleicht mal kritische Gedanken haben und oh je, vielleicht mal selber denken und vielleicht mal Atheisten werden und dann deren Verständnis nach in der Hölle landen. Also es sind furchtbare innerliche Qualen, glaube ich, die diese Menschen oft ausstehen. Und deswegen reagieren die natürlich auch oft so abweisend oder wollen da auch gar nichts damit zuschauen. Also diese Person, mit der ich da geredet habe, die hat mir dann explizit gesagt, ich habe der dann eine Podcast-Folge von mir empfohlen und gesagt, hör mal hier, Folge, ich glaube Folge 24, wo ich auch über meinen eigenen Glauben ein bisschen rede, hör dir mal das an, dann weißt du, wie ich ticke, und weißt du, dass ich nicht so ticke wie du, hat die mir knallhart zurückgeschrieben, das höre ich mir nicht an. Das will ich nicht hören. Also diese völlige Diskussionsverweigerung, weil ich interpretiere es als Angst, als wirklich existenzielle Angst, vom Glauben abzufallen und dann nicht mehr errettet zu sein. Und das ist was ich in unterschiedlichen Ausprägungen, es mag nicht überall so krass sein, aber in unterschiedlichen Ausprägungen in vielen evangelikalen Kontexten, in denen ich unterwegs war, in denen, die ich beobachtet habe, das auch beobachte oder sehe. Ja. Was war jetzt deine Frage? Nee, ob es sinnvoll ist, da zu diskutieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel dann entschlossen, es ist nicht mehr sinnvoll, da zu diskutieren. Ich werde dieses Thema nicht mehr ansprechen. Sie wird es mit Sicherheit auch nicht mehr ansprechen, nachdem ich ihr jetzt gesagt habe, was ich denke. Aber wo ich mich dann auch frage, natürlich ist es ungesund für sie, wahrscheinlich, aber was soll ich machen? Also ich kann es nicht ändern. Und das ist was man, glaube ich, was ich jetzt auch gelernt habe im Zusammenhang mit meinem Podcast, wo ich auch schon viele Sachen dazu gelesen habe, was immer wieder gesagt wird, also man muss irgendwann an irgendeinem Punkt, kann es sein, dass man einfach sagen muss, man kann nichts mehr machen. Also das sagt man ja auch mit Blick auf Verschwörungsideologien, wenn da Menschen reingezogen werden. Es gibt so Punkte, wo man dann durch vernünftige Diskussionen oder auch gezieltes Nachfragen noch irgendwie rausholen kann oder irgendwie bei sich behalten kann, sozusagen auf der richtigen Seite, sage ich mal ganz platt. Aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo das nicht mehr möglich ist. Wo man einfach sagen muss, dass es so weh das tut, es geht einfach nicht mehr. Und ich glaube, was dann wichtig ist, was immer wichtig ist, ist der Respekt, dass man niemals beleidigend wird, weil dann wird es alles nur noch schlimmer. Also dann gehen die Personen sofort auf Abwehrhaltung. Wenn ich respektvoll damit umgehe, dann habe ich zumindest eine Chance, dass sie hören, was ich sage. Ich hatte zum Beispiel in dem Gespräch damals das Gefühl, obwohl ich respektvoll war, aber ich hatte das Gefühl, die hat überhaupt nicht gehört, was ich gesagt habe. Die hat meine Argumente, die sind hier rein und da wieder raus. Die hat das überhaupt nicht wahrgenommen. Die blockt da total ab, weil die eben schon so drin ist. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das gut, wenn man respektvoll sich auch anhört, was andere glauben, wie du es gesagt hast, Christiane. Und auch Nachfragen stellt, kritische Nachfragen. Und das ist dann was, was auch wirklich Jahre später noch wirken kann. Also das war was, was ich extrem eindrucksvoll fand in meinem Gespräch mit Zeugen Jehovas, zu der Zeugen Jehovas-Folge mit den Aussteigern. Ich glaube, es war es speziell Oliver Wolschke heißt er, der dieses Buch auch geschrieben hat, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, genau diese gezielten Nachfragen seiner Arbeitskollegen, die haben ihn irgendwann Monate, Jahre später auch ins Nachdenken gebracht, wo er dann gesagt hat, das hat mich nicht mehr losgelassen. Das waren Gedanken, die waren in dem Moment, in dem es ausgesprochen war, habe ich abgeblockt. Habe ich irgendwie gesagt, nee, passt, geht nicht. Also habe ich meinen auswendig gelernten Satz denen entgegengeknallt. Aber es blieb in meinem Kopf drin und ich habe weiter darüber nachgedacht. Und ich glaube, dass das die einzige Strategie ist, die dann auch wirklich, wenn überhaupt, zum Erfolg führen kann, dass man irgendwie sagt, also ich rede mit denen, wenn es, oder ich sage, es bringt nichts mehr, wenn man gerade auch familiäre Streitigkeiten vermeiden will. Ich weiß nicht, ob es das dann wert ist. Das muss man natürlich im Einzelfall abwägen. Aber wenn man es machen will, dann respektvoll und zuhören, ernst nehmen und aber kritisch bleiben und kritisch nachfragen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man dagegen vorgehen kann, glaube ich.
Ich habe auch noch eine letzte Frage. Abschließend, wir haben ja diesen Podcast gehört, den Zufallspodcast, weswegen du ja hier bist. Und der beschrieb ja diese Teufelsaustreiber und dieser Frau, die es ja gewehrt hat und geschrien hat, geht weg und sich aufgebäumt hat. Und er hat die Kleider vom Leib gerissen. Ja. Ich habe mir damals schon gesagt, müssen wir jetzt eigentlich den Podcast der Polizei schicken? Also wann ist das eigentlich justiziabel? Hast du da einen Tipp? Also ist jetzt ignorieren die Sache oder ruft jetzt die Polizei und sagt, da ist ein Mann, der offensichtlich übergriffig ist, eine Frau, die sich wehrt und gefesselt ans Bett ist? Was mache ich jetzt eigentlich?
Wie heißt immer schon der Disclaimer vorab? Das ist keine Rechtsberatung. Nee,
genau. Aber ich habe damals schon gedacht, ist das jetzt noch, müssen wir das noch hinnehmen? Also der Mann erzählt da offensichtlich von irgendwie, ich finde das justiziabel.
Ja, also ich glaube, ich fände auch vieles justiziabel, was da in dem Bereich stattfindet. Wenn ich auch glaube, das sind wirklich ganz krasse Geschichten, die, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie häufig das vorkommt, so krass. Die Frage ist, was würde diese Frau nachher sagen? Also, wie gesagt, ich habe keinerlei Ahnung, was da rechts, wie da die Rechtslage ist. Und da passiert viel, ohne Frage passiert da sicher viel geistiger und auch dann körperlicher Missbrauch, der mit Sicherheit die Polizei, wo die Polizei nötig wäre und dann auch entsprechende Urteile. Ist ja gerade heute eins gefallen übrigens mit in Hanau Prozess gegen die Sektenführerin. Die hat irgendwie vor 30 Jahren einen kleinen Jungen, weil sie ihn für die Reinkarnation Hitlers gehalten hat und besessen gehalten hat, in einen Sack gesperrt und der ist an seinem Erbrochenen erstickt. Entschuldigung, das ist jetzt kein schönes Thema um die Zeit, aber die ist heute wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden, 30 Jahre später. Also da merkt man, dass da durchaus... wenn sowas ans Licht kommt, dass dann auch, gut, es ist jetzt ein Todesfall oder ein Mordfall in dem Fall, krass. Aber da auch in kleinerem Rahmen ist das sicher vieles, wenn das ans Licht kommen würde, wäre das durchaus ein Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft. Aber um das nochmal klar zu sagen, das ist vermutlich in den allerwenigsten Freikirchen der Fall, weil das ja das Thema ist. Aber es kommt sicher vor, wie in vielen anderen Kontexten das ja auch vorkommt, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, dass gerade solche Dämonenaustreibungen, wie du es da beschrieben hast, da schon anfällig dafür sind, ja. Wobei ich glaube, dass tatsächlich solche Exorzismen in den allermeisten Fällen auf einer Gebetsebene bleiben. Aber ich war noch bei keinem dabei.
Fabian, ich fand es ein großartiges Gespräch.
Ja.
Ich habe sehr viel gelernt.
Ich auch. Ja.
Du bist sehr schlau.
Ich auch.
Ich bin jetzt etwas klüger. Und wenn du mal in Köln bist, gehen wir zusammen mal zum MSC-Gottesdienst.
Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Wenn ich mal da bin und ein Gottesdienst ist, da würde ich sofort hingehen. Ich wäre sehr gespannt drauf, dass, weil, wie gesagt, ich war schon in vielen Freikirchen und sage eigentlich auch, also von der Form her spricht mich das in vielen Bereichen deutlich mehr an als die klassische Kirche. Aber inhaltlich ist das oft, könnte ich beim dritten Satz wieder rausrennen und ja, keine Ahnung was. Ja. Gut, dann kann ich jetzt offiziell noch mal sagen, danke an euch drei. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Gerne.
Und gleichfalls. Genau. Bis bald in der Podcast-Welt.
Ja. Mach's, genau. Mach's gut. Vielen Dank. Wir sehen uns.
Gerne.
Bis dann. Tschüss. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Sehr gut. Das war doch toll. Ich fand's sehr schön.
Ich auch.
Es ist immer schön, sich mit Menschen zu halten, die schlauer in einem Thema sind als man selbst, oder? Immer
auf
sehr
jeden Fall.
Interessant, ne?
So, Danny, wir haben nur noch 20 Minuten.
Genau, ist die Frage, schaffen wir das jetzt? Wollen wir noch den Rest, also was machen wir jetzt? Jetzt meine Frage lesen.
Willst du vielleicht noch einen Podcast vorstellen?
Ich muss beide vorstellen, es geht nicht anders. Aber ich habe 2-3 Minuten Ausschnitte plus.
Gut, ich stelle meins, ich habe was, aber das stelle ich nächstes Mal vor.
Machen wir dann schon wieder kein Hörspiel, ich bin so traurig. Na gut. Ich habe so ausgedruckt. Guck hier. Hier ist das Skript für das Hörspiel. Seit Wochen. Jetzt ist es weg.
Ach, der Deckel. Das sehen wir jetzt natürlich nicht.
sorry, das war bestimmt laut.
machen wir das nächste Mal dann.
Seit Wochen schleppe ich hier mit rum.
Ich habe das Routing jetzt drin, aber guck mal, wir haben jetzt dann tatsächlich nämlich auch schon.
Ja, dann haben wir was fürs nächste Mal.
3,5 Stunden.
Dann, ihr stellt alle heute keine Podcasts vor, dann nur ich oder was?
Ja,
genau. Und du bist jetzt wieder leise.
Dann machen wir das schnell. Ah, Moment. Okay, Joscha, kurzes Trailer spielen bitte, dann geht's los.
Aua.
Ich hab jetzt Gebiss rausgehauen. So, Edit Marker, los geht's. Das bleibt drin.
Ja, aber ich muss mal dieses Ding suchen. Wo ist das denn?
Plektrum heißt das.
Nee, dieses Steel Bar.
Kabel.
Ah, das ist doch. Das hier. Das leuchtende silberne Ding.
Wir kommen zur letzten Rubrik heute. Ganz speziell, denn wir machen es rucki-zucki. Wir haben schon ganz viel Zeit überzogen. Christiane muss wieder arbeiten. 24 Stunden am Tag. Joscha hat jetzt einen richtigen Job. Und deshalb kommt jetzt, hör hin, die Podcast-Vorstellung. Was haben wir neu abonniert? Da ist ja schon. Joscha, und jetzt ohne zu sagen, wie mein Clip heißt, spiel bitte den Clip ab, der mit K anfängt. Danach sage ich euch, worum es geht. Meine Podcast-Empfehlung Nummer 1.
Wenn einer jetzt schon extrem lange eine Vorhautenge hat, schneidet man dann auf und dann denkt man sich, also bei einem, ich ekel mich echt vor gar nichts. Aber bei dem einen, da kennt ihr das Gefühl, wenn man eine Wunde sieht und auf einmal so ein Kribbeln im Bauch hat, weil man sich halt so ein bisschen ekelt vor der Sache. Und bei mir war das dann genauso. Wir haben, keine Ahnung, gefühlt 10 Kompressen gebraucht, um diese Käseschmiere da abzubekommen.
Schreib mal den Geruch. Mit welcher Note hat das?
Säuerlich. Das riecht so säuerlich. Ja. Ja, das
riecht das wie Käse, wie Schimmelkäse?
Nein, nicht so. Das riecht wie in einem Wunde, wie so Eiter. Eiter.
Ekel-Eiter.
So, ja, genau, so riecht es. Halt.
Ja, man riecht es so wie was Verdorbenes oder sowas? Nee, oder wie Kacke oder so?
Nee, das auch nicht. Kann man eigentlich auch nicht sagen. Nee, das Eiter. Ist halt, ja, wund. Ja, so wund.
Flüssigkeit,
Eiter. Wundflüssigkeit, Eiter, so riecht es halt dann. Ja.
Muss man sich so richtig die Nase zuhalten oder ist das so luftgehalten?
Wir haben ja Gott sei Dank einen Mundschutz an.
Okay.
Da geht es dann einfach. Also dadurch, dass wir das ja dann schnell wegmachen und schnell desinfizieren, geht es dann auch ganz schnell aus der Nase raus.
Man ist richtig nah dran, man riecht es schon
auch. Man riecht es auch, ja, weil man steckt ja nicht seine Nase rein, man ist ja dann schon am Länge entfernt von dem Patienten.
Sobald der aufmacht und
genau. Sobald man das dann
entfernt, du riechst es.
Man riecht es dann, ja, definitiv.
Okay. Du hast es gerade schon gesagt, weil die nicht richtig reinigen. Wie reinigt man denn richtig?
Also man sollte natürlich jeden Tag sollte man die Vorhaut, der natürlich eine Vorhaut hat, sollte die Vorhaut komplett zurückziehen, komplett sauber machen, wie man sich halt sonst auch wäscht, überall sauber macht, auch eben unter der Vorhaut. Die Vorhaut zurückziehen, sauber machen.
Mein Name ist Özge. Ich bin Urologin. Seit 2007 interessiere ich mich für das Thema und habe natürlich meine Facharztausbildung fertig gemacht. Bin ich dabei, die Sexualmedizin noch zu erforschen und da mich weiter fortzubilden. Aktuell lebe ich in Berlin und muss leider meine schöne Stadt verlassen, weil ich in Süddeutschland in eine Praxis umsiedle und dort ab jetzt als niedergelassene Ärztin in einer urologischen Praxis arbeiten werde. Wenn man als erwachsener Mann seine Vorhaut gut pflegen möchte, rate ich all meinen Patienten davon ab, spezielle Pflegemittel dafür zu benutzen. Das ist insgesamt rausgeschmissenes Geld, es sei denn, ein Urologe hat zu so einem Produkt geraten. Im Prinzip reicht es total aus, beim Duschen die Vorhaut komplett zurückzuziehen, da mit Wasser, das am besten über den Körper runterrinselt, die Vorhaut sauber zu machen, und dann kann der Mann sogar die Vorhaut wieder zurückziehen, dann ein bisschen rubbeln, damit unter der Vorhaut, wenn es irgendwelche Verschmutzungen gibt, diese sich lösen können, wieder die Vorhaut zurückziehen und wieder mit nur Wasser drüber rinseln lassen. Das reicht vollkommen aus.
Muss direkt denken an Joschas Putzschwämme, aber es war natürlich unser Lieblingspodcast Kanakische Welle, die heute, ich habe es auf Twitter gelesen, den Medienpreis für Urologie bekommen haben von der Deutschen Gesellschaft für Urologie für diese Folge des Podcasts, der heißt Penisgesundheit. Die haben halt anderthalb Stunden miteinander geredet mit verschiedenen Expertinnen und Experten, alles rund von Hodenuntersuchung, Krebs, Beschneidung, was natürlich da dem Kontext bei Kanakische Welle noch eine besondere Rolle spielt im religiösen Kontext, und genau. Männergesundheit, Penisgesundheit haben sie heute den Preis der Urologen bekommen 2020. Deshalb wollte ich den Podcast vorstellen. Also alle Männer, die was über ihren Penis, Schwanz, Genital, Glied wissen wollen, hört euch diese Folge an. Preis gekrönt.
Ja. Sehr gut.
Weil dachte ich mal, einen pädagogischen Tipp auch mal. Und mal wieder die Kanakische Welle dabei, lange nicht dabei gehabt.
Ja, praktische Tipps am gut. Abend.
Und ich habe natürlich
das noch, mit dem nicht teure Mittel benutzen für Intimhygiene, das trifft übrigens auf Frauen genauso zu, wurde mir zumindest gesagt. Da gibt es ja auch diverse Sachen, die man kaufen könnte, aber muss man, glaube ich, nicht.
Genau. Und die Frage ist, nach was will man ja auch riechen. Das ist auch im Sexuellen ja immer auch eine Frage. Also der eigene Körpergeruch und die Wahrnehmung und die Wahrnehmung des anderen, der anderen. Mhm. Manchmal ist weniger mehr, sagt man so im Volksmund. Ah, da bringe ich Christiane noch zum Lachen, und das im 23.30 Uhr. Sehr, sehr gut. Ich freue mich immer, wenn Christiane auch lacht nach diesem anstrengenden Tag.
Ich wollt
ihr noch meine zweite Vorstellung hören? Echt?
Ja.
Arbeit und Lustigkeit muss man trennen.
So ist das.
Wir finden ganz viele neue Sprichworte. Merkt ihr, dass seitdem der Fabian hier war und unter Sprichworten gehoben hat, läuft es bei uns. Der frühe Vogel.
Ja, komm, hau raus.
Ja. Okay, zweiter Podcast. Ich bin ja tief versunken in den Verschwörungsglauben, in den Theorien. Ich möchte einen Podcast vorstellen, welchen ich spannend fand. Jenny vom Einmischen Podcast mit Paul Gebler, dem Journalisten, der in Berlin vor Ort war zu dieser Schwurbler-Demo, wie ich sie nenne, und anderthalb Stunden berichtet, wie es da so zuging. Kurzer Clip, dann wisst ihr, wie es sich so anfühlt.
Du warst ja schon Freitagabend da, am Brandenburger Tor. Also wir waren beide in Berlin zu einer anderen Veranstaltung, und dann hast du spontan gesagt, ich spring aufs Rad und fahr zum Brandenburger Tor. Was hast du denn da erlebt?
Ja, na, letztendlich so eine Art Vorbereitung, so ein Vorglühen auf das, was am nächsten Tag dann kommen sollte. Noch vergleichsweise wenig rechtsradikale Symbole da am Start. Also die richtig harte, national, konservativ bis rassistische, was auch immer, Fraktionen, die waren auch noch nicht so da. Aber was einem schon als allererstes auf diesen Demos auffällt, dass man erstmal sein gesamtes Bild von Symboliken, von Gruppierungen, die zusammen miteinander interagieren oder auch nicht interagieren, erstmal komplett über den Haufen schmeißen muss, weil dort alles durcheinander geht, wirklich alles. Also das ist, es ist tatsächlich schon sowas wie eine Art Volksfestatmosphäre immer wieder, wo dann eben dann Familien rumrennen, wo kleine Kinder rumrennen. Und dazu halt so, also Gruppen, wo man eigentlich immer denkt, die passen doch gar nicht zusammen. Also da stehen halt dann irgendwelche ESO-Hippies, verteilen ihre Bücher, und direkt daneben halt irgendwelche sächsischen Opis, die mit so einer Fresse da rumrennen, dass du genau weißt, okay, die hätten jetzt theoretisch auch bei Pegida wahrscheinlich stehen können. Hauptsache, es geht halt irgendwie gegen die da oben. Und dadurch, dass sie aber so divers sind, gibt es dann auch immer wieder so immer so Kulturbrüche. Also das, was ich dann irgendwann läuft, irgendwie so ein Track auf irgendeiner Bühne, den ich kenne, der von einem DJ ist, den ich sehr mag. Und dann denke, das kann doch nicht sein. Also das ist doch kein Typ, der sich jetzt, also dieser DJ wäre doch keiner, der sich das jetzt cool fände, wenn sein Track auf so einer Demo gespielt wird. Man trifft ja dann auch teilweise Leute, die sind dann in meinem Alter oder in unserem Alter, also sind jung, sind jetzt eigentlich keine üblichen Verdächtigen, die sich auf solche Demos dann stellen würden, denkt man. Was mich halt eben auch dazu gebracht hat, nochmal über diese Bewegung und vor allem über diese Auseinandersetzung, die dort stattfindet, nochmal nachzudenken. Denn das ist schon, gebe ich auch den Querdenkern recht, zu einfach, wenn man das jetzt nur auf die Nazis dort runterbricht. So, das ist ein richtig schlimmes Problem und das würde ich jedem Einzelnen im Gespräch immer sofort vorwerfen. Warum ignorierst du dort diese schwarz-weiß-roten Fahnen? Warum siehst du die nicht? Warum, was ist da bei dir anders, dass du davon nicht so abgeturnt bist, dass du zumindest mal hingehst und mal sagst, so, warum hast du diese Flagge jetzt dabei? Aber eben diese Gemengelage dort, dieser Misch, dieses vollkommen komische Pulverfass, was sich da zusammensammelt, das hat tatsächlich, glaube ich, wirklich Sprengkraft. Und ich bin auch inzwischen nicht mehr bereit, das so hinzunehmen als, naja, das ist halt so ein Volksfest und Nazis gehen halt immer überall hin. Also ich mache mir tatsächlich da wirklich ernsthaft Sorgen und würde auch sagen, dass diese Bewegung theoretisch die Möglichkeit hätte, richtig gefährlich zu werden für unsere Demokratie. Und zwar richtig.
Dazu gleich noch. Der RBB war ja dann am 29.08. auch vor Ort. Und ich spiele das mal ein, weil sie haben das eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass es eine seltsam bunte Mischung ist. Und ich weiß, es ist eine seltsame Wortwahl, aber du hast es ja gut beschrieben. Es ist irgendwie nicht.
So, wer mehr hören will, muss diesen Podcast hören. Wer also auch in der Verschwörungsblase versinken will, wer wissen will, was QAnon ist und ganz deep reingehen in den Corona-Wahnsinn 2020, hört sich den Podcast an.
Welcher ist das genau?
Das hast du nämlich noch gesagt. Einmischen-Podcast mit Jenny, Folge mit Paul Geb. Ich weiß gar nicht, wie die Titel heißt, aber noch nicht so alt.
Ich habe die Folge auch gehört.
Verlinken wir in den Shownotes.
Sehr gut.
Ja. Das war's von mir. Ihr habt heute keine Tipps. Ich habe das übernommen.
Ich hab was, aber.
Applaus für mich. Nee,
das mache ich nächstes Mal. Warte, Danny, warte.
Dankeschön. Ich hoffe, meine Damen und Herren, die 25 Euro Eintritt haben sich für Sie gelohnt und vielen Dank für alle, die das Super Special Supporter Pack für 250 Euro gekauft haben. Wir werden das Geld versaufen und.
Oh, das loopt.
Ja, versaufen, richtig. Danke. Ach, dass wir versaufen den größten Applaus kriegen. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Euer Lieblings.
Weicher Übergang.
Weicher Übergang, das darfst du Joscha bekannt. Ja. Spielst du uns wieder einen heißen Scheiß heute zum Rausgehen?
Bestimmt, ja.
Gibt's einen aktuellen Track? Spiel doch den Alias-Podcast-Jingle, den du dann denken die Leute, sie wären bei einem richtigen Podcast.
Ja, aber der ist ja dafür, das ist ja doof irgendwie.
Ah, stimmt auch wieder.
Ich habe schon was bestimmt. Ich mache gerade was mit der Mandy, cool. Mit der ich das Hörspiel mache. Die kann auch singen. Mhm. Das ist cool.
Ach.
Ja. Und jetzt, es ist eigentlich auch lustig, ne? Wir machen das ja auch komplett remote. Wir haben uns noch nie so getroffen irgendwie. Es geht mittlerweile so viel übers Internet. Das ist schon abgefahren. Mhm. Ja, genau. Und wir machen gerade ein Stück tatsächlich. Und noch mehrere vermutlich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon fertig habe bis dahin. Ja.
Macht's gut, ihr Lieben. Es war schön mit euch.
Adieu.
Jo, war schön.
Übrigens, wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Nein, ich wollte direkt angehen, weil es wieder länger dauert. Nein, diesmal nicht 8 Wochen. Ja, wir treffen uns früher.
Ja,
machen wir.
4 Wochen, ja, oder so. Okay. Also mir ist eigentlich egal. Ich habe Zeit.
Okay. Zeit. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.